Just quiet quickly, please.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie empfindlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst. Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show. Jetzt!
Big Show 657, Sportradio 360. Unser heutiges Programm. Nein, auch heute wieder der Aufruf. Vier Leute haben sich immerhin schon gemeldet, dass sie bei der Fußball-Europameisterschaft im Stadion sein werden, dass sie dann gerne ein bisschen was beitragen zu einem eventuellen und eventualen EM-Daily. Wer auch im Stadion ist und einfach, keine Ahnung, zwei, drei Minuten ein bisschen erzählen möchte, wie es war, die Stimmung, die Mannschaften, ist ja live dann doch ein bisschen anders, wenn man nicht vom Fernsehkommentator die entsprechenden Infos bekommt. Schreibt mir bitte, steipers@sportradio360.de, dann werden wir einen Weg finden. So, apropos Weg finden. Sehr, sehr schön heute, mit Ausnahme des Wetters, aber eine wirklich wundervolle Fußballrunde mit Thomas Wagner, mit Michael Leopold und mit Jan Platte, der gestern ja Man City gegen Real kommentiert hat. Da sind sich gleich zwei Fußballteile ausgegangen. Danach Michael Körner, gerade von seinem Morgenspaziergang zurück zum Basketball und zu anderen Dingen. Teil 4, die Formel 1 mit Stefan Edel und Stefan The Voice Heinrich. The Voice bleibt dann auch noch für die MotoGP und ein kleines bisschen Rallye. WM da. Adrian Grosser hat für Sky das Masters kommentiert. Das ist dann unser Teil 6, Teil 7 und 8. Ein kleines Comeback von Jürgen Schmieder und von Heiko Uldörp über viele Dinge. College, Basketball, NHL, über die Kohle, den Kapitalismus als Ganzen und überhaupt. Part 9 dann, gefällt mir sehr, sehr gut. Nico Langmann, Interview mit dem Nico, bester deutschsprachiger Rollstuhl-Tennisspieler, war in München, als das Wetter noch schön war. Und apropos München, MTTC Iphitos diese Woche, es ist so ein grandioses Turnier. Und naja, jetzt wurden sie von der ATP gezwungen, einfach noch eine Woche früher zu gehen, im vergangenen Jahr schon, da jetzt hat es einigermaßen funktioniert, in diesem Jahr schwierig. Anyway, uns hat das die Möglichkeit gegeben, dass wir mit Götzi, also mit Markus Götz, mit Sebastian Kaiser und mit Tom Heberlein bisschen Platz genommen haben, um über Tennis und über Handball zu plaudern. 11 Teile insgesamt. Ich finde eine sehr, sehr schöne Big Show 657. Ah ja, wer uns unterstützen möchte, haben auch wieder zwei, drei Leute gemacht, diese Woche. Gerne über PayPal. producer@sportradio360.de.
Und so man laut. Man hört's ja nicht, oder? Fang an, Jens. Ich glaube, man hört's ja nicht, oder?
Ja, ein kleines bisschen wurscht. So, Herrschaften, Big Show 657. Was für eine Freude, was für eine Fußballrunde, die wir hier erst assembliert haben, wie der Franzose sagt. Zum einen nach langer, langer Zeit mal wieder der große Michael Leopold. Guten Morgen, Leo.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Guten Morgen. Leo, natürlich bei Andreas Renner, ab und zu auch zu Gast im Musikradio 360. Dort noch nicht zu Gast, aber in Bergamo aus gutem Grund. Thomas Wagner, guten Morgen, lieber Thomas.
Leo würde sagen, wenn ich in einem Musikpodcast auftauche, dann ist es, als wenn der Papst irgendwie auf eine Stripperparty geht. Aber schönen guten Morgen aus Bergamo. Hier scheint die Sonne.
Und der härteste Arbeiter in dieser Runde, zumindest gestern Abend. Ich habe in 120 Minuten Spielzeit plus jeweilige Nachspielzeit plus Elfmeterschießen bei der Zone andächtig gelauscht. Jan Platte, guten Morgen, lieber Jan.
Schönen guten Morgen zusammen aus dem verschneiten München.
Es ist so absurd.
Sonne in Bergamo.
Ja, Sonne in Bergamo. Es ist so absurd. Jan, ich habe mir gestern gedacht, die Bayern vor diesem Elfmeterschießen, die Bayern wussten ja schon, dass sie weiter sind, aber wenn sich die Bayern was aussuchen dürften, dann würden sie sich Real Madrid aussuchen. Weil ich finde, dass die nicht die bessere Mannschaft weitergekommen ist, aber du hast es kommentiert. Du hast das erste Spiel, so wie ich glaube, auch kommentiert in Madrid. Schaut es für die Bayern rein theoretisch und hypothetisch besser gegen Real aus, als es gegen Manchester City ausgeschaut hätte?
Ich glaube, ganz viele sind deiner Meinung, dass Real Madrid den Bayern deutlich besser liegen könnte, als es Manchester City tun würde oder getan hätte. Und ich gehöre auch dazu. Real Madrid gibt dir immer Möglichkeiten mitzumachen. Man sieht es auch ganz häufig in den Ligaspielen. Die haben so eine Coolness und so ein Selbstvertrauen, die sie ihre verschiedenen Wege, die zum Erfolg führen, alle irgendwie auch ausprobieren. Und gestern, ehrlich gesagt, war es ein Spiel, was ihnen komplett aufgezwungen wurde. Die wirkten an verschiedenen Ecken irgendwie nicht so wahnsinnig frisch, aber die haben das frühe Tor gemacht und das haben sie dann 110 Minuten einigermaßen erfolgreich verteidigt, eben nur ein Gegentor kassiert und dann gab es den Helden Lunin und ein paar merkwürdige Elfmeter. Und jetzt haben die Bayern Real Madrid und umgekehrt. Und ich finde, das sind insgesamt zwei großartige Halbfinals in der Champions League.
Ja, es waren also vier wunderbare Duelle, Thomas. Und ich glaube, Thomas, du hast schon ein Gefühl gehabt. Im Dezember hast du gerade im Vorgespräch gesagt, dass es mit Thomas Tuchel was werden könnte für die Bayern. Vielleicht nicht in der Meisterschaft, aber in der Champions League.
Ja, weil die Bayern A, natürlich immer noch einen guten Kader haben, weil mit Leverkusen und Liverpool zwei der stärksten Mannschaften gar nicht in diesem Wettbewerb dabei sind. Und weil ich glaube, dass auch in der Champions League jeder so ein bisschen seine Eitelkeiten zurückstellt. Ich finde es, ich sehe es genauso wie Jan, ich glaube, dass die Bayern gegen Real eine deutlich bessere Chance haben, weil, wenn man ehrlich ist, war es eigentlich schon absurd, dass gestern City ausscheidet. Haaland ist nicht in der Form, für den man ihn verpflichtet hat. Das sah dann wieder so ein bisschen aus wie Guardiola und den Strafraum rumspielen. Es ist natürlich irgendwie schon bewundernswert, wie Real Madrid immer weiterkommt, aber irgendwie muss ich sagen, ist es auch so, also das ist gestern, das war ja 450-50 Ballkontakte in der zweiten Hälfte. Also ich habe gerade gesagt, das hat auch schon ein bisschen was von Absurdistan, aber die verschiedenen Wege zum Erfolg wurden uns eben von Jan schon aufgezeigt.
Tja, worin liegt der Charme dieses Duells, Leo? Wir haben das schon so oft gesehen, aber so oft in den letzten Jahren war zumindest Cristiano Ronaldo dabei. Ich weiß nicht, also dieses Real, das wird mir als Bayern, jetzt haben wir es eh schon alle drei gesagt, mir wird es keine besondere Angst machen, weil Vini Junior ist lästig, überhaupt keine Frage. In der Verteidigung stehen sie ganz gut, aber Courtois ist nicht da. Ob Lunin nochmal so halten wird wie in den letzten Wochen, ich weiß es nicht. Im Hinspiel hat er ein Ei kassiert. Ich wäre guter Dinge, Leo.
Also ich bin zunächst ein bisschen überrascht, dass du jetzt über die Champions League mit mir sprechen willst, denn du hast mich eingeladen und hast gesagt, wir sprechen über Millwall und Abstiegskampf in der Championship und über das Meisterschaftsrennen in Schottland. Also insofern bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Aber ich versuche mich mal reinzudenken. Nein, ich bin bei den beiden Vorrednern, bin aber schon auch dabei, wenn ich sage, wenn du solche Spiele gewinnst, auf welchem Wege auch immer, dann ist es halt auch Qualität. Und Real hat gezeigt, dass sie halt auch tief verteidigen können. Und sie haben schon von allem ein bisschen was. Und du hast viele, viele richtige Punkte gerade auch aufgezählt. Aber ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, dass die Bayern Real in zwei Spielen wegblasen. Aber keine Frage, ich bin bei euch. Ich sehe die Chancen gegen Real auch deutlich besser als gegen Manchester City.
Gibt es irgendeine Theorie?
Leo, eine Frage dazu. Ipswich. Wer steigt denn auf da jetzt? Die liefern sich ein Schneckenrennen, ist ja Wahnsinn.
Ja, ist Wahnsinn. Aber ich habe ja erstmal in meinen Abstiegskampf geguckt. Also ich glaube, Millwall ist jetzt safe und wollen wir jetzt wirklich über die Championship sprechen.
Naja, ich habe, also ich meine, Ipswich ist doch dein Herzensklub. Und
ja, Ipswich ist schon cool, ne? Ipswich, Leicester, Leeds, glaube ich, ist ein Punkt im Moment oder zwei. Die ersten drei und ich finde halt diese Liga, aber jetzt schweifen wir wirklich ab. Ich gucke halt immer diese Liga, weil ich finde, das ist so eine Knochenmühle, das ist unfassbar. Und dann gehst du eventuell noch in die Relegation, sprich in die Playoffs. Das ist schon harter Stoff.
Ich habe einen kleinen Softspot für Southampton, seit Ralf Hasenhüttl dort war. Aber das nur nebenbei. Vielleicht steigen sie wieder auf. Jan, man hat ja Pep Guardiola gerne gerade zu Zeiten bei den Bayern immer den Vorwurf gemacht, naja, in diesen Spielen, da überlegt er sich ganz besonders einen ganz besonderen Trick, den deine eigenen Spieler zum Teil nicht verstehen, dann auch im Champions League Finale gegen wo Chelsea gewonnen hat unter Thomas Tuchel. Kann man denn Pep Guardiola gestern irgendeinen Vorwurf machen?
Ich finde nicht. Wenn ich da auch nur ganz kurz drüber nachgedacht habe. also wir haben es ja alle oder möglicherweise alle gesehen, es ist halt wirklich schwer gewesen, sich irgendwie Chancen rauszuspielen. Und dann gilt ja auch für jemanden wie Kevin De Bruyne, der das angeschoben hat, so ab Beginn der zweiten Hälfte dann eben doch den einen zu machen. Der hat nach seinem Tor noch zwei Möglichkeiten in den 3, 4, 5 Minuten danach und vor allem das eine Ding, da wird er sich, glaube ich, auch heute noch ein Stück weit drüber ärgern, dass er den nicht zumindest aufs Tor bringt, dann geht er aufs Tor, ist er mit großer Wahrscheinlichkeit drin. Ich bin, Thomas hat es angesprochen, auch so ein Stück weit gestern während des Spiels dabei gewesen zu denken, wieso schafft ihr es nicht, Erling Haaland ein bisschen mehr einzubinden? Denn der hat was Besseres ausgestrahlt, fand ich, als im Hinspiel und hatte irgendwie auch Bock mitzumachen und du merkst ihm an, dass er auch in den direkten Duellen da ist und sich bereit ist, aufzureiben fürs Team. Aber ja, Flankenbälle, schwierig. Sie haben es ab und zu versucht und sind eben ihrer Devise, die dann Pep mittlerweile mutmaßlich mit vorgegeben hat, treu geblieben und sind viel über 1-gegen-1-Duelle über außen, vor allem über links gegen Carvajal da irgendwie immer zu Gange gewesen. Ja, es ist auch für die nicht einfach gewesen, sich super, super, super Chancen rauszuspielen. Und wenn es dann eben auch mit dem einen dicken Ding bei De Bruyne nicht klappt, dann, ja, dann wirst du auch irgendwann müde in der Verlängerung. Man hat es gesehen, da kam nicht mehr so viel und dann hast du diese Lotterie.
Aber Jan, weil du ja auch dieses dicke Ding ansprichst, ich finde ja total spannend und einmal mehr diesen Beweis, wie sehr der Fußball auch im Moment lebt. Ich meine, wenn du ans Hinspiel der Bayern denkst, wenn White das Tor macht zum 2-0, ja, dann sprechen wir möglicherweise heute über eine komplett andere Geschichte. Ja, das ist dieser eine Moment und gestern genauso, ja, wo du sagst, das dicke Ding, wenn er den macht, ja. Aber das ist halt schon auch das Geile, ne?
Das stimmt. Und ich finde aber auch, Leo, genau dieses Gefühl, das herrschte irgendwann fast schon so ab Minute 35. Wenn die jetzt gleich mal ihr erstes Tor machen, dann bricht Real, okay, nicht in sich zusammen, aber ihr wisst, was ich meine, dann gibt's irgendwie vermutlich nicht diese königliche Reaktion, dass sie sagen im Hinspiel, okay, kommen dann jeder immer einen Schlag und bis einer irgendwann umfällt, denn so war es ja gestern gar nicht. Also es hat wirklich einer ja nur was gemacht und der andere hat nur verteidigt. Aber genau, ich dachte auch, wenn es dann klappt, dann kommt ein bisschen mehr bei raus, aber ja, der eine Moment.
Aber wie du sagst, finde ich schon wirklich interessant. Früher war es meistens so, dass wenn ein Spiel so einseitig gelaufen ist, dann hat das die Mannschaft auch gewonnen, die einfach die bessere gewesen ist. So war der Fußball, jetzt würde ich sagen, vor 15 Jahren. Und jetzt sagen natürlich alle wieder, oh, Phänomen Real, das ist die Mannschaft für die Champions League. Ich finde natürlich, wie ihr das richtig sagt, es ist auch ein Zeichen von Klasse, so ein Spiel gegen so eine Mannschaft zu gewinnen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, können wir es gestern auch runterbrechen. Das war schon enormes Glück. Und das hat Real in dem Wettbewerb häufig.
Ja, zum zweiten Mal in Folge, Thomas, nicht so lange her, dass RB Leipzig im Bernabeu ein Wahnsinnsspiel gemacht hat, Vini Junior eigentlich vom Platz fliegen muss. Ich glaube, die hatten doppelt so viele Abschlüsse oder noch mehr, die Leipziger, und das von großer Qualität. Wenn Dani Olmo im Achtelfinal-Rückspiel zweimal mehr aufs Tor schießt, und da meine ich nicht die Szene in der letzten Minute, als er den da an die Latte lupft, dann ist Real Madrid im Achtelfinale draußen. Wie viel Glück hatten die da mit all den Schiedsrichterentscheidungen hier und Rückspiel? Also, wenn wir uns überlegen, wie die da jetzt im Halbfinale stehen, das ist schon ein Stück weit abenteuerlich.
Aber für wen?
Ja, und so war es ja auch vor 2 Jahren.
Ja, Thomas,
als wir das Ding gewonnen haben. Ich sag nur, das war ja vor 2 Jahren genau,
ja,
als wir das Ding gewonnen haben.
Ja.
Ja. Und ich sag nach wie vor, auch wenn damals alle irgendwie Toni Kroos beigesprungen sind, ich fand die Frage vom Kollegen Kaben schon berechtigt, weil auch im Finale war Liverpool die bessere Mannschaft, aber trotzdem am Ende haben sie es halt wieder gewonnen. Das ist schon ein Phänomen, muss man sagen.
Ja, das war kurz vor das Finale.
Sind denn dann jetzt die Bayern tatsächlich die einzige Mannschaft, Leo, die in diesem Halbfinale steht, die jetzt eben nicht irgendwann mal ordentlich Dusel gehabt hat, weil in der Gruppenphase hat PSG gegen Newcastle, war es glaube ich, von einer eher dubiosen Entscheidung profitiert. Der BVB, keine Ahnung, wie sie sich aus ihren Löchern rausgraben, aber sie schaffen es irgendwie. Real haben wir besprochen. Also eigentlich muss man ja sagen, so scheiße die Saison angeblich für die Bayern läuft, ganz so schlecht ist es ja nicht, zumindest in der Champions League.
Ja, in der Champions League auf keinen Fall. Also das ist ja auch immer schon so gewesen, dass irgendwo zwischen Heimniederlage Bremen und Heidenheim auch alle immer wieder zwischendurch schon mal gesagt haben, naja, aber guck mal die Champions League Saison an. Und ja, es ist einfach so, wenn die Hymne läuft, Thomas hat es angesprochen, dann werden ein paar andere Impulse freigeschaltet, als wenn es am Samstagnachmittag bei 28 Grad in Heidenheim zur Sache geht. Und das ist nun mal Fakt. Das ist vielleicht bei einer Mannschaft, die mit vielen Spielern bestückt ist, die einfach schon so viel gewonnen haben, auch menschlich, auch wenn es natürlich, jetzt kommt eine Floskel, natürlich dann nicht Bayern-like ist. Und wenn sie natürlich sagen, im Pokal müssen wir weiterkommen und in der Bundesliga ist der Anspruch, einfach jedes Jahr Meister zu werden. Ich glaube, dass es trotzdem menschlich ist und ja, in der Champions League zeigen sie ein komplett anderes Gesicht, wobei ich bleibe einfach dabei und da sind wir wieder beim Moment und da habt ihr auch gerade schon auch ein bisschen in die Geschichte geblättert. Was passiert, wenn White das 2-0 macht im Hinspiel, über was sprechen wir dann? Und das ist halt das Geile am Fußball. Aber ja, ich glaube auch, dass die Bayern das Ding ziehen können. Keine Frage.
Wer möchte Dortmund loben? Thomas, aber du vielleicht. Oder Thomas, bitte.
Ich möchte eins noch sagen, was mir gestern aufgefallen ist, und das möchte ich gerne auch mal loswerden. Also, Kimmich hat ein ganz starkes Spiel gemacht und Kimmich ist der Matchwinner. Und es ist absolut berechtigt, dass man Lobeshymnen auf ihn singt. Aber diese Generalabrechnung von Sami Khedira gestern Abend, die ist mir persönlich zu weit gegangen. Es haben ganz viele Experten gesagt, oder vermeintliche Experten, und wir haben das hier auch schon ganz oft besprochen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr bei dir gesagt, ich sehe Kimmich im defensiven Mittelfeld nicht als Weltklasse-Spieler. Ich sehe ihn als Außenverteidiger, als Weltklasse-Spieler, der für mich unerklärlicherweise ständig die Standards schießen darf, obwohl sie schlecht sind. Die waren gestern übrigens auch schlecht. Aber dann zu sagen, dass alle keine Ahnung haben, die schon länger gefordert haben, dass er halt im Mittelfeld vielleicht nicht spielt, dass er mit dieser Chefrolle überfordert ist, und zu sagen, er wird bei der EM wieder so wichtig sein wie bei den letzten Turnieren. Also die letzten Turniere waren für Deutschland alle eine Enttäuschung. Da muss ich sagen, verstehe ich Sami Khedira nicht. Kimmich als rechter Verteidiger, für mich Weltklasse, gestern überragend gespielt. Aber da mit allen abzurechnen, die mal gesagt haben, im Mittelfeld, das gefällt mir nicht, das habe ich gestern nicht ganz verstanden. Das wollte ich ganz gerne noch anbringen.
Also ich habe die Generalabrechnung nicht gehört, Thomas, aber ich bin bei dir. Und vor allem eins ist ja auch völlig legitim. Ich habe nur ein paar Sachen gelesen. Also darüber nachzudenken, ob es für einen Spieler, der inzwischen übrigens 29 ist, nochmal eine Option sein könnte, was Neues zu wagen, weil ich glaube, es ging ja auch darum, dass viele gesagt haben, möglicherweise soll er ins Ausland wechseln. Das ist doch völlig legitim und damit beschäftigt sich übrigens auch zu 100% der Spieler. Was passiert bei den Bayern? Wurde ich da zuletzt in Frage gestellt? Habe ich intern immer den Rückhalt genossen, den ich mir in der Position, in der ich mich sehe, vorstelle? Also ich finde auch, also dass die Diskussion legitim ist, da bin ich 100% bei dir.
Ich frage mich halt immer, und Thomas, du hast das ja eben auch nochmal gesagt, ich frage mich halt immer, Kimmich möglicherweise, aber dieses Interesse, die Wahrnehmung, die in Deutschland halt herrscht, auch über Leon Goretzka zum Beispiel, rufen denn, ich weiß es nicht, aber weiß es einer von euch, rufen denn bei Bayern alle zwei Wochen Berater oder vielmehr Vereinsvertreter von ganz, ganz großen Vereinen, die vielleicht noch größer sind als Bayern, viele sind es ja nicht, an und sagen, boah, der Goretzka, den finden wir so geil, der muss nächstes Jahr zwingend bei Liverpool spielen. Ich glaube das nämlich nicht. Ich glaube, dass in Deutschland, die sind natürlich sehr, sehr gute Spieler. Weltklasse, wie der Thomas sagt, vielleicht als rechter Außenverteidiger. Aber ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser, ich möchte jetzt sagen Überhöhung, aber ist denn zum Beispiel Leon Goretzka wirklich so wichtig und so gut, wie er gemacht wird? Jan, ich schiebe dir dieses sehr, sehr harte Stück Brot hin.
Her damit, das ist ja völlig okay. Ich meine, wir wissen alle, wie die Bayern Fußball gespielt haben ab, ich sag einfach jetzt, Beginn der vergangenen Saison. Also es gab gute Phasen, aber Leo hat es anklingen lassen, auch in dieser Saison, genau, Heidenheim, da hat man dann bedingt Lust, auch wenn man dann 2-0 führt. Es gibt verschiedene Geschichten, die ja dazukommen. Wir kennen das jetzt alle, die Entwicklung, sagen wir mal, der letzten 21 Monate beim FC Bayern. Und dass Jo Kimmich und auch Leon Goretzka nicht die ganze Zeit auf wahnsinnig hohem Niveau permanent gespielt haben, ist ja völlig klar, dass es dann Diskussionen gab Anfang dieser Saison mit, wie auch immer die Sechs dann zu benennen ist, von Thomas Tuchel und, das ist ja völlig logisch. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Leon Goretzka und Jo Kimmich, ohne, na klar, mit denen darüber gesprochen zu haben, das Gefühl haben, als wenn sie am Peak ihrer Karriere wären, was die Leistung irgendwie angeht. Also die hatten definitiv schon bessere Phasen. Ob es Angebote gibt, ach Jens, es gibt immer Vereine, die denke ich mal, wenn Leute mal in der Weltklasse-Kategorie eine ganze Weile unterwegs waren, das gilt ja dann für die beiden, die sich für die dann interessieren. Es gibt natürlich einen Markt für die, aber ich habe jetzt auch das gestern gar nicht, ich habe ja gar nichts gesehen natürlich, und auch nichts gehört im Anschluss, aber das, was Jo Kimmich als Rechtsverteidiger in letzter Zeit wieder macht, das, was ich gesehen habe, auch in der Nationalmannschaft, gefällt mir als Fußballfan dann doch sehr gut. Aber genau, also viel mehr kann ich zu den beiden Personalien gar nicht sagen.
Ich glaube, Jens, es ist schon ein Stück weit so, wie auch viele letztens geschrieben haben. Kimmich und Goretzka waren schon 2020 dabei bei einem ganz besonderen Wettbewerb und einem ganz besonderen Turnier. Da hatten die Bayern eben auch diesen Flow und haben die Champions League gewonnen. Damals hatten sie aber auch noch Alaba und Lewandowski und sowas. Und wenn ich mir die Mannschaft von gestern Abend angucke, dann empfinde ich es so, dass Kane absolute Weltklasse ist, dass Musiala Weltklasse ist, dass Neuer, wenn er fit ist, Weltklasse ist.
Ja, Leroy ist schon auch an, wenn er...
Den wollte ich gerade sagen, dass Leroy Sané, wenn er Bock hat, der Nächste ist, den ich für Weltklasse halte oder zumindest an dieser Schwelle dazu. Und dann sage ich, Kimmich und Goretzka sind internationale Klasse, die vereinzelt auch Weltklasse-Spiele zeigen, aber sind sie die Führungsspieler, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir letztes Jahr sehen, in De Bruyne, in Rodri, die das Spiel auch mittragen? Das ist, glaube ich, die Frage. Und ich glaube, dass es für Kimmich und Goretzka immer einen Markt gibt. Ich glaube aber nicht, dass jetzt irgendeiner sagt, ich zahle für Goretzka 80 bis 100 Millionen, dass der jetzt hier irgendwie hinwechselt. Das glaube ich nicht.
Ja, du darfst das Gehaltsbudget auch nicht ganz außer Acht lassen, ne? Das sind wir ja auch, also zumindest bei Kimmich irgendwo bei 20, ja. Und das Paket musst du erstmal schnüren. Aber ich komme wieder zurück zum Moment. Wisst ihr, was übrigens für mich gestern ein Weltklasse-Moment auch war? Ist die Bewegung von Guerrero zur Flanke. Diese ganz kurze Bewegung und dann diese Flanke zu schlagen. Das war übrigens exzellent.
Das Lustige war...
Wer es nicht weiß...
Ja, bitte.
Jens, ganz kurz, ich habe da nur 8 Bewegungen im Kopf. Wie Michael Leopold... Europameisterschaftsmedienendspiel in Verona Teleview gegen das DSF. Diese Bewegung habe ich im Kopf. Die war für mich auch am
Weltklasse. Du schweifst ab. Zurück zur Championship.
aber das Lustige war gestern, ja, also Jan und sein Experte Sepp Kneißl haben ja die ganze Zeit dann auch bemängelt, dass Manchester City eigentlich immer den Ball reinlupft aus dieser Position und dann ist es am Ende des Tages von Guerrero diese lässige Bewegung, aber auch eine gelupfte Flanke, die dann die Entscheidung bringt. Also es ist, manchmal ist es verrückt. Kurze Pause mit Thomas Wagner, mit Jan Plate und mit Michael Leopold in der Big Show 657.
Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch und ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, weiter geht's. Big Show 657, Jan Plate, Thomas Wagner und Michael Leopold. Leo vielmehr. Wenn wir jetzt von der Championship eine Etage drüber gehen, gehen wir mal davon aus, dass Liverpool heute nicht in Bergamo mit 4 Toren Unterschied.
Du sprichst von der Farmers League?
Ja, genau. Liverpool wird heute nicht mit 4 Toren in Bergamo gewinnen und Leverkusen wird auch nicht gegen West Ham ausscheiden. Jetzt sind wir aus dieser herrlichen Premier League. Plötzlich ist dann niemand mehr, oder habe ich jemanden übersehen, im Europapokal vertreten. Was sagt uns das, wenn überhaupt? Ist das auch wieder einfach nur ein kleiner Irrtum der Fußballgeschichte?
Ja, also auch da, ne, mag einer sagen, hat ja noch kein anderes Vokabular mehr, ne, aber das ist ja gefühlt jedes Jahr so, dass wir darüber diskutieren, ist die Bundesliga im internationalen Vergleich gut genug, ist England allen Klassen meilenweit voraus, ja, in finanzieller Hinsicht definitiv, was ist mit den Spaniern, was ist mit den Italienern und was ist mit Paris? Und dieses Jahr ist es einfach so, dass wenn du Premier League guckst, und ich gucke ja berufsbedingt durchaus mal rein bei uns, dann hast du natürlich schon, keine Ahnung, wenn du City gegen Liverpool guckst, im ersten Moment den Eindruck, das ist eine andere Sportart. Ja. Aber ja, am Ende des Tages sind es halt auch, oder ist es halt auch nicht an Champions League Abend so weit weg von dem, was unsere Top-Mannschaften zu leisten imstande sind. Und ja, und dann ist natürlich die Belastung in England riesig. Ich kann es jetzt schwer einschätzen, Thomas, du wirst das Interview heute Abend führen, inwieweit beispielsweise so eine Saison halt dann am Ende raus auch Körner kostet und wenn du ständig dann auch mit jungen Spielern spielen musst, Verletzungssorgen hast, das spielt ja mit Sicherheit alles rein, aber Fakt ist, am Ende des Tages sind diese Geschichten, finde ich, korrigiert mich, wenn es komplett anders seht, einfach jährliche Momentaufnahmen und da spielt in Europacup-Wettbewerben halt alles mit rein. Tagesform, Verletzungen, Schiedsrichterentscheidungen, auch mal ein Stück Glück, etc. Ja, also ich bleib dabei. Ich finde, das sind alljährliche Momentaufnahmen und aus Bundesliga-Sicht sollten wir es genießen. Ich glaube tatsächlich, dass Leverkusen das Ding zieht und über Bayern und Dortmund haben wir ja schon gesprochen.
Ich glaube, dass du für so eine Bewertung schon einen Zeitraum von 5 oder 10 Jahren nehmen musst.
Ja, klar, du kannst jetzt ja sagen, England ist, glaube ich, seit 20 das erste Mal wieder kein Halbfinalisten, ne? In der Champions League irgendwie so, wenn ich es kurz überschlage.
Und ich glaube, dass dieses Thema, was du angesprochen hast, dieses Tempo, wenn du so ein Spitzenspiel siehst, das ist schon eine andere Sportart und es ist deutlich schneller. Aber Fakt ist auch, dass wenn du international gegen Mannschaften wie Bayern oder Real antrittst, die lassen sich halt gar nicht auf dieses Tempo anzwingen. Also die stellen sich dann hinten rein, so dass das oder warten erstmal ab, so dass dieses Spiel gar nicht dieses Tempo hat.
Absolut, du bekommst an solchen Abenden einfach andere Dinge vorgesetzt, ja?
Ganz genau. Und der körperliche Verschleiß, auch der wurde gerade angesprochen, der ist natürlich in England schon da. Jetzt kann man aber natürlich auch sagen, dafür haben sie auch die breiten Kader ausgelegt. Und ich habe die Bundesliga oft hart kritisiert. Da muss ich natürlich jetzt sagen, mit 3 Mannschaften wahrscheinlich im Halbfinale, das ist ein gutes Jahr für die Bundesliga. Die Frage ist aber trotzdem, wie nachhaltig das dann letztlich auch ist. Und dass Dortmund zum Beispiel Atletico nach einem 2-2 so noch in die Knie zwingt, das spricht im Fall auch für das, was wir Dortmund oft genug abgesprochen haben, Charakter und Härte in ganz entscheidenden Momenten.
Aber wenn du sagst, du musst einen mehrjährigen Zeitraum berücksichtigen, dann darfst du einfach Frankfurt nicht vergessen. Wie lange wurde darüber diskutiert, warum holt kein Bundesligist die Europa League oder nimmt diesen Wettbewerb nicht ernst genug, etc. Also ist jetzt nicht so, dass gar nichts los war die letzten Jahre, ne?
Nö.
Ja, schön. Und viel los. Und diese Müdigkeit, Jan, das ist mir gestern auch aufgefallen, dann gerade in der Verlängerung, vor allem bei Real, aber auch bei Manchester City. Jetzt weiß ich gar nicht,
wie von... bei mir.
Nein, bei dir nicht. Du warst frisch bis zum Elfer von Bernardo Silva. Und beim Elfer von Bernardo Silva bist du dann in dich zusammengefallen und hast gedacht, was macht er da eigentlich? Lunin bleibt einfach stehen und fängt den Ball ab, als ob er es geahnt hätte, als ob es abgemacht.
Ja, er wusste es irgendwie.
Ja, es war ganz, ganz cool. So, jetzt müssen wir aber schon noch, und wir wollen auch, das habe ich Leo angedroht, dass wir ein kleines bisschen über den neuen deutschen Meister sprechen, 5 Spieltage vor Schluss, Jan. Bayer Leverkusen, ich weiß nicht, was am ehesten herauszuheben ist. Vielleicht das. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen und der hat gemeint, naja, das alte Muster der Bayern, dass sie Leverkusen jetzt leer kaufen, was die Spieler angeht, wird vielleicht dadurch unterbrochen, dass der Trainer eben auch dort bleibt. Wie groß ist deine Hoffnung, Jan, dass Leverkusen im nächsten Jahr vielleicht die gleiche, vielleicht sogar noch eine etwas verbesserte Mannschaft haben wird?
Hoffnung hört sich so an, als wenn ich es mir wünschen würde, aber wobei ich tue es vielleicht sogar auch ein Stück weit, ob des guten Fußballs, den sie spielen. Mein erster Wunsch war, dass Xavi Alonso bleibt. Ja, und du hast es gesagt, das ist ja Fakt jetzt und das finde ich großartig, dass der auch merkt, trotz der Avancen, die es irgendwie von links und rechts ganz sicher gegeben hat, und vielleicht immer noch gibt, dass es einfach Sinn macht, das Ganze weiterzuentwickeln, weil es, glaube ich, auch eine große Freude ist. Und da sind wir, um nochmal das Wort Momentum auch zu sagen, bei so vielen Momenten, die in dieser Saison geschaffen haben, die, glaube ich, auch diese Freude am Fußball und zusammen weiter was zu unternehmen, einfach von Woche zu Woche, sage ich mal, gesteigert haben. Es gibt es ja auch nicht so häufig, dass so viel funktioniert. Und das ist ja auch so was Großartiges am Fußball, dass dann doch was Unerwartetes passiert an einem eher unerwarteten Standort, der nun seit 100.000 Jahren dafür bekannt ist, dass er eigentlich zu viel Wohlfühloase ist und zu wenig irgendwie dann doch an der Leistungsgrenze kratzt. Und ich kann mir wunderbar vorstellen, dass sie alle bleiben. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Warum woanders hinwechseln? Also ich glaube, sie verdienen ganz gutes Geld. Der ein oder andere verhandelt vielleicht nochmal nach und verlängert seinen Vertrag noch um ein Jahr. Die werden in der Champions League spielen. Ich meine, Ilkay Gündoğan hat schon gesagt, als er da Glückwünsche rübergeschickt hat, dass er gespannt ist, was die als Team in der Champions League dann unternehmen, auch in der nächsten Saison. Und hey, das schreit ja danach, ähnlich wie in Stuttgart, wo ja auch die Frage ist, was passiert mit den Jungs da vorne und hinten und in der Mitte, die haben auch überall gute Leute, dass man sehen möchte, wie geht es weiter. Und dass Flo Wirtz jetzt nächste Saison nicht bei den Bayern spielt, ist ja für mich ziemlich klar, weil da hängt auch ein Preisschild von 120 Millionen Euro um seinen Hals. Und ja, was willst du letztendlich? Was ist die Quintessenz des Fußballs? im besten Fall doch, sie werden alle gut bezahlt, also Spaß haben, zusammen was schaffen. Und wie groß ist das bitte, was denen gelungen ist, und sie führen es ja noch fort. Wir haben es ja gehört schon mit Europa League und noch DFB-Pokalfinale. Also ich kann mir gut vorstellen, wir sehen genau diese Mannschaft ergänzt um 1, 2, 3 Spieler, die da unbedingt hinwollen. Kann? Und dann lass den einen oder anderen gehen, aber hey. Ja.
Kann der Kölner Thomas Wagner gönnen, was Leverkusen anbelangt?
Also das glaube ich nicht, wenn du siehst, wie viele FC-Fans da sagen, ja, das Konstrukt, der Urvater der Konstrukte ist Meister geworden und sowas. Ich würde mal sagen, Leverkusen wird nie das an Menschenmassen fesseln, was Gladbach und Köln im Rheinland machen. Ich glaube aber, wenn man immer gesungen hat, ihr werdet nie deutscher Meister, dann sollte man jetzt auch gratulieren. Ich glaube, die sportliche Leistung erkennen schon viele ein. Ich möchte jetzt auch gar nicht die Diskussion führen, inwiefern Leverkusen vielleicht ein anderes Konstrukt als Leverkusen und vor allen Dingen als Leipzig ist. Und es wurde ja wirklich auch mal als Betriebssportmannschaft gegründet. Aber eins möchte ich dann schon sagen. Ich glaube, vom Etat ist Leverkusen irgendwas auf Platz 4 oder 5 in der Bundesliga. Also wie gut Simon Rolfe es eingekauft hat, was das für eine Mannschaft ist. Und Didi hat es ja bei dir, Leo, am Samstag gesagt. Ich glaube, man wird erst in 10 Jahren wissen, falls sie es jetzt schaffen, ich glaube, das entscheidende Spiel ist am Sonntag in Dortmund, ob sie wirklich ungeschlagen durch die Bundesliga durchkommen, das wäre natürlich unfassbar.
Ja, ich bin Dortmund, ja.
Ja, und, genau. Vielleicht das Triple gewinnen, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ohne Worte, dieser Hunger dieser Mannschaft, wie die funktionieren, also das ist eine Jahrhundertsaison und ich meine, sie sind ja dabei, sie sind für mich, wie gesagt, jetzt der Favorit, aber ich stelle mir gerade vor, wie die Gesichtsfärbung bei Uli Hoeneß wäre, wenn Dortmund die Champions League gewinnt und Leverkusen das Triple. Das ist auch eine interessante Vorstellung.
Ja, Moment, wir haben Leo mal für eine Sekunde verloren. Warum auch immer. Moment.
Ja.
Da ist er wieder.
Ja.
Leo, wenn man jetzt das Ganze...
Entschuldige, ich hab Thomas leider jetzt nicht mehr zu Ende gehört. Ich wollte nur sagen, sie spielen jetzt Dortmund und dann Stuttgart. Das wollte ich noch kurz ausführen. Also die zwei Spiele sicherlich, Thomas, ne? Thema gehst du ungeschlagen durch. Was ich noch sagen wollte, weil deine Frage war ja, bleiben die zusammen, auch an Jan. Caro hat ja einen großen Transfer oder einen großen Verkauf in Anführungszeichen so ein bisschen durch die Blume angedeutet. Ich befürchte es wirklich, weil ich ihn einfach dieses Jahr unfassbar gerne habe spielen sehen, ist, dass es Jonathan Tah sein könnte, der eine unglaubliche Konstanz an den Tag gelegt hat. Ich glaube, neben Grimaldo und Wirtz der Einzige auch, der über 3000 Pflichtspielminuten gespielt hat, weil man ja immer darüber spricht, wie toll dieser Kader ist und wie gut es Alonso geschafft hat, zu rotieren, auszubalancieren. Aber die drei, die ich gerade genannt habe, die stehen natürlich, finde ich, mit Xhaka dann nochmal ein drüber. Ja. Und ja, unfassbare Mannschaft. Ich habe sie oft gesehen dieses Jahr und ich muss echt sagen, also wenn du gerne Fußball guckst, ist das natürlich schon eine Freude. Xhaka, glaube ich, übrigens auch über 3000 Pflichtspielminuten, die 4 sind's, um korrekt zu sein. Und ich finde halt auch bei Flo Wirtz, und ich habe das oft gesagt in dieser Saison, Jan Thomas, der Fan guckt vielleicht hin und sagt, hey, was spielt der für Pässe, was macht der für Tore? Wenn du siehst, wie der Kerl sich gegen den Ball verbessert hat, was der arbeitet, wie hart der übrigens auch in den Zweikämpfen ist, im Nehmen, du siehst den nie lamentieren, das ist für mich das ist outstanding.
Ja, und er hat sich auch in der deutschen Nationalmannschaft etabliert, zumindest in den letzten Spielen gespielt, und das mag unser abschließendes kurzes Thema noch sein. Thomas, du hast in der Glanzparade mit Wolfi am Montagabend besprochen. Leo ist auf dieses Thema auch vorbereitet. Deswegen fange ich gleich an mit dir, Leo. Die Zeichen verdichten sich.
Thema. Millwall,
ja genau. Pass auf, Herbert Gogl ist ja, man kann es nicht anders sagen, aber Herbert Gogl ist unser aller Vorbild. Und Herbert setzt sich also am Montag bei Scheißwetter beim Iphitos neben mich hin und sagt, Jens, die Zeichen verdichten sich. Und Herbert redet da wirklich so, wie er auch kommentiert, die Zeichen verdichten sich, dass Nagelsmann jetzt zurück zu den Bayern kommt. Und was vor 2 Monaten, wo ich gedacht hätte, bitte, es scheint sich wirklich da abzuzeigen, ist das aus Mangel an Alternativen, Leo? Ist es, weil Julian Nagelsmann jetzt mit dem DFB-Team etwas gemacht hat, was man bei den Bayern auch gerne machen würde? Hast du noch Zweifel, dass Nagelsmann zu den Bayern zurückkommt?
Also bei allem Respekt vor Herbert muss ich dazu sagen, wir sagen das schon seit Wochen, dass sich das darauf im Endeffekt zuspitzt. Und ich glaube auch, Stand heute, dass es so kommen wird. Und Max Eberl würde vermutlich antworten, es ist eine Melange aus allem, was du gerade genannt hast. Ich weiß, Thomas, du wirst jetzt gleich reingrätschen. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich hab ein, zwei Gedanken im Kopf, die ich noch nicht so zusammenbekomme. Du bist in der EM gefangen, sollst aber auch so ein bisschen schon die Trainingssteuerung mit übernehmen, die Vorbereitung planen, bei den Transfers wirst du eingebunden. Wie kann das klappen in einer Zeit, wo die Nationalmannschaft deine hundertprozentige Aufmerksamkeit braucht? Da wurde noch relativ wenig, finde ich, öffentlich drüber gesprochen. Also das ist schon ein Punkt, wo ich sage, hui, also gehen wir mal vom Optimalfall aus. Ich glaube, das Endspiel ist am 14.07. und vier Wochen später ist DFB-Pokal oder Supercup oder was auch immer. Also das finde ich spannend, aber dass es so kommen könnte, kann, wird, davon gehe ich aus. Und ich glaube auch, dass es schon bei Julian Nagelsmann einfach so eine Wunde ist, wo er gerne ein großes Pflaster drüber kleben würde und am besten an der Stelle, an der die Wunde auch aufgetreten ist.
Ich möchte nur wieder auf seinem Bord sehen. Bitte.
Jens, ich würde ganz gerne noch eins dazu sagen, weil ich dann los muss. Du hast ja mal wieder überzogen.
Wenn er sagt, er muss los, das heißt, er hat irgendwo ein Cappuccino stehen.
Ja, genau.
Und vermutlich kennt er in Bergamo jemanden.
Ja, genau. Eine Signora. Okay, ganz kurz nur von mir. Ich glaube tatsächlich, dass Nagelsmann der Trainer wird. Ich kann es aus seiner Sicht total verstehen. Da hat Leo vollkommen recht. Da ist so eine Rechnung offen. Ich sage nur, aus Sicht der Bayern finde ich es auch mit den finanziellen Komponenten tatsächlich, natürlich für eine Mannschaft, die für mich jetzt der Favorit auf die Champions League ist, kurios an. Ich finde es im Gipfel der Konzeptionslosigkeit, weil sie nie darauf vorbereitet sind, was wollen sie denn eigentlich? Und also es war bei Lewandowski so, das wird irgendwann bei Neuer so sein. Wenn du einen Trainer verpflichtest, wie Nagelsmann, und auf 5 Jahre angelegt, dann musst du ihm eigentlich auch die Zeit geben. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass Nagelsmann alles gewonnen hatte. Er ist auch gegen Villarreal ausgeschieden und er hat keinen Lewandowski-Ersatz gefunden, weil er dachte, Mané kann Mittelstürmer spielen. Nur, ich glaube, das kostet die Bayern 20 Millionen. Sie wissen nicht, wen sie holen sollen. Und jetzt stell dir mal für Nagelsmann die Situation vor. Tuchel holt die Champions League und er scheidet im Achtelfinale der EM aus. Da kannst du eigentlich jetzt schon die Rückholaktion von Thomas Tuchel dann wieder planen. Also das Ganze ist, irgendwie muss ich sagen, ist das schon ein bisschen erschreckend, wie wenig Alternativen die Bayern selber wohl auf dem Trainermarkt finden. Aber für Nagelsmann, und dass Nagelsmann ein Top-Trainer ist, da gibt es ja gar keine Frage, ist das sicherlich absolut die richtige Entscheidung.
Deshalb haben wir auch Thomas Wagner eingeladen. Thomas, du bist entschuldigt, die Signora winkt schon aus der Weite.
Mit der Gazzetta.
Genau.
Cappuccino ist kalt.
Genau, mit Grandezza und Gazzetta. Mach's gut, Männer. Ne?
Bis dann, Thomas. Ich habe mich gerade von Thomas Wagner daran erinnert, es gab ja mal einen Bayern-Spieler, der hieß Sadio Mané. Glorreiche Zeiten, habe ich komplett vergessen. Na gut, lassen wir es.
Ich finde, Jan, Thomas hat ja schon auch ein paar berechtigte Punkte angesprochen. Ich sage ja, also da gibt's schon ein paar Fragezeichen. Aber ich finde auch, und jetzt ist er leider nicht mehr da, was man schon auch anfügen muss, weil er sagt, konzeptlos. Also eins ist ja auch mal klar, das Fenster für einen Bayern-Trainer ist jetzt nicht so groß, ne? Und Fußball hat ja oft auch was mit Timing zu tun. Wann geht dann dieses Fenster auch auf, ne? Und wie viele kommen überhaupt in Frage? Also das muss man ja schon mal sagen. Dann ist die Kombo, die Nagelsmann entlassen hat, warum auch immer, das brauchen wir hier an der Stelle nicht nochmal diskutieren, ist nicht mehr da. Generell ist der Verein, und da bleibe ich dabei, jetzt vermutlich fündig geworden auf der Suche nach sich selbst. Die erste Übergabewelle hat nicht funktioniert, jetzt sollen es Freund und Eber sein. Da habe ich gefühlt im Moment ein ganz, ganz gutes Gefühl für die Bayern an der Stelle. Aber also sie sind ja auch so ein bisschen auf der Suche gewesen. Und ich glaube, wenn du dann am Ende feststellst, das war ein Fehler, dann ist es nicht immer nur ein Zeichen von Konzeptlosigkeit und Schwäche, einen Fehler in Anführungszeichen korrigieren zu wollen. Ob es dann aufgeht, dann kann natürlich jeder den Finger heben und sagen, wenn es nie aufgeht, darfst du halt den gleichen Fehler nie zweimal machen. Ne?
Ja, ich bin sehr bei dir. denn es gibt, glaube ich, echt Argumente auch für beide Sichtweisen. Aber wenn wir überlegen, was der ein oder andere Spieler, und wir hatten es jetzt heute schon von Goretzka und Kimmich, dann auch Julian Nagelsmann öffentlich hinterhergerufen haben, als der dann gehen musste, ohne ein Spiel, nur mal zur Erinnerung, in der Champions League in der Saison verloren zu haben. Sie hatten sich gerade gegen Paris Saint-Germain, meine ich, durch zwei Siege in der ersten K.O.-Runde durchgesetzt, recht souverän. Und eigentlich stand Manchester City dann auf dem Plan.
Absolut, wo übrigens alle nach diesen Paris-Spielen gesagt haben, das war Nagelsmann Masterclass, kann ich mich erinnern.
Genau, ne? genau so, Leo. Und ja. Dann gibt es das Spiel in Leverkusen, dann kippt alles bei den Herren, die nicht mehr da sind, in ihrer Meinungsfestigkeit. Denn vorher hieß es ja auch die ganze Zeit, sie ziehen das mit ihm durch. Und genauso war es doch eigentlich angelegt. Und ich hätte auch gedacht, Mensch, das ist doch mal spannend. Also das durchzuziehen bei all der Geschichten, die es immer rund um Nagelsmann natürlich auch gegeben hat. Und der vielleicht auch Schwierigkeiten intern oder so.
Aber ich finde auch, dass er, also zwei Sachen. A, er war, also ich finde, dass er kommunikativ, ich finde reif kein gutes Wort, und mir fällt kein besseres ein, reifer, erwachsener geworden ist. Ja? Ja. Ich finde aber auch, und das vergessen auch viele, dass der denen ja in seiner Zeit bei den Bayern alles wegmoderiert hat auf den Pressekonferenzen, genau, und teilweise mit einer unglaublichen, ja, Werf, ja, weil gar kein anderer da saß. Also ja, man muss immer, finde ich, schon genau abwägen und nochmal alle Seiten betrachten.
Ohne Bayern-Fan zu sein, aber ich sage auch gern nochmal, also ich bin sehr beeindruckt gewesen von Julian Nagelsmann im Prinzip über 90% der Zeit, also auch über seine öffentlichen Auftritte, und dann kannst du über Skateboard zum Pipapo kannst du irgendwie diskutieren und sagen, brauchst du nicht unbedingt, aber was der gemacht hat mit Mitte 30, auch vor den Spielen, inhaltlich, du weißt es eh, Leo, weil du da häufig stehst und auch mit ihm da standest, möglicherweise wieder stehst, das ist ja schon geil, auch mit dem Kerl über Fußball zu reden und so, und da kommt ja auch immer was rum, und das ist, also ich finde es schon, ich finde, das ist eine geile Geschichte eigentlich, wenn der zurückkommt. Also es kann es nur wieder noch interessanter machen, und die Bayern haben eine Aufgabe vor sich, ne? Nächste Saison. Ich glaube, der ein oder andere, Uli Hoeneß war das neulich bei den Kollegen des BR oder so, hat gesagt, es könnte jetzt wieder ein paar Jahre dauern, wenn ich es richtig im Kopf habe oder so, bis man wieder auf einem absoluten Superniveau ist. Die wissen auch, dass es wichtig ist, sich jetzt irgendwie wieder zu finden und gemeinsam was zu machen. Und ich kenne jemanden, der war jetzt ein paar Tage bei De Servi, der ja auch als Trainer gehandelt wurde, und hat gesagt, das ist der geilste Trainer der Welt. Aber der spricht dann kein Deutsch. Und ob der überhaupt frei gewesen wäre, man ihn hätte frei machen können, um ihn nach München zu holen, das sei ja auch dahingestellt, und wie Leo schon gesagt hat. Also der Markt ist dann ja auch, der Trainermarkt, der mögliche, recht klein für den FC Bayern gerade.
Abschließend noch vielleicht noch ein kurzes Wort zu Max Eberl, der in Leipzig verloren gewirkt hat, der jetzt wohl angekommen ist. Aber Jan, wenn man sich jetzt anschaut, also die Leipziger Mannschaft ist nicht gut genug, damit sie Meister werden. Aber ich finde, dass er das, was er für Leipzig gemacht hat, mit Openda und mit Simmons vor allen Dingen, das macht immerhin Spaß. Also er hat auch in Leipzig eigentlich zumindest ordentliche Arbeit geleistet. Würdest du mir da zustimmen?
Ohne zu wissen, wer jetzt letztendlich für die Transfers da entscheidend war, und das wird nicht eine Person alleine gewesen sein, aber lass ihn da mitgesprochen haben, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also wenn du weißt, dass ein Kunku gegangen ist, dass Guardiola gegangen ist, dass Conny Leimer gegangen ist und sie jetzt trotzdem eine wirklich ordentliche Saison spielen, Real Madrid, um die Brücke zuvor hinzuschlagen, fast aus der Champions League rauswerfen, und jetzt gut dabei sind im Rennen um die Champions League, erst recht, weil es ja so aussieht, als wenn es einen fünften Platz geben könnte in der Liga, der reichen würde für die Königsklasse. Die sind, glaube ich, nicht so schlecht zusammengestellt, ohne dass ich die jetzt eben wahnsinnig oft gesehen habe in dieser Saison, ehrlicherweise über 90 Minuten. Aber das war das große Nachhausekommen, oder? Also als Eberl jetzt da auf der Pressekonferenz, die ich ganz gesehen habe, vorgestellt wurde und sich selber auch nochmal vorgestellt hat, sein Wirken jetzt, das wird interessant, das zu sehen, was passiert, aber ich glaube, die sind gut aufgestellt mit ihm.
Excellent. So, Leo, warum sollten wir uns die Samstags, außer natürlich wegen deiner und Didis Expertise, warum sollten wir uns die Samstagskonferenz noch anschauen? Wir wissen, wer Meister wird. Wir gehen davon aus, dass der fünfte Platz für die Champions League reicht.
Sonst weil Platz 6 der heiße Scheiß wird.
Okay. Oder sollen wir es nur noch wegen des Abstiegskampfes tun? Ich weiß gar nicht, wie viele Abstiegskandidaten Samstagnachmittag am Start sind.
Das ist übrigens eine gute Frage, die ich direkt an Jan weiterleiten würde. Ich habe mir übrigens Bremen nochmal angeguckt. Die sind vom Relegationsplatz so weit weg und haben nicht so viele Sterne zuletzt vom Himmel gespielt. Unioner, wir haben Samstag zu Didi schon gesagt, ich glaube, ich habe mal ein bisschen zu früh verabschiedet aus dem Abstiegskampf. Spannend.
Ja, also ich habe einen sehr guten Bremen, Freund, der Bremen-Fan ist, und der hat mir vor einer Woche geschrieben, pass mal auf, die steigen noch ab, ja, Bremen zu Hause gegen Stuttgart, nicht gewonnen, ja, ganz, ganz schwierig. Es war grandios, Jan, was wirst du am Wochenende machen?
Sag doch Jan mal antworten.
Ja, entschuldige, Jan.
Also ich nehme dir nicht das Zepter aus der Hand, aber ich habe doch Jan gerade eine Frage gestellt.
Was ist denn das
für eine unhöfliche Verabschiedung?
Jan, entschuldige. Ich habe mich auch nicht gerührt. Ich sag nur eins, Mainz rettet sich direkt und der Rest, ich habe keine Ahnung, was da mit Butcher in Bochum dann möglich ist, ob der FC sich da irgendwie nochmal ranrobbt, wer da unten noch reinfällt, Ralf Hasenhüttl, den habe ich auch vor geraumer Zeit in München mal gesehen bei so einer Geschichte, der hat auch gesagt, England ist so geil, Bundesliga, mal gucken, ob das nochmal für ihn interessant ist. Und jetzt sitzt er in Wolfsburg und nach dem guten ersten Spiel, zumindest ergebnistechnisch in Bremen, gibt es zwei Niederlagen. Und also Wolfsburg ist für mich ein ganz heißer Kandidat irgendwie, um da auch nochmal richtig, richtig Schwierigkeiten zu kriegen. Ja, das ist das, was uns, glaube ich, genau Konferenz gucken lässt. Wobei, ich habe gesehen, es passt auch gut im Anschluss erst. Championship 18 Uhr Sunderland gegen Millwall.
Also Millwall ist durch. Millwall hat zwei brutal wichtige Siege zuletzt geholt. Also Millwall, würde ich sagen, ist durch.
Jan, was machst du am Sonntag? Leid.
Ich glaube, ich gucke da mal rein.
Jan, machst du Dortmund-Leverkusen oder machst du Bremen-Stuttgart oder Freiburg-Mainz oder hast du frei am Wochenende?
Ich habe frei bis 21 Uhr am Sonntag und dann spielt eine Mannschaft, die du gerne magst, Jens, in Spanien Fußball.
Ah, ich ahne Furchtbares. Ich ahne wieder die nächste Enttäuschung von Robert Lewandowski. Und aber ich mag Janal, wie heißt der, Lamine Janal? Den fand ich sehr, sehr stark. Rote Karte, unnötig. Aber ich ahne Furchtbares und werde mir es trotzdem anschauen, Jan. Ich freue mich drauf.
Jetzt letzte Chance im Klassiko, da nochmal irgendwie so ein bisschen ranzukommen. Aber genau.
Danke, ja. Jan Platte. Danke, Michael Leopold. Das war eine große Freude. Danke. Wir machen eine kurze Pause und machen dann weiter.
Ciao, ciao.
Michael Körn.
Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 657, Sportradio 360. Weiter geht es mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, Jens.
Michael, ich weiß, wir beide sind, ich bin Läufer, du bist Spaziergänger, manchmal spaziere ich auch. Aber ich möchte mit dir, bevor wir über den Sport reden, über eine Kulturtechnik, eine, möchte ich sagen, vergessene Kulturtechnik kurz sprechen, nämlich die Kulturtechnik des Grüßens. Wie geht es dir da als Spaziergänger, als Läufer und als Radfahrer? Ich sitze ja öfter auch auf meinem Rennrad und fahre dann halt ein paar Kilometer in die Pampa raus. Aber es ist eigentlich Usus, dass sich Jogger, wenn man sich entgegenkommt, grüßt und Radfahrer auch. Und pass auf, folgende, ich habe keine Strichliste gemacht, aber ich habe doch mir relativ genau gemerkt, jetzt bin ich auch, ich passe auch schon auf wie ein Haftelmacher. 80% der männlichen Jogger und 90% der männlichen Radfahrer nicken, geben ein kleines Zeichen mit der Hand, sagen guten Morgen. Im Gegensatz dazu maximal 20% der weiblichen Jogger und maximal 10% der weiblichen Radfahrerinnen grüßen. Das ist ein Problem, Michael. Ich finde, die Kulturtechnik des Grüßens müsste zu 100% durchgängig sein.
Oh wow, das ist ein super spannendes Thema, weil ich da auch heute Morgen wieder mit konfrontiert wurde. Beim Spaziergang ich gehe mit meinem Nachbarn oft morgens und man trifft ja dann, wenn man immer zur gleichen Zeit geht, tatsächlich immer wieder auch mal die gleichen Menschen, die eben zur gleichen Zeit auch mit dem Hund rausgehen, die auch quasi die gleichen Rituale haben wie man selbst. Und ich bin da hin und her gerissen, was diese Grüßerei angeht. Zum einen finde ich es, also du hast gerade selber schon gesagt, Radfahrer grüßen sich, Jogger grüßen sich, Motorradfahrer, Fahrradfahrer. Und eigentlich auch Wohnmobilfahrer. Ja. Und
Bist du Wohnmobilfahrer?
Ich bin Wohnmobilfahrer. Ja, ich habe ein Wohnmobil und fahre damit durch die Gegend, also sowieso immer im Urlaub und eben auch so. Und als ich angefangen habe damit, da dachte ich, das ist so wie bei den Motorradfahrern, die grüßen sich alle so gegenseitig. Die Sache ist aber die, dass gerade wenn du im Sommer irgendwo bist, du triffst ja ständig, also da kommt ja ständig einer entgegen. Das heißt, ich könnte mir auch so einen Plastikwinkerarm aus dem Fenster hängen und du bist ja in so einem Dauergrußmodus. Und wenn ich jetzt auch noch, wenn ich jetzt nach deinem Prinzip auch noch unterwegs beim Spazierengehen, beim Radlfahren, ich fahre auch viel Fahrrad tagsüber, ne, zum Einkaufen.
Nein, da nicht. Einkaufsradfahren, das nehme ich aus. Das ist ausgenommen. Okay.
Aber so, du meinst jetzt eher so dieses Fitnessradfahren, dieses...
Das Sportliche, das sportliche Grüßen, Grüßen beim Sport, ist, glaube ich, mein Thema.
Ich bin da hin und her gerissen, weil zum einen finde ich es ja, wenn Interaktion zwischen unbekannten Menschen in irgendeiner Form auf einer halbwegs zurückhaltenden Art und Weise stattfindet. Aber wenn es dann Überhand nimmt, also so ein, dann weiß ich auch nicht genau, was ich davon halten soll. Also du meinst also, wenn ich jetzt spazieren gehe und mir kommt ein Radlfahrer entgegen, den grüße ich.
Nein, dann grüßt du nicht.
Ich grüße nur den Spaziergänger, ne? Oder der Radlfahrer, den Radlfahrer.
Der Nordic Walker grüßt nur den Nordic Walker.
Worauf du ja hinaus willst, ist, warum das bei Männern und Weiblein unterschiedlich ist. Ja, genau.
Es ist wirklich so. Es tut mir leid. Ich weiß, ich bin ein alter Sexist, aber es ist wirklich so.
Es ist wirklich so. Ja, das ist so. Ich glaube, das hängt einfach noch mit dieser, ne, dass also Frauen nicht so offensiv mit dem anderen Geschlecht umgehen, Archetypus zusammen wie umgekehrt. Ne, also in den 10.000 Jahren, wir Homo sapiens, weiß ich nicht, ist es eher der Mann, der auf eine unbekannte Frau zugeht und sozusagen die soziale Interaktion eröffnet. Würde ich jetzt mal sagen. Von diesen 10.000 Jahren Homo sapiens ist das 9.980 Jahre so gewesen. Und das ist vielleicht jetzt anders manchmal, aber eben auch eigentlich eher nicht, um ehrlich zu sein. Also ich glaube schon, dass da können wir den ganzen Abend drüber reden, den ganzen Tag drüber reden. Ich glaube schon, dass eher Männer den ersten Schritt machen als die Frau.
Eher. Okay, belassen wir es dabei, Michael. Wir begeben uns in ganz, ganz trübes Wasser.
Das ist der Zusammenhang. Ja, aber ich finde das gar nicht, das ist gar nicht doof oder sexistisch gemeint. Ich glaube, das ist tatsächlich immer noch eine Alltagsbeobachtung, genau mit den Grüßen. Wir leiten erst ja nur daraus ab.
Ja. Apropos also, Grüßen, Michael, und pass jetzt auf diese Überleitung auf. Wirst du in Würzburg nach dieser harschen Kritik, die du an der Würzburger Halle geleistet hast über Monate und Wochen, und Würzburg spielt sehr, sehr gut in diesem Jahr, für die Playoffs qualifiziert, im Augenblick Vierter in der Tabelle, wirst du in Würzburg A überhaupt noch und B freundlich gegrüßt?
Oh ja, natürlich. Also die Kritik ist ja absolut berechtigt. Also wie gesagt, dass die Halle eine Katastrophe ist, dafür können die Fans nichts, dafür kann der Steffen Liebler nicht, der Geschäftsführer, ganz ein lieber, netter Mensch, mit dem man der sagen würde, du hast vollkommen recht, diese Arena ist ein Desaster. Also, ich weiß nicht, ob du jemals da drin warst.
Nein.
Du hast das Gefühl, du gehst, es ist ja quasi eine Schulturnhalle. Ne? Das ist, daneben ist eine Schule und die gehört halt dazu. Und da hat man halt irgendwann mal gedacht, wir kriegen da auch schon ein paar tausend Leute rein. Und genau so sieht das aus. Also, unter der Tribüne sind diese Garagentore, die man aufmacht, und dahinter ist der Sprungbock und die Abrollmatten. Also es ist kein Witz, was ich jetzt sage, das ist Fakt. Okay. Du kennst diese Garagen.
Ich weiß ja, natürlich. Sport,
Die machst du auf und dahinter sind dann die Ringe, die Seile, und das ist da wirklich so. Also ich sitze da ja. Ich sitze vor so einem Garagentor und kommentiere. Das kannst du niemandem erklären. Also das kannst du nie, wenn ich Sponsor wäre in Würzburg oder Umgebung und wäre Basketball interessiert, mein Produkt da zu vermarkten, da würde ich ganz klar sagen, ich mache das, ich als Michael, würde sagen, ich mache das abhängig von einer neuen Halle, weil ich möchte nicht, dass mein Banner, meine LED-Wand, mein in dieser Umgebung präsentiert wird. Im Fernsehen, vor den Fans oder vor was auch immer. Das ist 100% auch ein Hemmnis für vielleicht den einen oder anderen Sponsor. Das weiß ich nicht, das ist nur eine Vermutung. Ich würde als Sponsor so handeln. Aber dem Verein sind da ja auch die Hände gebunden. Ich meine, der kann ja nicht mal einfach so 30 Millionen locker machen und sagen, wir bauen jetzt hier so eine Halle hin. Sondern da, das ist die öffentliche Hand, die dahinter stehen muss. Oder eben, weiß ich nicht, eine privat finanzierte Halle von einem, der dann sagt, okay, dann kommen auch die Ehrlich Brothers dahin oder wer auch immer. Weiß ich nicht, ob das sich da rentiert.
Möchte man die Jonas Brothers oder die Ehrlich Brothers lieber haben? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Also ich mag beide nicht, um ehrlich zu sein.
Ich habe übrigens im Blödsinn geredet. Also Würzburg ist ja noch gar nicht in den Playoffs, aber sicher in den Play-Ins.
Ja.
Aber es ist trotzdem immerhin.
Ja, sie haben jetzt einen Spieler verletzt. Der Jonathan Little hat sich die Hand gebrochen. Das tut ihnen sicherlich weh. Aber das ist trotzdem eine Mannschaft, die der Trainer bleibt ja auch noch da. Das ist ja auch schon sicher. Und da entsteht gerade so eine gewisse Identität, ob das jetzt dazu führt, dass der Stadtrat sagt, ja geil, jetzt brauchen wir eine Halle. Also du musst so eine Mehrzweckhalle ja eben, das ist, sagt der Name ja auch, auf Mehrzweckbeine stellen. Und dass da nur Basketballer spielen, ist natürlich Quatsch. Aber ich habe mit vielen Taxifahrern in Würzburg schon gesprochen. Es ist natürlich generell in Deutschland viel, viel einfacher, wenn du Fußballverein bist. Also was man den Würzburger Kickers, es gibt auch zwei Würzburger Vereine da und so eine Rivalität zwischen dem und dem logischerweise und dass man denen wohl deutlich mehr immer entgegenkommt, was so öffentliche Förderung angeht, als jetzt Basketballern. Das ist ja, sage ich mal, ein deutschlandweites Phänomen. Insofern sind die Wege da immer so ein bisschen schwieriger, dass man, ne? Also in München die neue, der SAP-Garten ist ja auch nicht von öffentlicher Hand gebaut, sondern von Red Bull. Sowas müsstest du halt haben, ne? Einen so einen, weiß ich nicht, also jemanden, der sagt, ich investiere.
Wie viel gibt's davon? Die mal 80 Millionen angeblich sind's ja, die Red Bull zahlen.
Naja, ich meine, S. Oliver war ja jahrelang Sponsor. Der Bernd Freier heißt da, glaube ich, der CEO, der hat ja irgendwann da den Stecker gezogen, gesagt, nee, Basketball, Namenssponsor wollen wir nicht mehr. Jetzt ist wohl doch wieder die Tür ein bisschen weiter aufgegangen. Ich glaube, dass das Unternehmen in der Lage wäre, wenn sie, also die müssten halt sich vom Geschäftsmodell anders aufstellen. Ne? Also du kannst ja nicht einfach als Textilunternehmen sagen, hurra, wir machen jetzt eine Halle, ja, und spielen da die Baskets und die Ehrlichbrüder kommen dann einmal im Jahr, sondern da muss ja ein richtiges Konzept dahinter stehen, ob die Region in der Lage ist, so eine Halle zu verkraften oder gehen die alle nach Nürnberg, weil da genug, da wohnen viel mehr Menschen und die haben schon eine Halle. Das ist ja alles heutzutage mit irgendwelchen Studien, muss das ja unterfüttert werden.
So. Moment. Dieses Internet ist auch nicht das, was früher mal war. Wie heißen die beiden Ehrlich-Brüder mit Vornamen?
Wow.
Ich wusste nicht, also ganz ehrlich, ich habe von denen noch nie was gehört. Oder doch irgendwie gehört. Ich dachte jetzt, das sind vielleicht Sänger, habe sie natürlich mit den Jonas Brothers verwechselt, aber du, Michael, du weißt, das sind Zauberkünstler.
Das sind Zauberkünstler. Ich habe die noch nie live gesehen, ich habe die mal im Fernsehen gesehen. Und das Kuriose ist, dass wenn man durch die Hallen der Region fährt, also der Republik fährt, also ich bin ja in verschiedenen Hallen, Ratiopharm Arena oder keine Ahnung, egal wo, Chemnitz in der Messe, dann steht überall diese Plakate. Jetzt hier demnächst oder 20.11.25 die Ehrlichbrüder. Also diese Hallenkapazität, die typisch ist für Basketball.
Basketball für die Ehrlichsten.
Das ist genau deren Kragenweite. Machen so Zaubershow, sowas wie Siegfried und Roy.
Andreas und Chris lese ich hier in diesem verrückten Internet. Ja, ich hatte keine
Ahnung. Da muss ich passen.
Ja, sind relativ jung auch noch, geboren 1978.
Ja, wahnsinnig erfolgreich. Ja, sind super erfolgreich. Also die sind, glaube ich, auch wirklich, ich glaube, die Tour ist immer ausverkauft. Und ich finde ja Zaubern immer ganz nett. Also ich mag ja, du musst dir mal Empfehlung an alle, die so ein bisschen schönen Zaubertrick sehen wollen, bei YouTube FISM eingeben, also Friedrich Ida Siegfried Martha.
Ja.
Das ist die Zauberweltmeisterschaft und sich dort so die Sieger der letzten oder auch die ersten drei der letzten Jahre anschauen von so Einzelwettbewerben. Da sind Dinge bei, die schaue ich mir zwischendurch an, wenn ich mal 5 Minuten relaxen will, wenn ich mein Mittagessen vor dem Screen einnehme. Schaut euch den Kartenweltmeister von 2022 an. Das ist ein Franzose. Das ist sensationell. Das ist so gut, dass man denkt, das kann nicht ein Trick sein. Das ist Magie. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich stehe auf sowas so richtig. So Typen, die mit ganz wenig ganz viel machen.
So, 2 Dinge zu Zaubershows. Generell, ich habe einmal, das ist schon sehr lange her, ich habe 0 Erinnerung. Ich weiß nur, dass ich dort war, aber ich weiß nicht, wie genau es war. Siegfried und Roy in Las Vegas gesehen, vor sehr langer Zeit, Anfang der 90er Jahre. Und das Problem und Anzeichen bei Zaubershows ist, die muss ja mindestens 90 Minuten dauern, damit du diese horrenden Eintrittsgelder in irgendeiner Art und Weise rechtfertigst. Aber kein Zauberer und auch kein Zauberduo der Welt hat ja wirklich so viel Tricks unter Anführungszeichen auf Lager, dass das trägt. Das heißt, es gibt da immer, und bei Siegfried und Roy waren es halt dann die Tiger, die da reingekommen sind. Wir wissen, wozu das dann am Ende geführt hat, ohne dem Tier jetzt einen Vorwurf zu machen. Also es gibt dann ganz, ganz große Längen. Das ist das eine. Und das andere, weil du das ansprichst, ich werde sofort dann FISM eingeben. Aber wir hatten mal, mein Schwager hatte zu seinem, ich glaube, der 40. Geburtstag war es, hatte er eingeladen den damaligen Weltmeister im Tischzaubern, Thomas Vizzani, Österreicher, wie der Witz und dann ANY. Ich glaube, der zaubert nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, naja, komm, was soll da sein? Es war so unfassbar brillant, Michael. Es war großartig. Also was der, und natürlich auch ein lässiger Typ, du musst natürlich ein Showman sein, der die Leute ablenkt, davon lebt das meiste, also die meisten Kunststücke, die sie aufhören, es ist großartig. Ganz, ganz fantastisch.
Ja, es ist, und gerade bei Karten bin ich ja sowieso anfällig als Pokerspieler so ein bisschen, dass ich immer denke, ja, da gibt's Grenzen, was so die, ne, die Schnelligkeit angeht oder die Möglichkeiten, ja, Pustekuchen. es ist so krass. Es ist so unglaublich gut, was die können. Das ist irre.
Diese BBL-Coverage gibt's halt nur in der Big Show von Sportradio 360.
Ja.
Ja. So, und abschließend, wir haben ja vor 2 Wochen drüber gesprochen, Michael. Ich habe gestern mit einem eingefleischten Dortmund-Fan gesprochen. Gestern wohlgemerkt, ja. Und der sagt zu mir, also, er darf das gar nicht laut sagen, aber er hat es mir leise gesagt. Er hätte sich eigentlich gewünscht, dass der BVB nicht gegen Atletico weiterkommt, weil dann man sich von dem Trainer leichter hätte trennen können. Und nach Angaben dieses eingefleischten und, wie ich glaube, gut vernetzten BVB-Fans wäre es eigentlich schon so gut wie sicher gewesen, dass Julian Nagelsmann zum BVB käme. Jetzt wissen wir natürlich, die Chancen stehen gut, dass er zum FC Bayern zurückkehrt. Aber wie viel Prozent von Michael Körner hatten ähnliche Gedanken, Edin Terzic betreffend und auch die Champions League gegen Atletico Madrid betreffend?
Ich bin nach wie vor relativ sicher, dass Terzic in der nächsten Saison nicht Trainer des BVB sein wird. Mhm. Wenn die Champions League gewinnen, weiß ich nicht. Ja. Also ist natürlich ganz, 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 ganz schwer, dann den Trainer zu entlassen. Aber die Pläne des BVB laufen sicherlich in die Richtung, ohne Terzic in der kommenden Saison zu arbeiten. Das glaube ich einfach so von meiner persönlichen Gefühlslage. Aber an Nagelsmann hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein, sondern ich hätte eher gedacht, dass Sahin hochgeht, sozusagen.
Ach was,
ne? Also, okay. Ja. Okay. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sahin das Zukunftsmodell des BVB ist.
Na, ich glaube immer noch, Roger Schmidt muss irgendwo unterkommen. Ich habe ihn ja bei den Bayern schön geredet und ich halte den für einen sehr guten Trainer. Und so viele Optionen gibt es
also,
ja nicht.
Ich glaube nicht, dass Sahins Perspektive, seine persönliche, die von Nuri Sahin selber, ist natürlich Cheftrainer zu werden irgendwann. Ob er jetzt schon so weit ist oder ob der noch mal 1, 2, 3 Jahre hospitieren sollte, weiß ich persönlich nicht. Oder ob das auch seine Planung ist. Nagelsmann zum BVB hätte ich jetzt ausgeschlossen, um ehrlich zu sein. Dachte, das hätte schon. Ich hab nur mal gehört, dass Nagelsmann den BVB abgesagt hat.
Okay.
Für die kommende Saison. Insofern weiß ich es nicht. Ob das jetzt die Entscheidung des BVB wirklich beeinflusst, also wenn sie die Champions League gewinnen,
Ja, ja. Dann ist schwierig. Dann kannst du nichts zu ihm sagen. Kannst, Edin, danke. Das war's, ja.
Kannst du nicht machen. Das geht natürlich nicht. Die Sache ist, wenn die Bayern die Champions League gewinnen, geht Tuchel trotzdem. Also das ist auch krass. Ne?
Ja. Ich räume den Bayern mit.
Die Wahrscheinlichkeit ist ja auch da, dass die Bayern das Ding gewinnen.
Und ich glaube, die ist nicht schlecht, die Wahrscheinlichkeit. Wir haben im Fußballteil darüber gesprochen.
Ich möchte nicht Dortmund gegen München im Finale haben.
Ich glaube, Dortmund wird ausscheiden, aber ich glaube, das habe ich ja vorhin im
Fußball schon gesagt. PSG?
Ja.
Findest du PSG so gut?
Ja, Dortmund nicht. Ich glaube, dass Dortmund nicht so gut ist. Das glaube ich.
Aber, naja. Also ich finde es schade, dass das Hinspiel, also ne, Rückspiel, du hast gesehen, was so ein Stadion ausmachen kann. Das ist natürlich das perfekte Stadion für ein Rückspiel, das Westfalenstadion. Deswegen ist es schwer da musst du schon 2-0 vorlegen, oder mit 2 Toren vorlegen gegen PSG im Hinspiel, um dann bei denen irgendwie weiterzukommen. Aber gut, wir werden sehen.
Wir freuen uns.
Aber was die Zukunft des Trainers angeht, ist es echt schwer. Schwer zu sagen.
Die unmittelbare Zukunft von Michael Körner beruflich bringt was?
Die unmittelbare Zukunft, ja, ich sitze an einem sehr umfangreichen Pokerprojekt für Sport1. Die Folgen, die da momentan laufen, die schneide ich quasi mit heißer Nadel gerade zusammen, was relativ aufwendig diesmal ist. Das betrifft wirklich also den ganzen Tag. Basketballtechnisch gesehen bin ich am Samstag in Kreilsheim.
Mhm, vor Moment, Ort. Lass mich schauen. Ja, Kreilsheim. Oh, da gehe ich aber ganz weit runter in der Tabelle.
Genau, die sind ganz am Ende. Und am Sonntag mache ich Berlin gegen Bamberg, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau. Da kann man mal sehen, dass ich dann noch gar nicht...
Du steckst mitten in der Vorbereitung.
Weil ich tatsächlich momentan von Tag zu Tag lebe und mich auch mit dem Kreilsheim-Spiel tatsächlich dann erst... Heute ist Donnerstag früh, aktuell mich ab heute Abend mit beschäftigen werde. Bis dahin läuft die Pokermaschinerie. Und dann kommende Woche ist dann auch noch Euroleague läuft ja bei Magenta. Da sind auch noch, da gehen die Playoffs los. Da bin ich auch noch mit dabei bei Barcelona. Zwei Spiele in der Euroleague in der kommenden Woche. Dann kommt wieder ein BBL-Wochenende mit, ich glaube, einem oder zwei Spielen. Dann kommt die englische Woche in der BBL mit 2 Spielen. Und dann kommt die ganz große Frage, kriege ich Tickets für BVB gegen PSG? Das wird sich alles in den nächsten Tagen entscheiden.
Da möchte dann doch nämlich doch im Stadion sein. Großartig.
Ja, also dann, wenn das klappt, fahre ich hin. Und ist ja quasi Besuch in der Heimat, bei den Eltern mit übernachtet, 15 Kilometer südlich von der Südtribüne. Und dann würde ich, also das ist ja so ein bisschen once in a lifetime, ne? Dann fahre ich auch da hoch.
Und Michael, wenn du mit dem Rad hinfährst, nicht vergessen grüßen. Alle, die dir entgegenkommen.
Zugfahrer, die entgegnen im Zug, die anderen Tempo
300. Entgegenzug grüßen. The great Michael Körner. Danke dir, Michael. Kurze Pause, Big Show 657.
Lückenkämper und ihr hört Sportradio 360.
Und weiter geht's in der Big Show 657 mit dem Motorsport und das heißt zum einen guten Morgen Stefan der Beuys Heinrich.
Einen schönen guten Tag aus einem inzwischen etwas aprilmäßig regnerischen Tübingen.
Tja, Regen würden Stefan Ehlen in Landshut und ich hier in München nehmen, weil bei uns schneit's. Ich weiß nicht, bei euch auch, Stefan?
Nee, bei uns nicht. Also wir scheinen da im sonnigen LA sicher zu sein vor den Wetterkapriolen.
Es ist verrückt, ja. Also gar nicht so weit weg von dem BMW Open, wo ich mich dann gleich hin aufmachen werde. Jetzt mal die Frage an den Formel-1-Historiker Stefan Ehlen. Gab es das schon mal? Weil beim Tennis ist das ein Novum. Das gab es in München vor 5 oder 6 Jahren, als es mal wirklich geschneit hat während eines Turniertages. Aber gab es jemals einen Formel-1 Grand Prix, wo man sich mit der Thematik Schneeflocken auseinandersetzen musste?
Bei Testfahrten gab es das tatsächlich mal. Die mussten teilweise abgebrochen oder unterbrochen werden, weil es geschneit hat. Unter anderem in Silverstone war das mal der Fall, in Barcelona auch ein paar Jahre später. bei einem Rennen, dann müsste man zurückgehen in die Zeit, bevor es die Formel 1 Weltmeisterschaft gab. Aber bei Grand Prix-Rennen in Po in Frankreich in den 20er Jahren, da war das mal so. Die sind tatsächlich bei Schneefall gefahren. Da ist vorher der Schneepflug gekommen, hat die Bahn frei gemacht, es hat weiter geschneit und die sind trotzdem gefahren und es ist erstaunlich wenig passiert. Also ja, die Grand Prix-Geschichte, die kennt solche Vorfälle, aber sie sind äußerst, äußerst selten.
Es ist Wahnsinn. Also Stefan Eben war nicht, ich habe ihm die Frage nicht vorher gestellt, sondern das hat er einfach aus dem Ärmel geschüttelt.
Na, das ist doch klar. Er ist doch unsere lebende Enzyklopädie. Wir hatten im Übrigen mal in der DTM sogar ein Rennen, da war ich auch dabei. Und dann haben wir am Ende am Nürburgring, was ja allerdings auch Mittelgebirge ist und relativ hoch über dem Meeresspiegel, wir hatten vor Jahrzehnten, es fällt mir das Datum nicht ein, weil ich eben keine wandelnde Enzyklopädie über die DTM bin, so wie Stefan über die Formel 1, weil wir hatten ein Rennen und da haben wir am Ende das tatsächlich Langlauf gemacht. Ich weiß noch, mit Dieter Quester und Co., dem verrückten Österreicher. Also wir haben einen Langlauf gemacht auf der Start- und Zielgeraden. Da war an Fahren überhaupt nicht zu denken.
Dieter Quester. Da werden Erinnerungen wach. Wahrscheinlich nur bei mir und dir, The Voice, weil Stefan Edel ist da noch ein bisschen zu jung. Aber Dieter Quester, alter Rallyefahrer, ein österreichischer. Ich glaube, der ist... Könnte auch sein, dass er mit dem Audi unterwegs war, oder? Bringe ich da was durcheinander, The Voice?
Der ist viel gefahren, der ist wahnsinnig viel gefahren. Hat auch diverse Weltmeisterschaften im Übrigen auf dem Wasser aufgestellt, weil er auch Rekorde in Schnellbooten und Powerboat-Offshore-Fahrzeugen erzielt hat. Der ist auf allem schnell gewesen und war verrückt genug, das ja auch alles auszuprobieren. Bis ins hohe Alter von, ich glaube, 78. Und hat dann aber mit Mitte 60, Ende 60 hat sein Buch geschrieben, wie komme ich bloß vom Rennsport los? Das muss Teil 1 gewesen sein, weil er kam da nicht von
uns. Ich wollte gerade sagen, es ist gescheitert, diese Frage zu beantworten. So, jetzt haben wir in vergangenen Woche, haben wir auch schon ein kleines bisschen über Carlos Sainz gesprochen, aber Stefan Ehlen, deine Einschätzung interessiert uns natürlich auch. Erarbeitet sich Carlos Sainz mit seinen guten Ergebnissen, mit seinem Sieg in Australien, aber auch beim letzten Rennen war er ja stark in Suzuka. Erarbeitet sich Carlos Sainz gerade was? Chancen auf ein Red Bull Cockpit? Ich lese auf eurer Seite formel1.de etwas möglicherweise, dass auch Audi für ihn interessant werden könnte. Was erarbeitet sich Carlos Sainz gerade?
Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, was er sich gerade erarbeitet, weil ich denke mir irgendwie das, was er jetzt aktuell so zeigt, das hätte er halt in den 2 Jahren davor auch schon zeigen müssen. Ne? Weil jetzt ist vielleicht ein bisschen spät auch, ein paar Cockpits sind halt schon belegt, er wurde ausgemustert bei Ferrari, das wäre vielleicht nicht passiert, wenn er 2 Jahre zuvor schon so aufgetreten wäre, wie er es jetzt aktuell tut. Also das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte und möglicherweise wird bei Red Bull halt der Platz doch nicht frei, weil Max Verstappen bleibt. Weil auch Sergio Perez aktuell einen guten Job macht, die haben eigentlich keinen Grund, was zu ändern. Also sein Schicksal hängt jetzt nicht nur von Carlos Sainz selbst ab, sondern der muss auch drauf hoffen, beziehungsweise drauf warten, was sich anderswo tut. Und ganz klar ist natürlich, alle schauen auf Max Verstappen. Wenn der geht zu Mercedes, dann ist da klar, dass bei Mercedes nichts passiert, dass da das Cockpit weg ist. Dann bietet sich vielleicht die Chance bei Red Bull. Und so geht quasi eine Türe nach der anderen zu. Aber Max Verstappen ist da schon die Königsfigur. Und Carlos Sainz hat wahrscheinlich die allerbesten Chancen bei Audi 2026. Aber das ist zumindest meine Wahrnehmung. Die Chance war vorher schon da und es war wahrscheinlich vorher schon auch seine beste Chance. Weil das ist tatsächlich ein Team, wo man sagt, die könnten sich den Carlos Sainz auswählen und da würde er vielleicht auch ganz gut hinpassen. Das ist dann ein Werksprojekt, das ist tatsächlich ein vermeintliches Top-Team oder das ist zumindest der Anspruch, den ein Audi dann auch hat. Und das wäre auch eine Station, wo er einen langfristigen Vertrag wahrscheinlich kriegen würde. Das wäre bei Mercedes sicherlich anders. Das wäre bei Red Bull wahrscheinlich anders. Insofern wäre das sozusagen der sichere Hafen, die sichere Variante. Aber mit dem Nachteil, dass man halt im Prinzip eine Wundertüte vor sich hat, weil Sauber fährt aktuell halt wirklich hinterher. Sauber wird von Audi übernommen. Es gibt keine Garantie, dass dann Sauber 2026 dann sofort vorne dabei ist. Wenn Audi selbst schon sagt, naja, 2026 ist dann noch nicht der wahre Gradmesser, sondern das ist quasi das Warmwerden dann und 2027. Ab 2027 können wir uns dann über Ergebnisse unterhalten. Also das ist so ein bisschen gerade die Situation, in der sich Carlos Sainz befindet, weil es ist halt unheimlich schwierig abzusehen, wie er sich positionieren soll, weil wenn er sich jetzt an Audi bindet und dann vielleicht der Red Bull frei wird, dann wird er sich wahrscheinlich in den Hintern treten. Also er kann sich eigentlich Stand jetzt nicht richtig entscheiden, weil da so viele Möglichkeiten sind, wie seine Karriere weiter verlaufen kann. Aber es hängt halt nicht nur von ihm ab.
Wie früh, The Voice, wie früh braucht Audi einen tauglichen Testfahrer oder gestandenen Formel-1-Piloten? Oder ist das dann wirklich ein fließender Übergang, dass nach 2025 sauber mit der, ja, mit den großen Wischfetzen vom Auto poliert wird und Audi draufgeklebt wird? Gibt es dann einen fließenden Übergang oder braucht Audi, bauen die ein komplett neues Auto?
Ja, ja, die werden ein komplett neues Auto bauen und natürlich aus Sicht des Teams, also des Herstellers, der einsteigt, je früher ein Fahrer bei ihnen ist und je früher man mit den Ingenieuren arbeitet und die Daten austauscht, um einander zu verstehen, eine gemeinsame Sprache, technische Sprache zu finden, desto besser. Ich finde es gerade das Schachspiel hinter den Kulissen, was der Stefan ja gerade beschrieben hat, wirklich hochinteressant. Und interessant auch, dass tatsächlich Alonso genau nicht mehr warten wollte. Ja, genau, ja. Dieses Szenario, was wir gerade beschrieben haben mit Carlos Sainz, dass er abhängig ist von den Entscheidungen anderer Leute, um sich die Optionen offen zu halten. Da kann es natürlich auch passieren, dass er am Ende tatsächlich wie bei der Reise nach Jerusalem ganz blöd dasteht. Alonso hatte ja genau vergleichbare Chancen, war auch im Gespräch mit Red Bull, war auch im Gespräch natürlich mit Mercedes, aber klar ist, ihm wurde das jetzt zu unsicher und er hat jetzt gesagt, okay, machen wir Nägel mit Köpfen. Klar ist auch, dass Aston Martin unglaublich viel Geld in die Hand nimmt, der Lawrence Stroll, dass der es wirklich wissen will. Wir wissen, die neue Fabrik ist inzwischen bezogen, der neue Windkanal, die neuen Motorenprüfstände, die kommen alle in absehbarer Zeit. Und dann haben wir eben, wie Stefan gerade sagte, ab 2026 das neue Reglement. Dann wird tatsächlich Aston Martin ja auch Honda-Werksteam sein. Und wie gut die Motoren momentan laufen, sehen wir ja tatsächlich an Red Bull. Also das schien dann offenbar Alonso die beste Option zu sein und ganz offenbar aus dem Bauchgefühl heraus, so hat das zumindest den Medien erzählt, war er sich ziemlich sicher, dass bei Red Bull sich nichts verändern wird. Weil klar ist, sollte dieser Platz von Verstappen frei werden, werden natürlich alle unglaublich scharf drauf. Die Frage ist nur, wie geht's da weiter? Was passiert mit dem Machtkampf hinter den Kulissen, von dem wir gerade erstaunlich wenig hören, aber der nach wie vor richtig brodelt? Und wartest du vielleicht möglicherweise dann nicht zu lange? Der zweite Schachzug nach dem überraschenden Wechsel von Hamilton zu Ferrari, den hat Alonso gemacht. Und Stefan, ich glaube, aus seiner Sicht ganz clever, oder?
Ja, aus seiner Sicht ganz clever, weil so läuft er halt dann nicht Gefahr, am Ende dazustehen als einer, der nicht mehr gewollt wird, sondern er hatte immer betont, er will selber entscheiden, das hat er jetzt gemacht. Und ich glaube, die Version, die er da gewählt hat, die ist nicht die schlechteste, weil eben, du hast gesagt, Honda Werksmotor, das ist schon mal eine Art verlässliche Größe. Die haben jetzt auch die Zeit, sich da vorzubereiten, weil sie nicht mehr so 100% bei Red Bull involviert sind. Also das kann tatsächlich schon was werden. Und man hört ja auch, dass zumindest ein Angebot an Adrian Newey auf dem Tisch liegt von Seiten von Aston Martin. Und also die Aussicht, dass womöglich Adrian Newey für Aston Martin ein Auto baut und Honda Motoren liefert, die ist jetzt nicht die schlechteste für Fernando Alonso. Also sagen wir mal so, er hätte natürlich auch sagen können, ich probiere das aus mit Audi, aber das ist mit größeren Fragezeichen verbunden, meiner Meinung nach, zumal er bei Aston Martin der klare Wunschfahrer ist, der klare Nummer-1-Fahrer ist und da machen und tun und lassen kann, was er will. Und jeden Wunsch wird ihm von den Augen abgelesen. Also was Besseres hätte man sich nicht vorstellen können. Es sei denn, es wäre zu Mercedes oder zu Red Bull gegangen. Aber ich glaube, so viel Realist ist Fernando Alonso, dass er mit seinen über 40 Jahren da nicht unbedingt ganz oben auf der Liste stand.
Frage für einen Freund, nämlich für mich. Wir reden so viel über Adrian Newey. Ist das der Einzige, der ein einigermaßen formidables Formel-1-Auto bauen kann? Wer ist The Voice der Nummer 2 Autokonstrukteur, weil wir hörten nur von Adrian Newey. Jeder möchte den haben. Der hat so viel Geld wahrscheinlich schon verdient, dass er es nie mehr wird ausgeben können. Aber gibt es da auch noch eine zweite Koryphäe auf diesem Gebiet? Also ich bin mir sicher, es gibt eine, aber wer ist das?
Es gibt keine zweite Koryphäe in dem Sinn des allwissenden, umfassenden, komplexen Geschehens der Formel 1. Also die technischen Hintergründe, ist es inzwischen so, alles so extremst ausgereizt und speziell geworden, sei es nun Fahrwerk, sei es Aerodynamik, sei es die Motorentechnologie. Es gibt eigentlich aktuell nur noch einen und da ist er einer der Alten, in Anführungszeichen, also derjenigen, die tatsächlich das Komplettpaket Formel-1-Auto mit allen Aspekten überreißen, verstehen und ganz offenbar umsehen. Wir haben es mit dem Wechseljahr in die neue Formel-1-Generation mit den Wincast gesehen, dass er da ganz offensichtlich als Einziger geblickt hat und relativ schnell geblickt hat, wie man das Bouncing wegkriegt. Das wir ja in der alten Generation der Wincast auch schon hatten. Und da war er eben als ganz junger Ingenieur mit dabei. Also er hat das dem Red Bull in den letzten Jahren am schnellsten ausgetrieben. Er ist derjenige, der tatsächlich hoch bezahlt ist. Stefan hat es gesagt, er wird Schwierigkeiten haben, das Geld auszugeben. Auch wenn er sich sehr bemüht, weil er sehr teure Hobbys hat. Aber klar ist, der verdient unglaublich gut. Und ich glaube, er kriegt das Geld zurecht, weil in anderen Bereichen, bei anderen Teams arbeiten verschiedene Experten in ihrem jeweiligen Fachbereich. Und das wird dann irgendwann gebündelt. Aber als technischer Direktor mit dem Übersicht über alle einzelnen Komponenten ist, glaube ich, Adrian Newey, soweit ich das beurteilen kann, tatsächlich der Einzige. Noch einer vom alten Schlag. Wir hatten früher auch ein paar andere hervorragende Ingenieure und Konstrukteure. Wir erinnern da nur an Gordon Murray und ein paar andere. Aber das gibt's heute eigentlich nicht mehr. Es sind tatsächlich viele Ingenieure, viele Spezialisten, die sich dann gemeinsam an einen Tisch setzen, um ein Auto zu bauen. Aber Newey ist da ziemlich einzigartig.
Patrick Head fällt mir da ein, bei Williams. War das auch so jemand oder hat er ganz was anderes gemacht? Oder war Patrick Head auch war der nur Teamchef oder hat er das Auto gebaut?
Nee, der war Technikdirektor und hat genau diese Übersicht auch gehabt. Also genau das auch ein Beispiel, wobei man natürlich sagen muss, dass es inzwischen sehr viel ausgereizter alles geworden ist. Es ist sehr viel mehr Geld drin, es ist sehr viel mehr Industrietechnologie und Qualitätsmanagement auch drin. Aber das kann der Newey eben auch alles. Und ich weiß, dass in Zeiten des Kostendeckels das durchaus auch ein Faktor ist. Aber aktuell dürfte er, Stefan, wohl bei denen gehören, die noch nicht in den Kostendeckel eingerechnet werden. Es sind ja wenige Ausnahmen, die dieser Kompromiss zwischen Liberty Media, der FOA und den Teams tatsächlich ausnehmen. Da gehört er wohl dazu. Aber der kriegt natürlich schon eine richtig hohe Gage, wobei meiner Ansicht nach kriegt er das völlig zurecht, das Geld.
Ja, gehen wir eins weiter. Wir gehen nämlich nach Shanghai an diesem Wochenende, Stefan Ehlen, und es steht der erste von 6 Sprints an am Samstag. Wir beide haben ja gefordert, ich vor allen Dingen, aber aus irgendwelchen Gründen hat Liberty Media nicht zugehört, dass wir das Ganze mit einem Reverse Grid machen, um ein bisschen mehr Spannung reinzubringen. Hat sich irgendetwas verändert, Stefan Ehlen, oder ist es wieder das Gleiche, nur halt kürzer, dass Max Verstappen nur eine halbe Stunde fahren muss, um die nächsten Punkte einzufahren?
Im Wesentlichen ist es genau das. Also es hat sich nicht sehr viel verändert, es hat sich ein bisschen was gedreht bei der Begrifflichkeit. Es gibt ja ein Qualifying vorab, ne? Das nennt sich jetzt offiziell Sprint Qualifying. Letztes Jahr war es noch der Sprint Shootout. Und Sprint Qualifying ist deswegen ein bisschen verwirrend, weil als die Sprints 2021, da hießen die Sprint ja nicht Rennen, weil Rennen durfte man nicht sagen, das war ja der Grand Prix, dann wurde also dieses Sprintrennen offiziell Sprint Qualifying genannt. Also die Formel 1 führt da ihren Eiertanz weiter fort. Jetzt heißt also das Qualifying wenigstens Qualifying, das ist ja schon mal gut. Und man hat auch ein bisschen versucht, das Wochenende etwas zu straffen, beziehungsweise den roten Faden zu wahren. Das bedeutet, es geht los mit dem freien Training. Das war bisher auch schon so. Aber dann wird jetzt am Freitagabend nicht das Qualifying für den Grand Prix gefahren, sondern das Qualifying für den Sprint. Der Samstag beginnt dann mit dem Sprintrennen. Dann kommt das Qualifying und am Sonntag kommt dann der Grand Prix. Und das soll also im Prinzip nochmal auch vom Zeitplan her darstellen, der Sprint und das Sprint-Qualifying, die haben nichts mit dem weiteren Wochenendverlauf zu tun. Alles ist also beim Sprint am Samstagvormittag abgeschlossen und dann beginnt quasi die richtige Action nochmal neu mit Qualifying und dann dem Grand Prix. Hört sich jetzt alles furchtbar kompliziert an, ist es eigentlich auch und es ist meiner Meinung nach weiterhin völlig unnötig, dass man das so kompliziert macht, weil der Sprint tut nicht sehr viel zur Sache, es ändert quasi nichts am Ausgang der Weltmeisterschaft, aber es zeigt, so sagen es zumindest die Formel-1-Zahlen, dass das Interesse ein bisschen gestiegen ist an der Formel 1 und an den Rennwochenenden. Und das ist jetzt ehrlich gesagt auch keine große Raketenwissenschaft, sondern klar erklärbar. Weniger Leute schauen sich halt ein freies Training an und mehr Leute schauen sich halt lieber ein Qualifying oder halt ein Rennen an. Also, dass die Zahlen da jetzt besser sind im Vergleich zu der Zeit davor, als es halt nur die freien Trainings gab, das liegt quasi auf der Hand. Aber sportlich, naja, tut halt der Sprint nicht sehr viel zur Sache, weil Egler, wenn Red Bull dominiert, dann wird halt im meisten Fall Red Bull auch diesen Sprint gewinnen. Genau. Und jetzt am Wochenende ist noch lustig. Du hast ja richtig gesagt, eben, es ist der China-Grand Prix. Und das bedeutet, dass zumindest für uns in Mitteleuropa dieser Sprint um 5 Uhr morgens stattfindet. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die Einschaltquoten sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Sprint so großes Interesse auf sich zieht, dass da die Massen vorm Fernseher sitzen.
Da bin ich schon wieder das erste Mal müde. Aber nur ganz kurz noch, The Voice, das heißt also, das muss doch aber für manche Rennstelle heißen, dass die ihren Fahrern sagen, passt mal auf, Burschen, geht mir mal bitte bei diesem Sprint kein Risiko ein. Danach ist das Qualifier und wir wollen ja eine gute Ausgangsposition. Macht mir das Auto nicht kaputt im Sprint. Siehst du diese Gefahr auch oder bin ich da jetzt ein kleines bisschen paranoid?
Ich glaube, du bist da ein bisschen paranoid, weil Rennen sind Rennen und Rennfahrer sind Rennfahrer. Aber klar ist, dass man natürlich mit der Einführung des Sprints 2021, Stefan hat es gesagt, natürlich auch das Rennwochenende jetzt ein bisschen anders angeht. Ich glaube auch, und da bin ich sicherlich ganz Pragmatiker und glaube auch an die klassischen Werte der Formel 1. Das ist die Sache, die Walter Röhrl gerade auch in der Rallye-Weltmeisterschaft so ein bisschen umtreibt und kritisiert. Da hat man jetzt auch ein neues Punktesystem, weil man ähnlich in der Rallye-WM jetzt sagt, wir müssen auch am Freitag und am Sonntag, der Schlusstag, wo die Positionen eigentlich in der Rallye-WM schon bezogen sind, müssen da auch nochmal mehr Aufmerksamkeit generieren und müssen da jetzt auch Punkte geben. Es ist einfach viel zu verwirrend und die klassische Art und Weise, Punkte zu vergeben, war sehr viel sinnvoller. Bei der Motorrad-WM, wo wir ja inzwischen bei jedem der 24 Motorrad-Grand Prix immer einen Sprint haben, schon letztes Jahr und dieses Jahr auch, da ist ein bisschen was anderes, weil wenn du natürlich statt 6 24 Sprintrennen am Samstag hast, ist klar, dass natürlich wesentlich mehr Punkte vergeben werden und das dann auch ausschlaggebend haben könnte oder ausschlaggebend wird bei der Vergabe des WM-Titels. Ob die Motorrad-WM mit dem Weg, bei jedem Rennen einen Sprint zu machen, ob die den richtigen Weg gegangen sind, muss man auch Fragezeichen setzen, weil das Verletzungsrisiko natürlich im Motorradsport sonst sehr viel höher ist. Also ich glaube an die ganze Sprintgeschichte nicht so richtig, aber vielleicht bin ich da auch Traditionalist, das kann durchaus sein. Die Zahlen in der Tat von Liberty Media belegen, dass wohl an der Rennstrecke ein bisschen mehr los ist und wohl auch vor den Fernsehbildschirmen. Aber wie Stefan auch sagte, es kommt darauf an, wo wir gerade fahren. Und inzwischen haben wir ja auch festgestellt, dass auch ein bisschen ein Übermaß vielleicht an Motorsport, gerade auch im Hauptmarkt Amerika, dazu führt, dass nicht so viel ist. Wir wissen, dass NASCAR jahrzehntelang Fernsehquoten generiert hat, dass Häuserblöcke und ganze Straßenzüge quasi umgefallen sind. Auch da hat man jetzt festgestellt, es ist ein Übermaß seit einigen Jahren, weil die Quoten gehen da auch zurück, selbst mit diesem von den Amerikanern geliebten Stockcar-Sport. Also man kann des Guten auch deutlich zu viel tun. Und jetzt im Grunde ist es ja so ein bisschen wie auch im Tennis. Tennis gibt so wahnsinnig viele Turniere, dass du halt auch eine Menge Fernsehübertragen von Turnieren hast, bei denen du sagst, die Quote ist eigentlich ziemlich im Keller und man weiß es vorher.
Tja, Quote im Keller, damit kennen wir uns bei Sportradio 360 aus. Danke, Stefan Ehlen. The Voice hat die MotoGP angesprochen. Dazu sprechen wir nach einer kurzen Pause.
Servus, das ist der Marco Schwarz und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 657. Eddie Mielke in dieser Woche leider aus privaten Gründen nicht dabei, aber The Voice hat natürlich auch am Sonntagabend den Circuit of the Americas ganz, ganz genau im Auge gehabt. Ich übrigens auch und ich muss ja Abbitte leisten, The Voice. Ihr habt mir, Eddie und du, Pedro Acosta sowas von ans Herz gelegt, die ganze Zeit schon. Und ich gestehe es offen, ich habe nicht genau aufgepasst. Und dann schaue ich mir aber dieses Rennen am Sonntagabend an und denke mir, ist der Typ geil. Ja, Wahnsinn. Was der für ein Rennen gefahren ist, er hat natürlich auch die richtige Reifenwahl getroffen. Er hat das Rennen nicht gewonnen. Er wäre der jüngste MotoGP-Rennsieger geworden der Geschichte, sondern Maverick Vinales hat es gewonnen. Aber muss man bei Pedro Acosta sagen, the sky is the limit, oder muss man da doch ein kleines bisschen vorsichtig sein?
Nee, ich glaube, man kann jetzt schon sagen, nach diesen ersten drei Grand Prix, die er als Rookie in der Königsklasse mit diesen hochkomplizierten und hochbiestigen MotoGP-Motorrädern gefahren ist, das ist jetzt der Generationswechsel. Es war so ein bisschen sinnbildlich bei diesem fantastischen Grand Prix, diesem unglaublich guten Motorrad-Grand Prix im Circuit of the Americas, tatsächlich das Bild als Marc Márquez als achtfacher Champion in Führung gegangen ist.
Ein furchtbarer Fehler.
Genau, in Führung gegangen ist an Pedro Acosta vorbei und dann sich auf die Schnauze gelegt hat. Acosta hat einfach hinten abgewartet, ist dann wieder in Führung gegangen. Das war für mich fast sinnbildlich für die aktuelle Situation. Und es kommen ja in der nächsten Zeit, wir wissen es, mit Fermín Aldeguer und dergleichen noch weitere sehr gute Moto2-Fahrer in die Königsklasse. Also für die älteren Herrschaften wird es schwierig, aber nicht nur für den Marc Márquez, der ja auch das gezeigt hat, dass er trotz über 900 Tagen ohne Grand Prix-Sieg immer noch diesen irrsinnigen Biss hat. Es war ein kleiner Fehler, aber es kam auch ein technisches Problem bei Marc Márquez dazu, denn die Bremse, die Vorderradbremse hat nicht mehr richtig funktioniert und deswegen ist er über das Vorderrad auch gestürzt. Aber klar, er hat natürlich den Braten gewittert. Er hat gesagt, ich habe jetzt eine Chance, endlich wieder konkurrenzfähiges Material, siegfähiges Material mit der Grisini Ducati und nicht mehr auf der Honda. Und das ist eine meiner absoluten Leib- und Magenstrecken und jetzt probiere ich es einfach. Und wenn ich hinfalle, falle ich halt hin. Aber ich bin dann wenigstens in Führung liegen hingefallen. Acosta, was da wirklich erstaunlich ist, neben dem Speed, den er hat, ist diese abgebrüterte Ruhe. Und du hast gerade gesagt, Jens, er hat auch die richtige Reifenwahl getroffen. Also da hast du jetzt extrem erfahrene Piloten, die seit Jahren nichts anderes machen, als sich mit diesen Maschinen und mit dem zur Verfügung stehenden Reifenkontingent auseinandersetzen. Und da kommt ein Junge und sagt, also ich nehme den Reifen auf der wohl mit anforderungsreichsten Strecke überhaupt im gesamten Kalender, die unglaublich auf die Reifen geht. Er sieht es aber, er kapiert es, macht es und setzt es um. Und im Übrigen hat der Sieger das ähnlich entschieden, unabhängig voneinander. Also Maverick Vinales und Pedro Acosta haben die gleiche Reifenentscheidung getroffen, die tatsächlich dann auch mitentscheidend war. Aber dieser 19-jährige Super-Rookie, wir haben ihn bei dir oft gelobt und ich glaube, wir haben ihn nicht zu Unrecht gelobt. Er hat im Übrigen bis zum Sachsenring, Jens, noch Zeit, tatsächlich diesen weiteren Rekord einzustellen. Er hat jetzt neue Rekorde schon aufgestellt. Er ist der jüngste Fahrer ever in der Königsklasse, in der ersten Startreihe. Jüngster Fahrer ever auf dem Podium, zuletzt ja an Portimao. Jetzt nach dem dritten Platz in Portugal, Platz zwei in Austin. Wie soll denn das weitergehen? Und ich glaube, die Konkurrenz muss sich verdammt warm anziehen. Aber nicht die Konkurrenz, sondern auch die Teamkollegen bei KTM, Brad Binder, die eigentliche Nummer 1 und als Tabellenzweiter nach Texas gekommen, ist jetzt nur noch Sechster. Er sah ganz alt aus. Auch die anderen Kollegen auf den vergleichbaren Maschinen, also dieser Pedro Acosta, mischt KTM richtig auf. Und ich glaube, neben dem großen, breiten Lächeln bei Pedro, der abgekämpft hinterher, aber auch ein Interview gegeben hat, gesagt, ja, wie geil war das denn? Ich habe so unglaublich Spaß gehabt bei diesen Kämpfen mit den Großen des Metiers. Der schert sich um gar nichts. Und ein weiteres Grinsen dürfte ganz sicherlich dürften die KTM-Verantwortlichen haben. Dass sie den unter Vertrag genommen haben, war ein absoluter Goldgriff. Und der wird uns noch ordentlich beschäftigen, auch hier bei dir, lieber Jens, und uns noch viel Freude machen. Bis zum Sachsenring hat er noch Zeit, um jüngster MotoGP-Sieger aller Zeiten zu werden. Und es gibt, glaube ich, relativ wenige, die sagen, das ist unrealistisch, das kann er eigentlich nicht schaffen. Bei ihm ist tatsächlich the sky the limit.
Ja, so. Du hast den Sieger erwähnt. Also es ist wirklich, es hat Spaß gemacht, an Pedro Acosta zuzuschauen, aber fast noch mehr Spaß. Und das war ja auch deshalb ganz besonders. Stefan, ich muss dir wirklich noch, ich muss es betonen, wer es nicht gesehen hat, dieses Rennen war fantastisch, weil der Sieger Maverick Vinales einen ganz furchtbaren Start hingelegt hat. Und man sich, also ich hätte zur Hälfte des Rennens gesagt, Jorge Martin gewinnt das. Und dann muss ich nicht mal dafür anstrengen. Jorge Martin ist dann Vierter geworden, wohlgemerkt. Vor dem Weltmeister Pecco Bagnaia. Aber man muss, denke ich, Maverick Vinales schon loben, weil es auch so ist. Ist es nicht, ich meine es gehört zu haben von Eddie, es ist das dritte verschiedene Fabrikat, auf dem er einen MotoGP-Rennen gewonnen hat, oder?
Ja. Und seitdem also die MotoGP als Kategorie die Königsklasse stellt, ist es tatsächlich der erste. Batman, Maverick Vinales. Wir wussten immer, wie schnell er ist. Er hat es bei Suzuki, er hat es bei Yamaha ja auch schon bewiesen, aber er hat wahnsinnig viele mentale Konzentrationsprobleme gehabt und Motivationsprobleme immer wieder. Deswegen wurden vor 2,5 Jahren ja auch der Vertrag von mit Yamaha mitten in der Saison aufgelöst, was ja eher ungewöhnlich ist. Aber eine ganze komplette Saison hinzubekommen, das hat er bisher leider noch nie geschafft. Einzelne Rennen überragend gefahren und insofern war tatsächlich seine Darbietung jetzt in Texas in vielerlei Hinsicht herausragend, weil Pole Position, Sprintsieg, Grand Prix-Sieg und noch schnellste Rennrunde, kurz vor Schluss, um da im Bild zu bleiben, da kann ich tatsächlich nicht das Kapperl, wie Niki Lauda sagen würde, sondern kann ich den Cowboy-Hut nur ziehen. Das war eine fabelhafte Leistung. Die Frage wird nur sein, sind weiter solche Formschwankungen bei ihm zu sehen oder hat er jetzt ein Umfeld bei Aprilia tatsächlich das eben auch ermöglicht, diese Leistung regelmäßig abzurufen. In dieser Form ist Batman Vinales sicherlich auch ein klarer Titelkandidat. Aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie es in den nächsten Wochen ist. Die MotoGP hat sich fantastisch gezeigt. Es waren so viele verschiedene Leute in Führung. Bis zum Ende des Rennens war alles offen. Wir haben tolle Rookies, erstaunliche Leistungen, aber eben auch von La Bestia, der auch zu den Gewinnern gehört und sich da völlig respektlos an seinem Ducati-Werks-Teamkollegen Pecco Bagnaia vorbeigedrückt hat, dem dreifachen Weltmeister. Also La Bestia, der auch schon abgeschrieben war, nachdem das letzte Jahr von vielen Stürzen gekennzeichnet war, er lange verletzt war, er ist auch wieder da. Insofern haben da teilweise einige überraschende Leute geglänzt. Es gab neben Gewinner natürlich auch Verlierer wie Bagnaia, der tatsächlich kein gutes Wochenende hat, das Ducati-Aushängeschild. Dann Brad Attack Binder, von dem wir auf so einer Rennstrecke wie in Texas eigentlich auch sehr viel mehr erwarten. Da hat nichts funktioniert bei ihm. Und Verlierer zumindest, was diesen Sturz angeht, ganz sicherlich auch Marc Márquez, der aber, glaube ich, tatsächlich jetzt weiß, der Wechsel zu Ducati, wenn auch auf eine Vorjahresmaschine, war trotzdem richtig.
Ja. Also super. Wir gehen eins weiter und du hast es vorhin ja schon erwähnt. Walter Röhrl hat mal, der große Walter Röhrl, hat mal wieder etwas Kritisches anzumerken gehabt. Und zwar geht es um das Punktesystem in der WRC. Nur ganz kurz für uns, die wir ja ein kleines bisschen mit der Rallye-Weltmeisterschaft groß geworden sind, auch apropos Dieter Quester, apropos Michel Mouton und apropos Walter Röhrl, so lange ist schon her. Aber was ist denn das Problem von Walter Röhrl?
Das Problem von Walter Röhrl ist, dass er sagt, die Rallye-Fahrer und ich glaube, jeder, der sich mit den verschiedensten Aspekten des Motorsports, des Automobilrennsports auseinandersetzt, sieht das ähnlich. Die Rallye-Piloten sind, sagen wir mal, diejenigen, die in unglaublich vielen Bereichen sehr, sehr gut sein müssen. Das heißt, die weltbesten Rallye-Piloten können eigentlich alles. Das ist sehr viel anforderungsreicher. Es erfordert sehr viel mehr Fähigkeiten als sehr gute Rundstreckenpiloten. Ob dann mit Auto, mit Dach oder ohne Dach, also Formelsport. Das ist diese ewige Diskussion, die Motorsportfans natürlich seit Jahrzehnten beschäftigt. Wer ist der Beste? Und Walter Röhrl zählte ganz sicherlich zu einem der Besten. Deswegen hört man auch viele, viele Jahrzehnte nach seiner aktiven Karriere immer noch auf ihn. Er ist nach wie vor auch im Übrigen Testfahrer bei Porsche und Porsche legt da, die Ingenieure von Porsche, legt allerhöchsten Wert darauf, dass er tatsächlich auch Straßenautos genau prüft und sofort dann auch Vernünftiges sagen kann. Ihm ist einfach momentan dieser Punkte, diese Ausschüttung der vielen Punkte an verschiedenen Tagen zu viel. Und ich glaube tatsächlich mit dieser neuen Einführung, dass man am Sonntag auch Punkte kriegt, geht man ein bisschen zu weit. Es kann nämlich aktuell durchaus sein, dass ein Fahrer, der Freitag, Samstag, Sonntag gut fährt, die Rallye gewinnt, am Ende weniger Punkte kriegt bei diesem WM-Lauf als einer, der tatsächlich fleißig Freitag und Sonntag dann auch in den Zusatz-WPs noch Punkte bekommen hat. Und ich glaube, dass das nicht ganz im Sinne des Erfinders sein. Der Sieger muss der Sieger sein. Und der muss dafür, für diese Leistung, auch die meisten Punkte bekommen. Man hat so, wir haben es ja vorhin schon im anderen Teil unseres Motorsport-Talks schon erwähnt, man versucht natürlich von Seiten der Organisatoren, der Veranstalter, jetzt jeden Tag wertiger und wichtiger zu machen. Bisher war es in der Rallye-WM oft so, dass am Haupttag, dem Samstag, mit den meisten Sonderprüfungskilometern, am Abend eigentlich die Entscheidung schon feststand. Sonntag war dann ein kurzes Aufgalopp, noch ein paar wenige Wertungsprüfungskilometern, um dann fernsehgerecht eben am frühen Nachmittag die Rallye beenden zu können, damit man abends dann die Highlight-Sendung schon im Fernsehen hat. Und da ging es dann eigentlich nur noch um Platz halten. Jetzt ist es so, dass neben der Super Special, der Abschlusswertungsprüfung, wo es auch wenige Punkte ja im Vorjahr schon gab, aber insgesamt den Sonntag aufgewertet hat, es gibt noch mehr Punkte. Und ich glaube, das verwirrt einfach. Warum ist Jens Fußball so erfolgreich? Weil die Regeln so einfach sind und man es mit im Grunde mehr oder weniger abseits mal vom Abseits tatsächlich in wenigen Worten erklären kann. Jetzt wird es komplizierter und ich weiß nicht, ob dieser Weg der richtige ist. Und das hat Walter Röhrl ziemlich deutlich gesagt, dass er sich da auch direkt bei der FIA, beim FIA-Präsidenten auch schon beschwert hat und seine Meinung kundgetan hat. Die Rallye-WM momentan spektakulär und schön, aber mit nur drei Herstellern ist das Eis sehr, sehr dünn. Wenn jetzt einer von diesen drei Herstellern, Jens, tatsächlich sagt, aus irgendwelchen Kostengründen oder so, machen wir nicht mehr weiter, mit nur zwei kannst du keine Weltmeisterschaft machen. Es ist sehr, sehr dünnes Eis. Und es gibt gerade auch hinter den Kulissen wahnsinnig viel Diskussion über das zukünftige technische Reglement, um vielleicht tatsächlich 2025 oder 2026 mittelfristig noch neue Hersteller tatsächlich dazu zu bewegen, in die Rallye-WM einzusteigen. Ist schade, weil die Show, die Sportshow, ist auf sehr hohem Niveau. Die Fahrer sind gut. Du hast da ähnlich wie in der MotoGP wirkliche Typen, außergewöhnliche Persönlichkeiten, tolle Sportler. Aber die sind gerade mit sich selber sehr beschäftigt. Und ich glaube tatsächlich, die Kritik von Walter Röhrl, der kann ich mich nur anschließen, es wird da zu viel rumgedoktert. Und es werden inzwischen Punkte vergeben für Leistungen, die eigentlich so nicht vergeben werden sollten.
Ja, und wenn ich gerade höre, dass Walter Röhrl nach wie vor Testfahrer ist, dann muss man ihm die gleiche Frage stellen, die Dieter Queste in seinem Buch, das er gemeinsam mit Helmut Zwickel geschrieben hat. Wie komme ich bloß vom Rennsport los? Ja. Der Voice hat es schon.
Ein fantastisches Buch übrigens.
Ja, das denke ich mir. Das war's mit dem Motorsport in der Big Show 657. Danke, The Voice. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit The Masters Golf. Adrian Grosser von Sky hat ein paar Minuten Zeit für uns.
Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
Sportradio 360, die Big Show 657. Weiter geht es mit Golf und letzte Woche haben wir mit Gregor Biernat gesprochen und Gregor hat uns erzählt, dass er gemeinsam mit Adrian Grosser aus seinem Wohnzimmer quasi heraus kommentieren wird, gemeinsam dann auch. Und naja, Adrian ist jetzt bei uns. Schönen guten Morgen, lieber Adrian. Was hat denn Gregor Kredenz? Also zum Trinken ist uns klar, da gibt's bei Gregor immer Champagner, aber was hat in Sachen Häppchen auf dem Programm gestanden?
Schönen guten Morgen. Ja, also es wäre sowieso nicht so wirklich möglich gewesen, dadurch, dass wir eben Abends- und Nachtsendung hatten, aber wir hatten tatsächlich im Vorfeld beim sogenannten Soundcheck technische Probleme gehabt, so dass wir also nicht tatsächlich zusammen kommentieren konnten. Dazu hätten wir nach München fahren müssen und es wäre dann jetzt zu kurzfristig gewesen mit Hotelbuchen und so weiter, so dass jeder von seinem eigenen Home-Studio kommentiert hat. Ja.
Wieder ein wunderbares Turnier des Masters und ich möchte das Pferd gerne von hinten aufzäumen, Adrian, und mit Tiger Woods beginnen. Ich weiß nicht, ob du da gerade kommentiert hast, aber der Abgang von Tiger Woods, der war, ja, wie kann man das beschreiben, wie er durch die Masse durchgegangen ist? War das echte Liebe? War es oder ist es in den letzten Jahren immer Liebe gewesen, nachdem es zu Beginn seiner Karriere ja wohl eher der Respekt vor der sportlichen Leistung war? Wie hast du das gesehen?
Also definitiv, glaube ich, sehr guter Begriff. Das trifft es zu. Ja, das ist diese nicht nur diese Ehrerbietung für sein Lebenswerk, gerade in Augusta als fünffacher Sieger. Ja, ich habe das damals noch erleben dürfen. Die letzte Runde von Jack Nicklaus damals mit Arnold Palmer, der damals noch gelebt hatte, vor 25 Jahren etwa. Also gerade in Augusta würdigen die Menschen, die Patrons, die, wie die Fans da genannt werden, die Lebensleistungen von herausragenden Spielern. Und so ist es jetzt bei Tiger Woods auch. Ich meine, er hat immerhin zum 24. Mal in Serie den Cut geschafft, trotz seiner Leidensgeschichte und seiner mangelhaften Vorbereitung. Da sind andere Spieler am Cut gescheitert, wie ein Dustin Johnson beispielsweise, ein Sergio Garcia, ein Schwartzl, also ehemalige Masters Champions. Und er schafft den Cut, ja. Allein diese Leistung ist aus sportlicher Sicht herausragend. Was er dann am Wochenende gespielt hat, das ist dann eher Nebensache. Ja, ob er dann Letzter wird oder Top Ten macht, da kann man nicht mehr von ihm verlangen. Er hat sich ja auch sichtbar gequält, er hat ja Schmerzen gehabt, ja. Aber allein dieses Erscheinen von Tiger beim Masters, das ist für die Menschen unglaublich wichtig und eine Sensation im Grunde genommen.
Ja. Sportlich gesehen, die vielleicht größte Geschichte, die hat uns Gregor ja letzte Woche auch schon ein bisschen angekündigt. Als er das gesagt hat, haben wir gedacht, ja okay, das ist aber mutig, aber vielleicht doch nicht ganz so mutig war oder ist Ludvig Åberg, ein junger Schwede, der bei seinem allerersten Major-Turnier den zweiten Platz erreicht hat, hinter einem überragenden Scotty Scheffler mit 4 Schlägen Rückstand. Adrian, wie muss man diese Leistung von Ludvig Åberg einordnen?
Gar nicht hoch genug. Ich hatte ihn im Vorfeld auch tatsächlich im erweiterten Favoritenkreis gesehen, weil er schon bewiesen hat, seit er Profi geworden ist, und das ist ja noch nicht mal ein Jahr her, was der Mann, und er ist erst 24, mental drauf hat, ja. Und ich meine, gut, er hat während seiner Amateurkarriere fast alles erlebt schon im Positiven. Da war die Nummer 1 am College in den USA. Das ist eine Auszeichnung, die wurde ja belohnt mit der eingeschränkten Tourkarte auf der PGA Tour. Der war einer der weltbesten Amateure. Ein Status, der heutzutage gar nicht hoch anzurechnen ist aus sportlicher Sicht, aber auch aus mentaler Sicht. Ja, da musst du über Jahre so gutes Golf spielen. Aber dass er so in den Profizirkus gewechselt ist, das ist schon gewaltig, ja. Und ich meine, darfst nicht vergessen, der Druck, den er hatte, Ryder Cup zu spielen. Luke Donald, der Kapitän, hat gesagt, komm nach Europa zu den letzten 3 Turnieren und versuch hier über die Rangliste noch ins Team zu kommen oder zumindest so zu performen, dass eine Wildcard gerechtfertigt ist für dich. Ja, und dann gewinnt er die European Open, die European Masters in der Schweiz, in Grand-Sur-Sierre. Eine Woche vorher wird er Zweiter. Das ist sagenhaft, ja. Und da hat er schon unter Beweis gestellt, dass der unter Druck auf allerhöchstem Niveau spielen kann. Oder dann sein Auftritt in Rom beim Ryder Cup, ja. Und dann jetzt hier beim Masters, also aus der spielerischen Sicht her, sensationell. Aber eben diese mentale Stärke des jungen Mannes, die ist nahezu einmalig, ja, in seiner Generation.
Ja, damit sind wir auch bei Scotty Scheffler. Ich schaue ja gerne und oft und viel Golf, gerade bei den großen Turnieren, aber kenne mich naturgemäß nicht aus. Scotty Scheffler gewinnt, ist der Weltranglistenerste, gewinnt. Aber was, Adrian, macht ihn als Golfer denn so gut?
Also er ist tatsächlich nicht der komplett längste auf der Tour, aber er spielt den Ball halt auch konstant auf. Ja, das ist 280 Meter sein. Ja, das ist schon im Schnitt über 300 Yards. Da bist du schon ganz vorne mit dabei. Und klar, es gibt immer welche, die sind noch länger. Also diese Grundlänge hat er, dazu eine unglaubliche Präzision im langen Spiel. Aber was bei ihm herausragend sind, sind 2 Dinge. Das ist zum einen sein wahnsinnig beeindruckendes kurzes Spiel. Das ist für mich der beste Wettspieler der Welt beispielsweise. Ja. Mit dem Putten, da hat er so seine Schwächen in Anführungszeichen. Ja, also das ist natürlich ein Niveau, über das wir reden. Das ist natürlich schon gnadenlos. Aber wenn der Putter auch noch funktioniert, dann ist der Mann nicht zu schlagen. Das hat er ja jetzt in den letzten 2 Wochen bewiesen. Und dann kommt seine Abgebrühtheit dazu. Den bringt er gar nichts aus der Ruhe. Er ist sowas von in seiner eigenen Welt, wenn der auf dem Golfplatz da umeinander läuft. Das ist schon faszinierend. Und diese Kombination, die musst du einfach haben. Und das kann er regelmäßig abrufen. Man darf nicht vergessen, der ist ja auch nicht jetzt so alt, ne? Der ist auch erst 27. Und
der schaut ein bisschen, entschuldige, ich unterbreche, aber schaut ein bisschen aus wie ein heruntergemagerter jüngerer Bruder von John Rahm.
Das ist richtig, ja. Ja, ne, und dann darf man auch nicht vergessen, dass einfach auch das Drumherum bei Scheffler mittlerweile stimmt. Ja, also seine Ehe funktioniert, sie kriegen jetzt ihr erstes Kind in wenigen Wochen. Dann was mit der mentalen Stärke natürlich auch noch eine Rolle spielt. Er ist tiefgläubig. Ja, das wissen nicht alle. Und also sein Glauben, ähnlich wie das in all den Jahrzehnten bei Bernhard Langer auch der Fall war, spielt eine sehr große Rolle bei den Schäfflers. Und er hat auch seinen Caddy dementsprechend ausgesucht, der ebenfalls nicht nur über viel Erfahrung verfügt, sondern auch ein sehr tiefgläubiger Mensch ist. Und ich denke, auch da kann ein Mensch sehr viel Kraft schöpfen.
Wenn ich kurz die österreichische Brille einbringen darf, Sepp Straka hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, wie ich fand. Letzte Runde dann noch mit Paar absolviert, 2 über, gefinisht. Ist es richtig zu sagen, dass Sepp Straka, dass dieses Ergebnis beim Masters genau dort ist, wo Sepp Straka aktuell in der Weltrangliste oder in der Golfwelt einfach anzusiedeln ist, nämlich jetzt nicht ganz in der Weltspitze bei den großen Turnieren, aber doch in der erweiterten.
Absolut, absolut. Also ich habe mich sehr für ihn gefreut, weil seine Ergebnisse in der Saison waren für seine Verhältnisse ein bisschen durchwachsen. Aber er hat tatsächlich wieder gezeigt, gerade auch am Wochenende, dass er auch bei einem der größten Turniere der Welt für eine Top-20-Platzierung gut ist. Er spielt ja seit 3 Jahren auf einem Weltklasse-Niveau. Das kann man durchaus sagen. Nicht nur, weil er auf der PGA-Tour gewonnen hat. Das war natürlich die Krönung. Ich meine, es war im vergangenen Jahr. Darüber hinaus, der ist immer irgendwo in den Top 15 gewesen. Und da musst du ein Niveau haben. Das ist begeisternd. Ja. Also ich habe mich sehr für ihn gefreut und hoffe, dass es ihm jetzt Auftrieb gibt für die nächsten Wochen.
Auf einen Mann müssen wir zu sprechen kommen, Adrian. Also ich würde es gerne tun und das ist Rory McIlroy, der jetzt seit 10 Jahren, habe ich auch letzte Woche gelernt, seit 10 Jahren darauf wartet, nochmal ein Major zu gewinnen. Das Masters hat er noch nie gewonnen. Jetzt hat er 4 über abgeschlossen. Kann natürlich nicht sein Anspruch sein. Ist es im Fall von Rory schon viel zu viel Kopfkino, das sich da abspielt vor so einem großen Turnier?
Absolut. Also er setzt sich viel zu sehr unter Druck. Und wenn du als Weltklasse-Athlet ein Ziel vor Auge hast, ob das du wirklich im Grunde genommen das ganze Jahr hinarbeitest, dann fehlt dir irgendwo mal die Lockerheit. Ich vergleiche den McIlroy immer mit Phil Mickelson. Ja, dessen größter Traum war es immer, die US Open zu gewinnen. Und das war für ihn erklärtermaßen immer sein wichtigstes Turnier. Und da ist, glaube ich, 5-mal Zweiter geworden mit dramatischen Finalen. Und so ist es bei McIlroy auch. Ja, ich meine, er macht ja wirklich jedes Jahr, lässt er sich was Neues einfallen, was vielleicht zum Erfolg führen könnte. Ja, in dem Jahr war er im Vorfeld bei der Trainer Coaching Academy von Butch Harmon, der ja unter anderem eben auch Tiger trainiert hat, Mickelson, Dustin Johnson und hat ihn nach seinen Schwunggedanken und mentalen Gedanken gefragt. Ja, also der ging ja da nicht hin nach Las Vegas und hat da jetzt Golfunterricht genommen, sondern er hat sich einfach mit ihm stundenlang zusammengesetzt und der Mann ist einer der erfahrensten Coaches der USA, er ist jetzt auch Mitte 80 schon und hat ihn da wirklich interviewt, hat gesagt, was hältst du, wie kannst du mir helfen? Ja? Und trotzdem hast du gemerkt, von Runde 1 an, wie blockiert McIlroy war. Ja, das hemmt ihm, diesen Wunsch, endlich das Masters zu gewinnen. Also mir hat es richtig leid getan, mir hat es richtig weh getan, ehrlich.
Dann vielleicht ganz kurz noch ein Kandidat aus den USA diesmal, Bryson DeChambeau, der vor 3 Jahren gedacht hat, okay, er muss jetzt hier den Bodybuilder geben. Mein Eindruck, und ich habe in den letzten Wochen ihn jetzt nicht so oft gesehen, mein Eindruck war, dass er schon ein kleines bisschen von seiner Idee weggegangen ist, also Muskeln runtergenommen haben. Adrian, du siehst ihn wahrscheinlich öfter. War das auch dein Eindruck? Ist das auch dein Eindruck?
Ja, also er hat nicht mehr diese Muskelmasse tatsächlich, die er da vor 2,5 Jahren noch hatte, also noch auf der PGA Tour gespielt hat. Das ist richtig. Wobei er immer noch, wenn er so in der Gruppe da stand, neben seinen Mitspielern, ne, immer noch ein wahnsinniger Athlet ist und ein Kraftpaket. Aber ja, vielleicht hat er gesagt, okay, ich muss nicht mehr diesen Trainingsaufwand betreiben, um auf dieser Lift-Tour da erfolgreich zu spielen. Ich meine, das, was noch kann, hat er an den ersten beiden Tagen gezeigt, bevor dann natürlich auch der Druck immens groß wurde. Aber das kann durchaus sein, dass, ich sage jetzt mal, dieses reduzierte Programm, das ja die Lift-Tour-Spieler haben, mit weniger Turnieren, mit nur noch 3 Runden pro Turnier anstatt 4, dass das dazu geführt hat, dass er das Training etwas reduziert hat. Das ist durchaus denkbar, ja.
Lass mich eine Sache noch fragen, und zwar jetzt eher Big Picture. Wenn wir uns die Golfwelt anschauen, du begleitest den Golfsport seit vielen Jahrzehnten als aktiver Spieler, als Fan, als Kommentator. Hast du, und jetzt gibt es ja seit ein paar Jahren, wie wir alle wissen, diese Aufteilung LIV und PGA Tour, möglicherweise gibt es eine Fusion, aber das Bauchgefühl von dir, ist das im Moment, ist das ein gutes, ist es ein unwohles Gefühl, das du als Golffan, als Golfkommentator hast, Adrian?
Ja, das Unbehagen ist da und der Golfsport ist gerade am Scheidepunkt, gerade der Profi-Golfsport der Männer. Ich bin absolut unglücklich mit der Situation und ich werde auch oft angesprochen, was ist denn mit den ganzen großen Namen? Also ja, es ist schon schade, dass die nicht mehr regelmäßig auf der PGA-Tour spielen. Ja, dieses Messen der Besten, so sollte es doch sein. Ja, das lieben die Fans auch. Und ja, es sind so viel gute und auch zum Teil wirkliche Sympathieträger abgewandert. Ja, aber es sind alles eigenständige Unternehmer. Und wenn da Millionen geboten werden, nur für die Unterschrift, wem will man es verdenken? Ja, und dass ein John Rahm sagt, okay, ich was interessieren mich die Worte von gestern? Ich nehme die 800 Millionen mit. Na gut. Dann würden wir vielleicht auch so machen, ja. Aber der Golfsport muss zu einer Lösung finden. Es muss eine Annäherung finden. Es muss eine Fusion wieder irgendwie stattfinden, wie auch immer sie aussehen mag. Im Gespräch ist eine Welttour mit eigenen Qualifikationskriterien, dass tatsächlich nur noch die besten 100 da mitspielen dürfen. Und dann aus allen Touren, finanziert von den Saudis, was natürlich dann in den USA direkt ein Politikum wieder wird, wegen 9-11 und. Also das ist ein so schwieriger Komplex. Ja, aber du weißt es ja auch als Tennisfachmann, dass auch der Tennissport da vor einschneidenden Entscheidungen steht. Und es betrifft also ja nicht nur den Golfsport, ne?
Das Masters ist Geschichte, Adrian, aber das kann es noch nicht gewesen sein. Wo werden wir dich das nächste Mal hören?
Kommende Woche bin ich schon wieder im Einsatz. Dann in den Morgenstunden. Wir sind bei der ISPS Handler Championship. Es geht also weiter auf der DP World Tour mit dem sogenannten Asian Swing. Das sind dann die Turniere in Japan, China, Südkorea. Das wird sicherlich auch interessant.
Wir freuen uns drauf. Adrian Grosser, Ladies and Gents, bei Sky. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 567 und dann rufen wir nach langer Zeit mal wieder über dem großen Teich bei Heiko Uldorp und bei Jürgen Schmieder an.
Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360.
hatten die Big Show 657 sind wir, glaube ich. So weit sind wir schon. Und nach Wochen, Monaten möchte ich sagen, er war in München. Wir haben uns gesehen, zweimal sogar. Ich freue mich sehr. Ich habe mich gefreut. Jetzt ist er wieder zurück in Los Angeles. Heute mal wieder am Start. Jürgen Schmieder von der Süddeutschen Zeitung. Jürgen.
Servus. Hallo.
Hello. Und mit dabei in, er ist gar nicht mal in Boston, sondern ich glaube in Florida, Heiko Uldorf. Servus, Heiko.
Hey, ich bin in Boston.
Ah, bist in Boston, okay, alles klar. Wir mögen, Jürgen, wenn man deine Berichte der letzten Tage in der Süddeutschen Zeitung liest, dann könnte man glauben, die USA sind ein kapitalistisches Land. Da war zunächst halt dieser Einbruch, dieser spektakuläre Einbruch bei einer, was war es eigentlich, über mehrere Millionen Dollar und dann die spannende Geschichte Shohei Ohtani, wo die Wettschulden des Übersetzers nochmal viel höher sind als eigentlich gedacht, nämlich nicht 4,5 Millionen, sondern ich glaube 16 Millionen. Welche Geschichte hat mehr Potenzial, verfilmt zu werden, Schmiedi?
Oh, gute Frage, weil True Crime ist ja in und damit, also dieser Raub, das ist eine, im Norden von L.A. gibt es ein Dorf, wo lauter Sicherheitsfirmen quasi ihre Warenhäuser haben und die dann an Wertsachen, Gold, Bargeld, was weiß ich alles, bunkern. Und da haben die recht professionell 30 Millionen abgestaubt. Also so eine klassische Money Heist oder Casa de Papel, so eine Netflix-Serie. Das wäre toll, aber von Ohtani, das ist natürlich, wenn du es verfilmst, musst du es eigentlich mit Brad Pitt oder irgend sowas machen, nämlich über die Inkompetenz der Berater von Ohtani. Anscheinend spricht niemand aus dem LA-Team von CAA, also die Creative Artists Agency, spricht anscheinend niemand Japanisch. Also weder Business Manager noch Financial Advisor noch irgendjemand. Und alle haben sich auf diesen anscheinend College-Freund von Ohtani verlassen, wo du sagst, wie irre seid ihr denn? Das ist einer der bestbezahlten Sportler der Welt. Und keiner seiner Vermarkter spricht überhaupt mal die Sprache. Dann haben diese Knalltüten, nachdem alles rauskam, ein Interview vereinbart zwischen dem Übersetzer und ESPN, in dem der Übersetzer sagte, oh, also Ohtani hat das wissentlich für mich meine Spielschulden beglichen. Also man wundert sich über die Inkompetenz der Berater / Vermarkter / Krisenmanager von Herrn Ohtani, der, wenn man der Polizei so zuhört, tatsächlich reines Opfer ist. Reines Opfer. Also alles, was du dem vorwerfen kannst, ist, dass er sich tatsächlich zu wenig um seine Finanzen oder ums Drumherum gekümmert hat. Aber da sagst du, ja, aber dafür beschäftigt er ja 10 bis 20 Leute dafür. Also krasse Geschichte über Inkompetenz im Beratertum. Das ist völlig irre.
Heiko, es gilt die Unschuldsvermutung für Ohtani. Jürgen sagt da gerade, die Polizei geht davon aus, dass er unschuldig ist. Aber erstens mal würde ich ja, ich meine, Ohtani ist jetzt das wievielte Jahr in den USA, das vierte oder das fünfte. Vielleicht selbst ein kleines bisschen Englisch lernen oder sprechen, Heiko, wäre als Vorschlag auch nicht schlecht oder brauchst du es einfach nicht in unserer globalisierten Welt?
Die brauchen es, glaube ich, nicht. Also ich weiß, hier in Boston damals, Koji Uehara, wenn du dich daran erinnerst, der Closer der Red Sox, der hat auch mal einen Übersetzer dabei gehabt, Daisuke Matsusaka auch nach Jahren. Also vielleicht wird es auch nicht stark genug verlangt. Vielleicht ist es den Leuten hier auch in den Verein letztlich egal. Hauptsache der Wurfarm stimmt oder die Keule trifft den Ball. Aber ich muss sagen, zuerst, als das rauskam, das war ja vor Saisonbeginn, vor 3-4 Wochen, da klang es ja noch ein bisschen anders. Da haben alle gesagt, auch Ohtanis Pressekonferenz, die ja keine Pressekonferenz war, sondern nur als Verlesen eines Statements, weil Nachfragen war nicht erlaubt. Da hat er seine Sätze runtergebrappelt, aber wie jemand aus seinem Konto ohne sein Bemerken da 4,5 Millionen, das war ja damals die Summe, einfach abzweigen kann, auf die Frage ging er nicht ein, sondern stellte sich nur als Opfer da. Und da habe ich noch spontan gedacht, boah, he's too big to fail. Also der darf die Liga, da hat niemand Interesse, wenn so einer jetzt wirklich als, ja,
jemand dasteht, der irgendwie wettet, ne? Weil klar ist ja auch, dann wäre eventuell sogar die Karriere vorbei gewesen. Ich muss sagen, habe den Fall jetzt, da ich anderweitig beschäftigt bin, die letzten Wochen nicht mehr so verfolgt, habe nur jetzt gelesen, auch dass die Summe dann 16 Millionen ist. Da vertraue ich jetzt mal Jürgens Worten, wenn er sagt, also der ist wirklich nur naiv gewesen und deshalb wirklich nur ein Opfer gewesen.
Naja, naiv ist halt die Frage, wo du sagst, so jemand ist halt schon beschäftigt. Also der ist anscheinend so ein Baseball-Savant, wie jetzt rauskommt. Also der will sich wirklich nur um Baseball kümmern. Und genau deshalb hast du ja eigentlich Berater. Und deshalb hast du ja einen Vertrauten irgendwie. Man muss natürlich schon sagen, wo du sagst, wenn du ein Finanzberater von so einem Star bist, ihm dann aber ein Privatkonto gibst, auf das nur er und also quasi der College-Freund Zugang haben. Also das sage ich, als Finanzberater das Konto kriegst du, aber weißt du, wer keinen Zugang hat? Dein alter College-Freund. Und übrigens dein Bruder und dein Cousin und dein, weiß ich nicht, dein Nachbar von früher auch nicht. Also das meine ich mit Managementversagen, wo du sagst, ja natürlich hat Ohtani ein Privatkonto. Mit dem kann er machen, was immer er will. Aber es sollte doch nicht irgendwie der Hans Wurscht, sein Übersetzer, eine Vollmacht für dieses Konto haben. Also da muss ein Management eingreifen, finde ich. Und wie gesagt, Bill Plaschke in der LA Times geschrieben, Ohtani has to grow up. Also du bist jetzt irgendwie 30, du kannst dich nicht mehr nur um Baseball kümmern. Also du musst schon als Profisportler dein Leben nebenher dann schon auch irgendwie im Griff haben. Und du magst jetzt das Opfer sein, aber dass von deinem Konto 16 Mille fehlen und du es noch nicht mal bemerkst. Also Junge, werd erwachsen.
Ist es dann immer noch so, Heiko, ich habe auch mal für ein US-amerikanisches Unternehmen gearbeitet, dass es im Unterschied zu Europa die Kohle eben nicht direkt aufs Konto überwiesen wird, sondern dass man einen Paycheck bekommt. Ich meine, es hätte da früher Geschichten von Manny Ramirez zum Beispiel gegeben, der einen Paycheck über eine ganz irre Summe, also alle 2 Wochen bekommt man einen Paycheck oder alle 4 Wochen und den muss man dann selbst einlösen. Gilt das auch für Profisportler?
Dirk Nowitzki! Ah, okay. Dirk Nowitzki hat doch vergessen, seine Checks zu cashen. Der hat irgendwann mal kein Geld mehr gehabt in seinem ersten Jahr bei Mavericks.
Ja. Und rief bei den Mavericks an irgendwie. Bitte? Wie hieß die gute Frau nochmal, die ihm dann ja alles gezeigt hat, wie er ein Bankkonto eröffnet?
Mein Konto ist leer, was ist denn da los? Und dann haben die gesagt, Junge, wir schicken dir seit 10 Wochen alle 2 Wochen einen Scheck. Und er hat quasi Nowitzki-Schecks im Wert von, was weiß ich, unter der Fanpost, die er auch noch nicht aufgemacht hat, gefunden. Es ist völlig irre.
Genau, da gab es diese bekannte Frau, das war quasi seine, die haben die Mavericks ihm dann zur Verfügung gestellt. Genau, nimm ihn mal an die Hand, weil der Bengel ist, weiß nicht, 20 Jahre oder so, fremdes Land, fremde Kulturen, wie auch immer, und Mutti Nowitzki ist weit weg, also kümmer du dich mal drum. Aber ansonsten, Jens, kann ich dir dazu nichts sagen, weil ich
du wirst aus Deutschland bezahlt, ne?
Seit 17 Jahren und ich arbeite, habe noch nie für ein US-Medium gearbeitet, sondern nur für europäische oder meistens deutschsprachige Medien. Kann ich nicht zu sagen,
tut mir leid. Check kriegt normal, also es ist immer noch ein Scheck. Nach wie vor. Also NFL-Spieler werden tatsächlich in Game-Checks bezahlt. Die kriegen tatsächlich einen Scheck, aber normalerweise kriegt der Manager den Scheck.
Okay.
Und der verteilt diesen Scheck, oder der löst ihn dann bei der Bank ein und verteilt dann die Penunzen auf die dementsprechenden Konten. Deswegen sage ich ja, die Profisportler haben dann schon so ein privates Spaßkonto oder was weiß ich, das ist nicht unüblich. Ja, die haben andere Investments und was weiß ich, aber die haben, ich glaube, jeder Sportler hat so ein Spaßdings, wo du aber sagst, also das sind aber bei Ohtani mindestens 16 Mille drauf gewesen oder wahrscheinlich noch so viel mehr, dass ihm die 16 Millionen gar nicht auffielen. Also das ist schon krass, aber es deckt sich so ein bisschen, ich habe eine Anekdote von Moritz Wagner, als der von den Lakers gedraftet wurde, First-Round-Draft-Pick. Man denkt sich so als Deutscher, dass die Lakers dann alles für ihn organisieren. Also von Reisen über Wohnung über, was passiert denn? Und irgendwie nach ein paar Stunden als ich mit Moritz damals hin und her schrieb, schrieb er, hast du vielleicht einen Makler und eine Wohnung für mich? Und ich war völlig baff. Also es wird doch dem FC Bayern nicht passieren, dass die für Franck Ribéry oder für Harry Kane das Haus besorgen. Und da wurde mir schon klar, im amerikanischen Sport ist es vielleicht ein bisschen anders. Und das sind, glaube ich, auch die Dodgers von dem Otani oder irgendwas, kriegen die nichts mit. Außerhalb der festen Zeiten, wo der da sein muss. Ich glaube, das ist im US-Sport ein bisschen noch viel mehr Business, als wir es in Deutschland kennen.
Also ich weiß, hier bei den Bruins war es immer so, wenn da so zur Trade-Deadline als Seidenberg damals verpflichtet wurde oder so, die haben halt immer ein Hotelzimmer sofort bereitet. Und weiß ich aber nicht, Seidenberg war damals schon 10-12 Jahre in der Liga, während da jetzt ein Draft-Pick ist. Ich weiß nicht, wo die sind. Aber ist das nicht auch so, jetzt von der NFL und NBA meine ich, dass da auch für die Neuen in der Liga dann Kurse angeboten werden, von der Liga halt, wie du zum Beispiel jetzt mit der Kohle umgehst, dass du sagst, okay, hier komm raus aus deiner Hood und so, wenn du da aus sozialen Brennpunkten kommst. Also da haben die das ist aber von den Ligen da, ne, dass die wirklich sagen, dass die dich so ein bisschen auf das neue Leben im Scheinwerferlicht vorbereiten.
Ja.
Ist da richtig.
Apropos Scheinwerferlicht, zu diesem Teil noch, bevor wir uns dann auf das tatsächlich Sportliche stürzen, Heiko. Caitlin Clark, da gab's über die letzten Wochen, also wenn man Hype sagt, dann untertreibt man. Caitlin Clark wird in der WNBA in Indiana in den kommenden Jahren spielen und ich lese gerade vor wenigen Minuten, dass Nike ihr einen Ausrüstervertrag in 8 Figures schon angeboten hat, vielleicht hat ihn sogar schon unterschrieben. Was sagt das mehr über die Akzeptanz des Frauensports aus in den USA oder mehr über die Akzeptanz des College-Sports? Jetzt wechselt sie ja, aber dieses Finale der Frauen war ja, glaube ich, sogar von der Quote her besser oder mindestens ebenso gut wie das der Männer.
Ja, das war 18 Millionen waren es knapp und Männer waren, glaube ich, 14, aber das war auch besser als NBA-Finale, als die World Series, also außer Super Bowl kommt da keiner ran. Und das lag aber nicht nur an ihr, da waren ja noch andere große Namen, also die Elite Eight, als die gegen LSU gespielt hatten, den Titelverteidiger, letztes Jahr hatten sie ja noch verloren. Das war ein super Spiel, da waren einfach mehrere große Namen. Caitlin Clark steht natürlich ganz oben, die war jetzt am Wochenende auch bei SNL. Und auch ich habe geguckt, also ich habe vorher noch nie Basketball geguckt, aber ich habe eingeschaltet, weil das war irgendwie, das war doch faszinierend. Und ich weiß nicht, ob es jetzt diese Frau bedurft hatte, aber die ja wirklich sensationell wirft. Ich bin auf sie erstmals, ich weiß nicht, wie es hier hinging, aber vor einem Monat aufmerksam geworden. Da hat sich von diesem Pete Maravich den Rekord gebrochen. Das ist aber, ja, weiß nicht, kann man das genau vergleichen, weil damals gab es, glaube ich, noch keine Dreierlinie etc. Das erste Mal den Namen gehört und dann, ja, selbst hier im Boston Sportradio, da sagten die, ja, Caitlin Clark, heute Abend Playoff geht los, ich gucke nicht Celtics gegen Hornets, sondern ich gucke Caitlin Clark, weil she's greatness and we love greatness. Und das ist, glaube ich, so eine Bewegung gerade und gibt es auch Diskussionen, soll sie jetzt dabei sein in Paris, soll sie einen Platz kriegen im Olympiateam der USA? Sind ja sowieso schon gut genug und einige große Namen aus der WNBA fühlen sich dann vielleicht ein bisschen auf den Flips getreten und so, aber alleine, dass man über solche Leute spricht, weil klar, College Sport, March Madness war immer eine große Nummer, aber bislang finde ich, immer nur haben wir dann über die Männer geredet und nie über die Frauen. Und wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus bei den Frauen, aber Caitlin Clark, wenn du andere hast, es gibt 3-4 Namen, die jetzt in diesem Jahr groß im Gespräch waren, aber Caitlin Clark ist die selbst mir hängen geblieben ist und ich habe halt nur 2 oder 3 Spiele verfolgt, aber mit meiner Frau, wir haben zusammen geguckt, das Halbfinale und das war wirklich, es war Gesprächsthema, also man konnte es nicht mitbekommen, weil es einfach wirklich zu groß war.
College-Experte ist natürlich Schmiedi.
Ist doch ganz einfach ein Beispiel dafür, wie Sportbusiness als Meritokratie funktioniert. Wenn du etwas tust, wenn du eine sportliche Leistung erbringst, die sehr, sehr viele Leute sehen wollen, egal vom Geschlecht, egal von der Sportart, wirst du Geld verdienen in den USA. Punkt. Und Caitlin Clark hat es geschafft, dass die Leute sie sehen wollten. Punkt. Und zwar mehr als die Männer, mehr als die NBA Finals. Und dann ist doch völlig klar, dass diese Frau Millionen von Dollars verdient. Und dann kommt Nike und stattet sie aus. Also wir reden die ganze Zeit über Gleichberechtigung, keine Ahnung, und braucht man nicht. Gib mir ein Produkt, das ich gerne schaue. Und du hörst mich. Und wenn mich Männersport langweilt, Baseball, ich habe in dieser Saison noch kein Baseballspiel geschaut. Ja, ihr habt mich verloren, aber ich habe Caitlin Clark geschaut. Und ich schaue WNBA, weil ich ein Riesenfan von Satou Sabayi bin. Also, wenn deine Leistung, egal wer du bist, so toll ist, dass ich zuschaue, wirst du Geld verdienen. Und das ist das große Beispiel für alle Sportarten, die sagen, oh, uns guckt keiner oder wir sind nicht vorhanden. Heutzutage kannst du alles streamen. Und dann musst du mit deinem Produkt halt einfach dafür sorgen, dass es möglichst viele Leute gucken. Und dann kommen die Sponsoren und dann wird deine Sportart blühen. Punkt. Das hat nichts mit College, nichts mit Profis, nichts mit Frauen, nichts mit Männern zu tun. Eine Leistung, die ich schauen will.
Heiko Oldeb und ich haben vor wenigen Stunden auch geschaut, allerdings nur auf ein Bild von Jürgen Schmieder. Wir wollen die offene Wunde nicht noch offener machen. An einer kurzen Pause müssen wir schon drüber sprechen. Kurze Pause.
Oui, bonjour, c'est Henri Lecomte, vous écoutez la radio 360.
Big Show 657, weiter geht's mit Heiko Oldeb und mit Jürgen Schmieder und es werden jetzt gleich ein paar Teile kommen von den BMW Open in München, wo Alexander Zverev zum Beispiel am Mittwoch lange Unterhose, langes Oberteil unter dem T-Shirt bei seinem ersten Rundenmatch gegen Juri Rodionov, das er gewonnen hat. Und dann sehen Heiko und ich bei Instagram Jürgen Schmieder, wie er sich beim Pickleball fast qualifiziert hätte für ein Masters-Turnier. Jürgen, gerne dazu mehr, welche Kategorie. Aber Jürgen, was mich, abgesehen davon, dass wir natürlich bedauern, dass du es nicht ganz geschafft hast, aber was mich auch schockiert hat, in L.A. scheint es gar nicht so warm zu sein, weil auch du hast eine lange Legging angehabt und auch ein langes Oberteil. Was ist da los? Sportlich ja. und vom Outfit her?
Es ging halt um 8 Uhr früh schon los. Und da hört es bei uns schon 15 Grad. Also es ist schon, naja, schon relativ kalt. Und ja, heute war die Quali für Masters, also kein Grand Slam, sondern im Tennis vergleichbar mit Indian Wells vielleicht. Also schon eines der größeren Turniere und ich wollt mich quasi durch die Quali schummeln und spielen und morgen geht dann der Main Draw los und ich habe 3 Spiele gewonnen und im letzten Spiel, wo es quasi um den Main Draw ging, habe ich den ersten Satz ganz deutlich verloren, 11-0, zweiten gewonnen und im dritten stand 7-7 und dann habe ich aber verloren. Also ich war 4 Punkte weg von meinem Traum, in den Main Draw zu kommen, weil wenn du im Main Draw bist, kann es dir passieren, dass du Jack Sock zugelost wirst, Sam Querrey oder ich habe jetzt diesmal kein Mix gespielt, aber im Mix dann gegen Jeannie Bouchard spielen kannst. Also das wäre so mein Ziel, es in diesen Main Draw zu schaffen und dann entweder gegen die besten Pickleballers, Ben Jones oder so zu spielen oder halt gegen die ehemaligen Tennis Cracks. Also so ein Duell gegen den Zocker Jack Sock wäre halt schon irgendwie geil.
Absolut. Und was mich noch auch, letzte Pickleball-Frage eigentlich, du spielst ja die Rückhand beidhändig. Und ja. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob Sock das auch spielt, also mit diesem kleinen Schläger, warum macht man das? Kriegt man einen besseren Winkel, wenn man die Rückhand beidhändig spielt? Ich stelle mir das mit dem kleineren Schläger vielleicht einhändig leichter vor.
Ich finde es krass, welchen Spin du geben kannst. Also du kannst schwingen, du kannst quasi schwingen wie ein Tennis, beidhändige Rückhand, kannst aber dadurch, dass das Paddel so nah an deinem Handgelenk ist, kannst du durch so einen Flick so einen Spin mitgeben. Und das, finde ich, geht mit 2 Händen besser als mit einer.
Okay.
Mit einer bist du so eher beim Tischtennis, wo du dann so einen Spin wo du mit einhändigen so drüber gehst. Und das verstehen jetzt nur Leute, die im Tennis eine beidhändige Rückhand spielen. Stellt euch vor, du spielst immer im Aufschlagfeld kurz cross, ja, beim Tennis. Und wie du jetzt quasi mit beiden Handgelenken so klappen kannst, ist beim Pickleball schon geil irgendwie. Also das macht schon Laune.
Okay. So, Jetzt gehen wir eins weiter, Heiko, zur NHL. Und es kommt ja selten vor, dass der Sportinformationsdienst irgendwas berichtet von der NHL, wenn es keinen Deutschen betrifft. Aber Connor McDavid, was hat er denn jetzt schon wieder gemacht, was ganz außerordentlich ist? Ich glaube, es ging um 100 Assists, Heiko. Und da gibt's nicht so viele, die die geschafft haben pro Saison. Is that right?
Ja, ich lese gerade ganz kurz mal. Athletic comes Heatstar Jimmy Butler feared to have suffered MCL injury.
Oh.
Dann fällt er wohl aus gegen,
gegen die Knicks. Oder spielen die gegen die Knicks?
Nee, die haben verloren gegen Philadelphia. Philadelphia spielt. Entschuldigung, dass wir jetzt mal kurz abschweifen, aber das ist Aktualität hier.
Ja, bitte, muss das sein.
Und im anderen Spiel, ich schalte mal kurz um, da spielen ja noch gerade Atlanta gegen Chicago. Weil ich habe hier nämlich gerade
Soll ich mal schnell erzählen, was mit McDavid los ist, bis Heiko sich auf den aktuellen Stand gebracht hat?
Ja, nee, also du kannst natürlich auch Geld zugeben. Nee, aber McDavid, nicht nur McDavid, seit heute Abend, Mittwochabend, auch Nikita Kucherov von Tampa hat auch 100 Punkte gemacht. Vorher haben das nur 3 Spiele erreicht, 100 Punkte, 100 Assists. Und zwar Wayne Gretzky 758 Mal, glaube ich. Mario Lemieux einmal und Bobby Orr einmal. Und Connor McDavid und Kucherov sind jetzt dazugekommen. Und Leon Dreisaitl hatte Montag einen Zoom-Call. Und da ging es darum, was jetzt eigentlich eine größere Leistung ist, weil Austin Matthews, der hat es leider nicht geschafft, von Toronto 70 Tore zu schießen. Das wäre, glaube ich, das erste Mal seit, ich glaube, Anfang der 90er oder so gewesen. Ist bei 69 geblieben, aber auch eine Riesenleistung. Leon vielleicht so ein bisschen parteiisch meinte, er fand 100 Assists besser, aber beides sind natürlich, also im Moment, es gab mal eine Zeit, da hat Ovechkin alleine 50 Tore gemacht, ne? Und diese Saison haben wir, glaube ich, 4 oder 5 Spieler, Leon ist nicht darunter. Wir haben 2, die 100 Assist-Marke durchbrochen haben. Also es ist im Moment eine unsagbare Quantität an Qualität in der NHL, muss man wirklich sagen.
Mhm. Und aber was mich jetzt hier, was Heiko da sagt, dass Leon ein bisschen biased ist. Jürgen, ich bin ja ganz böse österreichisch erzogen worden. Ja, und da wäre es ja dann so, dass der Österreicher als solcher sagt, ja okay, mein Teamkollege, wir spielen zwar im selben Team, aber eigentlich will ich diesen Rekord ja haben. Ist das glaubwürdig, dass Leon Dreisaitl sich für Connor McDavid freut?
Das Witzige bei ihm ja, weil dem tatsächlich, ich kenne den jetzt nicht so wahnsinnig toll, also Heiko kennt den bestimmt besser, aber immer wenn ich Leon gesehen habe, war der einfach super nett, hat immer betont, wie unwichtig ihm persönliche Statistiken sind, dass er unbedingt diesen Stanley Cup gewinnen will, dass er ihn auch unbedingt mit Edmonton gewinnen will. Also da erinnert er einen so ein bisschen an Nowitzki fast, ja, der auch immer so ein ganz bescheidener, ganz cooler Typ ist. Und Leon ist halt, ja, die Frage ist ja berechtigt, weil schau auf Russell Westbrook, wie der geguckt hat, als Kevin Durant MVP wurde in OKC. Also schlimmeres hättest du dem nicht antun können. Deswegen bei Leon, ich glaube, der freut sich wirklich, 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 wirklich sehr für ihn. Und wenn er sich egoistisch freut, weil er sagt, ich spiele mit dem zusammen, der ist in Topform, der kann mich zum Titel führen. Also das wäre jetzt so der einzige Egoismus von Leon, dass er sagt, bitte, mach weiter, mehr Assist, weil die brauchen wir jetzt in den Playoffs.
Ist aber andersrum genauso. Also Connor ist ja genauso ruhig. Also der braucht ja diesen ganzen Medienrummel genauso wenig wie Leon und der freut sich genauso für Leon. Oder wenn der Zach Hyman jetzt hat, was hat er, 54 Tore gemacht oder so, da freuen die sich echt für. Also
ist im Eishockey auch anders als im Basketball.
Absolut. Das ist mehr so, da ist nicht so ein Futterneid.
Heiko, break it down. Kann man überhaupt vor den Playoffs Aussagen treffen über irgendwas? Oder wird es wieder der heiße Goalie sein, der im Zweifel nie im Tor der Edmonton Oilers gestanden ist? Gibt es irgendein Team, das wirklich herausragt?
Nee, also das ist ja das. Wir können ja jetzt mal, wie lange machen wir das jetzt schon? 8 Jahre? Ja, 10 Jahre?
10 Jahre, würde ich ja sagen, 10 Jahre. Ja.
Nee, aber so jetzt wirklich mit NHL Playoffs und so. Oilers sind zum 5. Mal nacheinander dabei jetzt. Ich weiß nicht, was wir da für einen Rückblick, für einen Quatsch erzählt haben, wer da, ne, also wir haben Mitte April. Das ist so ein steiler, steiniger, rutschiger Weg, der jetzt da vor denen liegt. Und wer da wirklich in 2 Monaten gewinnen will, ich meine, haben wir ja schon mal gesagt, das sind wirklich Warrior, die sind alle bekloppt. Was du da einstecken musst, austeilen musst, irgendwann kommt mehr auf die Birne an als auf deinen Schlagschuss. Da kann so viel passieren. Ich meine, wer hätte das vor 2 Jahren gedacht, als Leon, ich glaube, das war gegen LE im vorletzten Spiel, oder das war in der ersten Runde, ne, verletzt er sich am Knöchel, bringt dann aber wirklich gegen Calgary die Oilers auf einem Bein ins Halbfinale. Letztes Jahr führen die, glaube ich, gegen Vegas in der 2. Runde 2-1. Das Spiel, genau, Spiel 3 gewinnen sie, ist entschieden und da kriegt er in der letzten Minute vom Alex Petrangelo einen Schlag auf den Unterarm und bis dahin hatte er 13 Tore geschossen in 8 Spielen etwa. Und danach ging nichts mehr. Der war raus und so ist Vegas weitergekommen und letztlich auch Meister geworden. Also, das sind diese Kleinigkeiten, Jens, die das wirklich entscheiden. Und da maße ich mir nicht an, das voraussagen zu können. Ich werde aber sagen, dieses Jahr, finde ich, ich habe sie neulich spielen sehen gegen Edmonton, haben sie 5-0 gewonnen, ist das erste Mal ein Team dabei, die ich sonst nie auf dem Schirm habe, die mir super gefallen haben und mit denen ich auch echt nichts anfangen kann. Die keinen Superstar haben, aber den hatte St. Louis zum Beispiel 2019 auch nicht. Und wie weit man mit Superstars kommt, sehen wir jedes Jahr bei den Edmonton Oilers. Ich rede über die Dallas Stars. Total ausgeglichen, Jake Oettinger, super Torwart. Also das klickt. Und da sage ich mal, warum die eigentlich mal nicht. Da ist kein Austin Matthews, kein Kucherov, kein Dreiseitel, kein McDavid. Aber da sind viele richtig gute Spieler. Und so wie die in diesem Einspiel, weiß ich, ist ein Spiel von 82 Vorrundenspielen, aber wie die zu Hause die Oilers weggefiedelt haben, das war absolut beeindruckend.
Ich glaube, ich heb mir von Darrell Evans, das ist eine Los Angeles Kings-Legende, der immer im Toyota Sports Center rumlungert. Ich habe mal versucht, Eishockey zu verstehen und ich wollte von dem, erklär mir simpel, wie es taktisch funktioniert. Und er sagte, bring dich in Position auf dem Eis, dann ist es deine Aufgabe, möglichst guten Schuss zu kreieren und dann brauchst du das Glück, dass möglichst viele dieser Schüsse ins Tor fallen oder dass dein Torwart viele Versuche von den anderen hält. Und in dieser Einfachheit fand ich das so toll und ich finde, du kannst das auf die NHL Stanley Cup Playoffs runterbrechen. Du musst dich in Position bringen, dass du gut genug bist. Du musst dir Chancen erarbeiten und dann brauchst du in dieser Sportart unfassbar viel Glück, wie Heiko es sagte, dass du eine Verletzung nicht hast, die du letztes Jahr hast, dass dein Torwart plötzlich heiß läuft aus einem Grund, den du gar nicht kennst, dass du auch mal 2-3, wie wir sie nennen, Arschlochspiele gewinnst, wo der Gegner doppelt so viele Schüsse hat wie du, aber du 2-1 irgendwie gewinnst. Also da ist so viel Glück dabei bei diesen Stanley Cup Playoffs, was auch alle sagen. Und deshalb bring dich in Position, kreier deine Chancen und dann, mei, vielleicht brauchen die Oilers einfach mal ein bisschen Glück. Also so, wir analysieren seit 5 Jahren beim Platz, man kann sagen, ja, weil immer irgendwas ein bisschen scheiße lief.
Also, so kann man es auch begründen. Ja, mit Glück ist ja auch so, du musst mal überlegen, Jens, guck mal.
Also NBA. Glück... Mit Glück meine ich Sachen, die du nicht kontrollieren kannst.
Genau, bei dem, wo du auch.
Dass du halt einen Schlag auf den Unterarm kriegst. Oder nicht. Ja?
Nee, oder hier, da sind wir zum Beispiel, wenn wir mal Verlängerung nehmen. In der NBA spielst du 5 Minuten Overtime. Da ist nicht der erste Treffer ist vorbei, oder? Ne? Oder in der NFL Touchdown oder wie auch immer. Aber beim Eishockey, da spielst du ja unter. Dritte Overtime, 3x20 Minuten und dann ist ein Lucky Bounce, ein Schuss wird dreimal abgefälscht und da kann der beste Torwart nichts machen und dann ist das Ding vorbei, dann ist es nicht okay, wir spielen dieses Drittel noch zu Ende, also ne, das ist ja wirklich sudden death und dann hast du mitunter nächsten Tag das nächste Spiel, nachdem du da bis nachts um 2 gespielt hast und all solche Sachen und wie gesagt, denn diese dreckigen Fouls, diese kleinen Sachen. Wer hätte letztes Jahr gedacht, dass Florida ins Finale kommt? Wir waren jetzt nur bei 8 in die Playoffs gekommen, dann haben sie erst Boston rausgehauen, dann haben sie Toronto weggehauen, Matthew Tkachuk wurde da wirklich so ein Leader. Also du hast auch manchmal bei Teams hast du so einen Leader,
wo du denkst, Mensch, also der auf dem Eis gar nicht so wichtig ist, aber im Lockerroom kann auch kann ruhig ein erfahrener Spieler aus der dritten oder vierten Linie sein und solche Sachen. Und da maße ich mir auch jetzt nach so vielen Jahren einfach nicht an, exakt vorauszusagen, was da passiert. Also im Osten ist Tampa unwahrscheinlich heiß. Die haben echt einen Lauf und die haben halt vor 2021 haben sie jeweils gewonnen, 22 waren sie im Finale, die wissen, wie es geht und ist auch so ein bisschen so der letzte Run. Edmonton einfach aufgrund der Vergangenheit, weil sie es noch nicht geschafft haben, zähle ich jetzt nicht zu den Favoriten, also zu den Top-Favoriten, weil sie einfach immer, es fehlte irgendwie immer was, ne? Und dieses Jahr kommt aber bei Edmonton noch hinzu, und das ist die Besonderheit, und darauf ist Leon jetzt nicht eingegangen, er gibt immer dieselbe Antwort, kann ich jetzt nicht zu sagen, ist ja auch verständlich. Wenn die jetzt wieder früh rausfliegen, Leon geht im Juli in das letzte Jahr seines Vertrages, der wird garantiert, der wird aus Eigeninteresse und auch aus Fairness zum Verein, wird der vorher den signalisieren, Leute, ich verlängere nächste Saison oder ich verlängere nicht, ich habe genug hier, ich will woanders hin. Weil du gehst nicht mit einem Leon Dreiseitel ohne einen neuen Vertrag am 1. Juli ins neue Jahr, beziehungsweise dann im September in die neue Saison. Weil den höchsten Wert, Trade-Wert, hat er im Sommer. Du gehst nicht zur Trade-Deadline Ende Februar, März, weil dann hast du nicht mehr so viele Optionen, weil da sind viele Teams schon, dann sind die schon voll, beziehungsweise haben ihre Planung. Und du kriegst den höchsten Wert noch für einen Leon Dreiseitel, sollte der jetzt irgendwann im Juni hingehen zu Ken Holland, dem Manager, und sagen, weißt du was, ich spiele mein Jahr hier zu Ende, aber verlängern tue ich nicht, dann musst du aus Edmonton-Sicht, musst du ihn traden, weil dann kriegst du noch einen Gegenwert. Deshalb sind diese Playoffs viel wichtiger für Edmonton, für die Zukunft auch, weil nächstes Jahr, also 2025, geht Connor McDavid in sein letztes Vertragsjahr. Hm. Wenn der sieht, Leon geht, das könnte eine Lawine auslösen. Klar ist, beide können finanziell nur in Edmonton bleiben. Beide werden mehr verdienen wollen. Klar, aber es gibt keinen Verein in der Liga, der sich ein Center für die erste Reihe in McDavid und ein Center für die zweite Reihe in Dreiseitel leistet und dafür zusammen ungefähr 30 Millionen zahlt beim Salary Cap, der bei 85 ist. So viel steht fest. Aber Leon, wie gesagt, ich hatte ihn im März darauf angesprochen, jetzt wurde er am Montag im Zoom-Call wieder darauf angesprochen, sagt er natürlich, kann er nichts zu sagen, will wahrscheinlich auch nichts sagen, will sich voll fokussieren, aber diese Playoffs sind entscheidender als alle in der Vergangenheit für ihn und auch für Edmonton.
So dreht sich halt doch immer alles nur um die Kohle. Nicht nur, aber auch und vor allem um die Kohle. Meritocracy hat Jürgen angebracht. Herrlich. Danke, Männer. Es ist spät bei euch.
Es ist halt den Wert, oder?
Ja.
Es ist halt schon auch was bist du wert in gewisser Weise als Sportler? Also wollen dich Leute schauen? Ja, na, könntest du dich jetzt aufregen oder nicht? Nächste Thema kriegen wir im Juli mit dem Kampf Mike Tyson gegen Jake Paul. Der läuft auf Netflix, kein Pay-Per-View. Der wird alle Rekorde brechen, weil es kein Pay-Per-View ist. Hm. So, ist das ja. Boxen? Ist es Unterhaltung? Was ist es?
Ja.
Aber das ist halt, da kann man sich jetzt aufregen, aber letztlich so ist es halt.
Ja,
das ist so. Wenn du dafür sorgst, dass Leute zuschauen wollen, verdienst du Geld. Punkt. Ja.
Das ist ja so ein bisschen das werden wir nicht ändern. Das Dilemma hier mit dem Boxen, finde ich. Also, ich bin, wie gesagt, seit 17 Jahren hier. Ich habe ein oder zweimal musste ich damals für die DPA noch was machen. Die haben mir das gezahlt, weil ich dann Pay-Per-View mache. Aber allein, ich würde niemals, was sind das, 80, 100, $100 Pay-Per-View würde ich nie zahlen. Und da sind teilweise gute Kämpfe dabei gewesen, aber.
Ja, aber du machst das halt hier. Also, wir machen das immer. Da treffen wir uns halt zu 7, zu 8 irgendwo. Spielen Poker und.
So viel Freude habe ich da nicht. Shampoos, Mensch.
Heiko sozial ist komplett abgekoppelt.
Heiko Philipp. Hat in New York die besten Freunde, die sich ein Mensch wünschen kann.
Ja, zur Renaissance der New York-Teams mit den Knicks und den Rangers, dann vielleicht an einem anderen Punkt. Aber ich habe mir damals gekauft oder kaufen lassen, weil ich nicht wusste, wie man es macht, diesen Tyson gegen Holyfield-Fight, wo Tyson ihm das Ohr abgebissen hat nach 18 Sekunden. Die $100 waren nicht gut investiert. Da hatte ich auch keine Freunde. Pause in der Big Show 657. Danke, Jürgen. Danke, Heiko.
Servus, da ist der Oliver Marat und ihr hört Sportradio 360.
So, Big Show 657, jetzt also dann doch zum MTTC Iphitos und wir fangen an mit einem Mann, den ich sehr gern mag, den ich viel zu selten sehe und treffe. Das ist Nico Langmann, Österreichs bester Rollstuhl-Tennisspieler, sagen wir mal im deutschsprachigen Raum, wenn ich jetzt niemanden übersehen habe, der beste männliche Rollstuhl-Tennisspieler. Mit dem habe ich mich beim Iphitos zusammengesetzt. So, ich sitze jetzt hier in München bei noch herrlichem Wetter. Angeblich soll das herrliche Wetter erst dann wiederkommen, wenn Nico Langmann wieder zurückkommt nach München mit dem Nico da. Nico, wie geht's dir? Du hast einen Sonnenbrand eingefahren, aber weil du einfach trainierst wie ein Berserker.
Weil ich viel Zeit am Platz war, sagen wir es so. Wenn schon wunderschönes Wetter bei den BMW Open in München ist, muss man das natürlich auch ausnutzen. Und die Plätze waren frei.
Die Plätze waren... Hast du dir jemanden explizit zum Training mitgebracht oder wie schaut das aus bei dir?
Normalerweise müsste ich das, weil ich diesen Luxus nicht kenne, dass es Sparringpartner bei Turnieren gibt. Aber hier ist es so, dass ich angereist bin und gesagt habe, hey, will irgendwer mit mir spielen? Und dann, dass der Desk gerufen wurde und mir Sparringpartner zur Verfügung gestellt hat. Und das ist halt ein Luxus, den ich auch deswegen wahrscheinlich auch ausnutzen wollte, weil ich es nicht kenne.
Ein absoluter Luxus wäre, ich weiß ja, wir haben ja öfter schon miteinander gesprochen, viel zu unregelmäßig, gebe ich gerne zu, was auch mein Fehler, nur mein Fehler ist. Aber Nico, ich hoffe, ich tue dir nicht unrecht, wenn ich sage, zwei große Ziele. Erstes großes Ziel, Grand Slam Turnier Teilnahme. Und in diesem Jahr kommt er noch dazu, du hast das gerade erwähnt, auch bei der Auslosung, dass Roland Garros, Olympische Spiele, also Paralympics auch ein großes Ziel sind. Wie realistisch ist für dich eine Teilnahme an Paralympics?
Zurzeit realistischer und vor allem auch sozusagen jetzt mehr im Fokus als ein Grand Slam Turnier. Soll nicht heißen, dass das unrealistisch ist, aber es ist ein größerer Raster bei Paralympischen Spielen. Dieses Jahr sind sie eben in Paris, diesen Sommer, wird gespielt in Roland Garros, was sozusagen hoffentlich für mich dann der erste Grand Slam Luft ist, die erste Grand Slam Luft, die ich da schnuppern darf. Also ich bin jetzt zurzeit die Nummer 29 der Welt, habe ich auch gerade bei der Auslosung gehört. Ich schaue nicht jede Woche immer die Rankings an. Bin damit eigentlich mit einem relativ guten Polster dabei. Die Top 40 der Welt mehr oder weniger qualifizieren sich. Und schaut eigentlich sehr, sehr gut aus. Ich habe auch keine Punkte mehr zu verteidigen bis zum Stichtag der Qualifikation, das ist der 15. Juli. Also es ist jetzt echt ein sehr guter Weg bis dahin und hoffe, dass ich in Paris dann auf jeden Fall aufschlagen werde und dass dann das Sprungbrett ist, um dann noch oft nach Paris zurückzukommen, nach Roland Garros.
Und bei den Grand Slam Turnieren ist es nach wie vor so, dass wir 16er Raster haben, oder?
Genau. 16er Raster und die Top 14 sind direkt qualifiziert.
Ist es für dich, die Paralympics beginnen ja, wenn die Olympischen Spiele zu Ende sind, beginnen die Paralympics, ist das für dich in Ordnung, weil so ja das Spotlight noch viel mehr auf euch ist, oder würdest du lieber auch so quasi eine Inklusionsveranstaltung machen, was vielleicht oder was organisatorisch natürlich kaum zu stemmen wäre eigentlich?
Ja, also einerseits organisatorisch wäre es, glaube ich, die größte Katastrophe beinahe. Also das wäre dann vielleicht ein Ausmaß, was man echt nicht stemmen kann. Und ich kann auch sozusagen, wenn man jetzt philosophisch beinahe oder gesellschaftspolitisch denkt, wüsste ich gar nicht, ob das ein positiver Schritt wäre. In dem Sinn, als wie du sagst, der Spotlight ist wirklich auf den Paralympics, wenn nur die Paralympics stattfinden, wenn Roger Federer, also gut, jetzt spielt er nicht mehr, aber wenn Jannik Sinner gegen Alcaraz spielt und ich am Nebenplatz spielen würde, würde mein Vater wahrscheinlich Alcaraz Sinner schauen.
Ja, man kann es ihm nicht verdenken, leider. Bei aller Liebe zu dir.
Absolut. Ich würde auch, wenn wir Seiten wechseln, würde ich genau meine Ohren spitzen, um zu schauen, wie es steht oder um zu hören, wie es steht. Diesen Gedanken weiterzuführen. Ich glaube, dass Paralympische Spiele oder Behindertensport-Events im Allgemeinen immer diese zweite Schiene dabei haben, immer diese zweite Botschaft dabei haben, wo es eben nicht nur, unter Anführungszeichen, um den sportlichen Wettkampf geht, sondern auch um dieses ins Fokus oder ins Rampenlicht bringen von Menschen, die eigentlich am Rand der Gesellschaft oft leben. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Botschaft auch ist und dass es auch voll okay ist, dass ein Behindertensport-Event alleine steht.
Ja, also es wird auch immer mehr und mehr übertragen, also auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ist eine gute Sache. Wie fühlst du dich im Moment? Also wie ist, wenn du es vergleichst mit vergangenen Jahren, bist du körperlich auf der Höhe? Wie ist deine spielerische Form? Wie geht's dir im Moment?
Es ist noch relativ früh in der Saison leider bei mir, weil ich habe zwar im Jänner schon begonnen, war in Indian Wells bei einem Turnier, im Februar dann in England gespielt und habe dann eine kleine Pause einlegen müssen, weil mein Handgelenk ein bisschen begonnen hat, Spompernadeln zu machen, wie man in Österreich sagt. Gott sei Dank nichts
gute
gerissen.
Gute österreichische Handgelenk. Der Dominik, du, ja, also alle haben es mir
mal. Nein, da würde ich mich nicht vergleichen. Also Gott, also ich meine, leider hat Dominik um einiges schwerer erwischt. Und ich habe echt, also so blöd es klingt, ich habe das beim Beginn meiner Verletzung angesagt. Ich glaube, dass mein Handgelenk deswegen beleidigt war, weil ich zum ersten Mal unglaublich gutes Tennis gespielt habe. Ich habe zum ersten Mal eine lockere Hand gehabt und bin da durchgegangen und den Ball schnell gemacht.
Ja, du zeigst mir jetzt aber, Moment, das kann ja keiner sehen, du zeigst mir jetzt die Rückhand. Also ist das die Rückhand, ist da das Handgelenk bei dir mehr belastet oder?
Bei beiden, also bei allem. Ich habe plötzlich begonnen, den Schläger nicht zu greifen, als hätte er 4 Kilo, sondern hätte den Schläger schnell gemacht. Ja. Okay. Und mein Handgelenk war es nicht gewohnt, dass es so viel verwendet wird und deswegen habe ich 3 Wochen Pause einlegen müssen und bin hab dann Davis Cup gespielt und bin jetzt wieder sozusagen, ist eigentlich sozusagen, wenn man den Davis Cup ausklammert, erst mein 3. Turnier diese Saison.
Jetzt warst du sehr, sehr präsent Ende letzten Jahres. Na, lass mich zuerst fragen, also das letzte Mal, als wir wirklich detailliert gesprochen haben, hast du gerade dein Buch auf den Markt gebracht.
Stimmt.
Wie ist es gelaufen mit deinem Buch? Warst du zufrieden oder war der Verlag zufrieden? Also der Verlag ist mir grundsätzlich wurscht, aber fragen wir zuerst nach dem Verlag.
Ja, du musst auch in Sachen Verlag fragen, weil ich gemerkt habe, dass so sehr das eine Herzensangelegenheit war, dieses Buch zu schreiben und ich sehr dahinter stehe und die Messages irgendwie sehr froh darüber bin, was da alles, sozusagen, was ich da transportieren durfte und wie viel Interesse auch da war, habe ich gemerkt, wie emotional anstrengend das dann auch ist, zu Lesungen zu gehen, weil es ein sehr persönliches Buch ist und du dich da jedes Mal sehr öffnest vor wildfremden Menschen. Und ich gemerkt habe, dass das meiner Tenniskarriere und meiner anderen Leidenschaft, meiner großen Leidenschaft, gar nicht gut tut. Deswegen hat der Verlag sehr viel mit dem Buch übernommen. Die sind, glaube ich, sehr glücklich. Ich glaube, dass es auch gut verkauft wird.
Und dein Vorschuss war so hoch, dass es dir wurscht ist, wie oft sich das Buch verkauft. Richtig, ja?
Der Vorschuss war recht okay, aber der ist in einen gemeinnützigen Zweck geflossen. Also okay. Mit dem Buch verdiene ich ja selber gar nichts.
Weil aber das hätte nicht sein müssen. Ich meine, es ehrt dich natürlich, weil dich vieles ehrt, aber es hätte nicht sein müssen. Also,
im Nachhinein habe ich mir eher ein bisschen den Arsch gebissen. Nein. Ich bin sehr froh und auch ein bisschen sozusagen aus dem moralischen Zweck, weil ich wirklich da einerseits sozusagen meine Lebensgeschichte dargelegt habe und sehr, sehr intim da Sachen von mir preisgegeben habe und das dann zu machen, um Geld zu verdienen, hat sich falsch angefühlt. Sozusagen, es ging um die Message.
Es ist ganz, ganz stark. Und jetzt sind wir schon bei der Message. Wie gesagt, du warst im letzten Jahr und letzten halben Jahr sehr präsent. Im TV habe ich dich gesehen, im ORF, ich habe dich gesehen bei Instagram. Und ich kann mich aber nur an dich erinnern. Das ist das große Problem. Ich kann mich nicht an die Sache erinnern, für die du eigentlich geworben hast. Was war's denn?
Ja, wir haben da sozusagen mit den österreichischen Lotterien eine Werbekampagne aufgezogen, okay, die für Inklusion oder für Gleichberechtigung im Sport irgendwie bewerben wollte. Und da ging es um sozusagen ein bisschen, was eigentlich sehr cool war, weil da wurde in der Medienlandschaft richtig, oder vor allem in der Werbelandschaft in ja, doch, in allen Medien wurde inseriert, dass es eben darum geht, hey, es gibt im Sport vielleicht mehr als Fußball und Skifahren und auch Behindertensport, Damensport und dass das eben eine Gleichberechtigung im Sponsoring auch Bereich sozusagen sein sollte.
Jetzt habt ihr hier einen Sponsor gefunden, Allianz ist, glaube ich, auch dein persönlicher Sponsor, genau. Oder? Die Paratrophy ausrichten. Was ist in diesem Jahr anders? Ich habe nur gehört, okay, also meine Wahrnehmung war, vor 2 Jahren war es ganz sicher nur ein Schaukampfturnier, im letzten Jahr weiß ich es nicht, auch, aber in diesem Jahr ist richtig was anders, da geht was weiter.
Genau, in diesem Jahr ist es ein offizielles Turnier, was in unserer Tour gelistet, es geht um Weltranglistenpunkte, es geht auch für viele Leute um die Qualifikation nach Paris, und deswegen, nicht nur deswegen, es ist insofern groß, weil es auch die letzten Jahre schon groß war, weil man einfach sehr, sehr wertschätzt und einfach genau will, die Entwicklung der Rollstuhl-Tennis-Tour auch mit der ATP gemeinsam irgendwie verknüpfen und sich da, weil es, finde ich, auch Sinn ergibt, wenn man schon ein Event hat, wo ganz, ganz viele Tennisfans aus der ganzen Welt oder vor allem auch aus ganz Deutschland da sind, dass man denen zeigt, hey, schaut's, da spielt Zverevs Rune, unglaublich cooles Match, aber wenn man sozusagen Tennisinteresse hat, kann man auch auf den Plätzen daneben schauen und sehen, hey, da wird auch unglaublich gefightet. Und wenn man schon so viele Tennisfans an einem Ort hat, dann kann man da Rollstuhltennis auch dazu holen, auf eine sehr sinnvolle Art und Weise. Und ich bin sehr, sehr froh, wie das hier gemacht wird.
Ja, sehr schön. Alfie Hewitt ist da. Der, ja, außer Nico Langmann kenne ich genau einen. Shingo Kunieda würde ich auch noch kennen, aber der hat ja, glaube ich, aufgehört, wenn ich es richtig genau, im Zettel habe. Okay, und dann sehen wir schon Didi de Groot. Genau, bei den Frauen. Okay. Wie bist du mit deiner Auslosung zufrieden? Ich glaube nicht hundertprozentig.
Natürlich, es waren ein paar
Es waren ein paar leichtere
Lose. Ein paar leichtere Lose waren auf jeden Fall dabei. Das ist sozusagen, ich finde es natürlich trotzdem cool, weil es ein...
Du spielst gegen einen Engländer.
Ich spiele gegen einen Engländer, der steht ein bisschen vor mir im Ranking. Ich glaube, der ist der Nummer 22 der Welt, mehr oder weniger. Ich habe im letzten Jahr zweimal gespielt, habe einmal gewonnen, einmal verloren. Und ich weiß, es wird ein tougher Fight. Und wenn er es trifft, trifft er sehr gut. Aber meine Aufgabe ist natürlich, ihm keinen Ball zu spielen, den er treffen kann.
Einmal öfter übers Netz muss der Ball. So, das ist genau. Eine gute alte Doktrin. Lass uns vielleicht, wenn ich darf noch, weil du ja vorhin, du hast jetzt schon viele Namen erwähnt, aber wenn du jetzt auf die reguläre ATP-Tour schaust, wer taugt dir da im Moment so richtig? Ja, du bist ja schon länger, du bist ja mit Dominik auch verbandelt gewesen über eine längere Zeit. Lass mal die Generation Dominik, der ja auch schon 30 ist, ein bisschen außen vor, aber wer taugt dir denn im Moment? Und auch wenn es das sehen ist, du darfst ihn trotzdem sagen, also auch wenn es offensichtlich ist.
Es ist leider so. Ich glaube, dass das wirklich der Rising Star ist. Ich weiß nicht, ob wir Österreicher da ein bisschen versuchen, den Sinner...
Ja, wir müssen. 10 Kilometer von der Grenze entfernt wohnt er oder geboren. Jetzt wohnt er in Monte Carlo, okay.
Ja.
Schwierig,
ja.
Aber ja, der Janik hat sich unheimlich verbessert, oder?
Ja, ist ein Traum. Ich habe ihn 2022 in der Stadthalle kennengelernt, weil wir da gemeinsam bei einem Side-Event, wo es sozusagen so Keynote-Speeches ging, der Stadthalle sozusagen teilgenommen haben und er da auf mich zugegangen ist und sozusagen nach meiner Karriere gefragt hat und hat den da
war
kurz...
War das 22?
2022, glaube ich, war das, ja.
Da war es nicht im letzten Herbst, wo der Becker auch dabei war?
Das gab's auch, das war sozusagen die Neuauflage. Und 2022 war er...
Entschuldige, du weißt...
Nein, bitte, kein Problem. Und habe mit ihm da ein bisschen sozusagen halt ein Smalltalk geführt und habe ihn dann ein paar Monate später in Rotterdam beim Turnier, wo wir auch wieder gemeinsam am Start waren, getroffen und er ist sofort in der Players Lounge auf mich hingesprintet und hat mehr oder weniger gesagt, hey, weil ich ihm natürlich erzählt habe, dass meine Eltern oder meine Mutter auch aus Tirol ist. Und dann gesagt, hey, ja, wie geht's denn dir? Sind die Eltern auch wieder da? Und einfach, wo ich mir denke, sehr down to earth natürlich. Und ich glaube, dass das sicher auch ein Erfolgsrezept ist. Und ich bin auf jeden Fall ganz, ganz großer Fan. Auch wenn ich die unter Anführungszeichen ältere Generation außen vor lassen soll, muss ich trotzdem sagen, am meisten schlägt natürlich trotzdem das Herz dafür, dass dieses österreichische Handgelenk wieder ganz wird.
Ja, schauen wir mal. Dominik ist hier ja auch am Start. Ja, Nico, wo kommt deine Mama dann her? Wo aus Tirol?
Aus Schwarz in Tirol, in der Nähe von...
Ich weiß, was Schwarz ist.
Ach, ja,
Entschuldigung, ja, ein bisschen kenne ich mich auch aus. Fantastisch. Nico, wie immer eine große Freude. Ich wünsche dir alles Gute und es sind in diesem Jahr, glaube ich, auch noch mehr Sitzgelegenheiten. Und weil ich schon alt bin, werde ich die wahrnehmen in diesem Jahr. Und werde dann ab Donnerstag hier bei der Paratrophy zuschauen.
Danke dir.
Grüezi, da ist der Luis Stefan und ihr hört Sportradio 360.
Herr Schäffen, Big Show 567, glaube ich. Super Runde hier, Tom Heberlein. Ist der Einzige, der optimal ausgerüstet gekommen ist, nämlich mit einer Mütze. Ich habe auch eine Mütze. Moment, Götzi, du hast auch eine Mütze mit drauf.
Ich war ja gestern schon da, ohne Mütze. Und ich habe bei den Profis die Mütze mir dann abgeschaut, logischerweise.
Ja, Profis war ich gestern.
Und
gestern,
aber lernfähig.
Und gestern, ich freue mich, dass Sebastian Kaiser auch wieder mal Zeit hat. Sebastian,
ohne Mütze.
Ohne Mütze, du warst gestern
auch noch viel mehr Haare.
In Stuttgart. Ja, das kommt noch dazu.
Du das ist aber auch nicht schwer.
Gestern in Stuttgart.
Das ist richtig.
Und hast mit Coco Gauff gesprochen. Und man kann sagen, dir steht jetzt noch, du glänzt immer noch, wie ein poliertes Schweinchen an Silvester, würden böse Zungen sagen. Warum?
Ja, aber das glänzt sich ja auf Coco Gauff bezogen schon seit sie 2018, glaube ich, war es, oder war es 2019, weil jetzt ganz genau, da in Wimbledon ihren Durchbruch hatte, weil da schon jede Pressekonferenz ein Fest war. Du wusstest, du kannst dich in jede Pressekonferenz von ihr setzen und sie wird irgendeinen raushauen, ungefragt, eine Anekdote aus ihrer Kindheit, von ihren Eltern, von ihren Brüdern, von allem, was irgendwie in der Welt passiert. Sie hat immer etwas zu erzählen und das hat sich die ganzen Jahre, selbst in den Krisenjahren, wo sie stagniert ist, immer gehalten, bis hin in Berlin, wo sie dabei war, wo sie sich auch für die Historie interessiert hat, wo sie Sightseeing macht, wo sie wissen will, was ist die Mauer, wo stand die Mauer, was hat es mit den Amerikanern in Berlin auf sich und so weiter und so fort. Und so ist Coco Gauff und das war ein tolles Gespräch über alle Sachen, nur nicht über Tennis.
Jetzt ist Tom, Stuttgart ist ein 500er Turnier,
ja.
Mit Dach, gell? Komisch.
Hier soll nächstes Jahr ein 500er Turnier sein. Der Pressebereich hier ist so voll, wie ich es von keinem anderen Turnier kenne. Ja. Außer Roland Garros vielleicht, aber das ist, da ist natürlich die Fazität. Trägt München 500er Turnier? Wie ist denn dein Eindruck? Kann das nächstes Jahr doppelt so groß werden?
Naja, wenn man mal davon ausgeht, dass in diesem Jahr praktisch alle Turniertage schon ausverkauft sind, wenn du draußen vor das Gelände gehst, da stehen Leute am Ticketschalter und fragen, ob sie noch auf die Anlage können. Und die Leute, die hinter dem Ticketschalter stehen, sagen, ja, sie können drauf, aber sie können nur noch mit Anlagenkarten drauf. Dann weißt du schon mal, dass ein großes Interesse da ist für dieses Turnier, fürs 250er-Turnier. Und ich glaube, ja, dass München bereit ist, ein größeres Turnier zu veranstalten und das dann auch voll zu bekommen. Wie sie das machen, da bin ich noch ein bisschen gespannt, wo sie dann den neuen Sender kochen. Die Parkplätze würden mich interessieren, da wäre ich gleich drauf gekommen. Erstmal müssen sie ja ein Stadion hinbauen für 6.000, aus wahrscheinlich erstmal Stahlrohrtribünen. Das bedeutet natürlich auch, dass das auf der Anlage noch enger zugehen wird, als es jetzt ohnehin schon der Fall ist. Die einen mögen sagen, es ist mir jetzt schon zu viel. Die anderen mögen sagen, ja, das ist aber auch ein bisschen heimelig. Das muss ich, glaube ich, einspielen. Es wird sehr voll werden. Und jetzt zu den Parkplätzen, die reichen ja jetzt schon nicht aus. Und vor allem, die sind auf einer Wiese, wo du dann auch nicht alles belegen kannst und wo die Leute auch dann die Herrschaften mit den Pelzmänteln oder den etwas gehobeneren Ausstattungen bitte doch mit Gummistiefeln kommen sollen, weil sonst gehen die schicken Slipper aber ganz geschmeidig gleich in die Mülltonne.
Und da steht schon ein Traktor dort für alle Fälle. Aber das Allergeilste ist, wenn man diesen Status von Markus Götz hat und dieses Turnier live kommentieren darf, Götzi, du siehst den Center Court gar nicht aus deiner Kabine. Ist das korrekt?
Also erstmal gibt es, glaube ich, ziemlich viele Menschen, die dieses Turnier live kommentieren. Ja? Gestern, wie viele Sender übertragen?
Also, Bayerischer Rundfunk?
Also Sky. Ja, Sky, ich muss ja jetzt für Sky natürlich sprechen, liebe Leute, das müsst ihr verstehen.
Ja. Der BR. Der BR und der RAN.de.
So, also, bin nicht der Einzige. Ja, die Kommentatorenkabinen sind tatsächlich sehr interessant ausgerichtet, oben im Eck. Es ist so, man kann da zu zweit sitzen, wenn man sich echt gut versteht. Ich saß da gestern tatsächlich mit Mischa.
Verstehst du dich gut mit Mischa? Gut genug?
Absolut. Ja. Einwandfrei. Und wenn du links sitzt, und ich habe selbstverständlich meinem Gast diesen Platz überlassen, dann siehst du, sagen wir mal, 3/4 des Platzes. Und da, wo ich saß, siehst du tatsächlich nichts. Also gar nichts.
Ja. Aber hast du immer den Bildschirm vor dir?
Zwei.
Ja. Okay. Jetzt warten wir hier auf Sascha. Ich habe gerade von Flo Bauer gehört, Kaiser. Frau Bauer sagt mir gerade...
Der kennt sich doch gar nicht aus.
Der kennt sich überhaupt nicht aus.
Aber der Frau Bauer, hat null Ahnung.
Komm her, Frau Bauer, setz dich her da. Frage an dich als Golffan, weil du gerade da bist. Ui. Ist es scheiße für den Golfsport, dass so ein Langweiler wie Scotty Scheffler schon wieder das Masters gewonnen hat?
Scotty Scheffler ist alles andere als ein Langweiler.
Schaut aus wie John Rahm in dünn.
Ja, der ist alles andere als ein Langweiler. Ist ein überragender Typ, der es nur schafft, auf dem Platz die Birne da zu lassen, wo sie hingehört, um solche Turniere zu gewinnen. Der ist kein Langweiler. Ist ein super geiler Typ, ganz reflektiert, sehr auf dem Boden geblieben. Aber ja, man würde sich mehr expressivere Typen wünschen. Ich verstehe das.
Und was ist dein Take zu Zverev? Was sagst du, Zverev? Du bist Team Zverev, weil?
Na, ich glaube, dass der Zverev sehr nah an seiner besten Verfassung ever ist, weil ich glaube, dass er im Kopf gereift ist. Der hat natürlich noch 1000 Baustellen, an denen er arbeiten muss. Der ist immer noch viel zu leicht auszurechnen für einen Gegner und sein Spiel basiert immer noch viel zu sehr auf diesen harten Aufschlägen und Grundlinienschlägen. Aber ich glaube, dass er in der Birne so viel sortieren konnte, dass er einem möglichen Sieg in einem Grand-Slam-Turnier einen großen Schritt näher gekommen ist.
Ausgezeichnet. Du darfst Platz nehmen, darfst gehen, wie du magst. Kaiser, was sagst du?
Ich muss erstmal aufräumen hier.
Ist erstmal auf.
Nimmst du meins mit?
Er hat die Konstanz, dass er jetzt zumindest immer relativ weit kommt. Ihm fehlt der große Schlag noch. Er wird immer älter. Er wird jetzt am Sonnabend 27. Wir reden seit 10 Jahren darüber, dass er Grand Slam-Turniere gewinnt. Er hat noch keins gewonnen. Es wird demzufolge auch nicht leichter, weil die Generation und die zweite Generation hinter ihm ja schon dran sind
und schon gewonnen haben.
In Rune wird noch gewinnen. Sinner hat schon. Also das sind bei Alcaraz müssen wir nicht diskutieren. So, also da ist schon ein bisschen was da. Also mir fehlt schon ein bisschen die Fantasie im Moment, ne? Was ihn angeht. Ob er jetzt schon, also er war mit Sicherheit letztes Jahr ein paar Mal an dieser Form dran, gerade auf St. Paris dreimal in Folge Halbfinale, einmal davor natürlich dieser Unfall, aber auch danach hat er es gepackt, wieder ins Halbfinale zu kommen. Und das wird vielleicht dieses Jahr auch wieder sein. Das heißt, er ist wieder an dieser Form dran, aber damals war diese Dichte dahinter noch nicht so groß. Ne, wir reden jetzt, sind zwei Jahre her oder so. Ne? Also da ist jetzt noch ein bisschen was passiert in der Tenniswelt. Die bleibt da nicht stehen. Und das macht es für ihn nicht einfacher. Deswegen, auch wenn er dran sein sollte, wenn er gut ist, da muss noch mehr kommen, um Buddy Hield zu machen und wirklich diesen Titel zu gewinnen.
Das Fenster ist ja fast aufgegangen bei den Australian Open, muss man sagen. Aber wirklich, hat er selber gesagt, nur zwei Punkte entfernt vom Finale. Ich glaube, er hat das Finale gewonnen gegen Sinner, weil im Sinner
das liegt. Das ist so ein. Es gibt so wenige Sachen, die man nie aus dem Kopf kriegen wird. Das, glaube ich, ist so ein Ding. Du hast den psychischen Vorteil, dass der Gegner den Doppelfehler macht zum 5-4 im Tiebreak und danach hast du zwei Aufschläge.
Lobauer hat doch Ahnung.
Wo du das Ding vollenden kannst. Und er macht's nicht. Ne, er verliert das Match tatsächlich noch. Und das ist so.
Ich glaube, was du gerade gesagt hast, dass er halt nicht so den Killerschlag hat. Also er hängt extrem natürlich von seinem Aufschlag ab. Er kann natürlich auch mit seinen Grundschlägen dominieren, aber es fehlt das Variable, dass du halt auch mal, ja, das Spiel, dein Spiel dem Gegner aufdrückst. Dass du, was weiß ich, dann halt auch mal Surf and Volley spielst, vielleicht auch, wenn das jetzt natürlich ein bisschen sehr viel Fantasie braucht. Aber das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass er auch in entscheidenden Phasen sein Spiel nicht durchbringt, weil es vielleicht auch nicht variabel genug ist. Und diese Killerschläge fehlen ihm einfach. Die Ballwechsel dauern extrem lange bei ihm teilweise. Und da hat man immer das Gefühl, dass er die Leute immer zurücklässt ins Match.
Das ist es. Und da verteilt man mal Geschenke, Götze. So wie jetzt, hast du es kommentiert, Monte Carlo gegen Tsitsipas? Oder hast du es nur gesehen? Aber das ist halt ein Spiel, das ich nicht verstehe, weil ich sage, Zverev ist besser als Tsitsipas, aber gewinnt er gegen den anderen.
Ist Alexander Zverev ein herausragender Tennisspieler? Ja, überhaupt keine Frage. Kann er an einem guten Tag wirklich jeden Spieler schlagen, auf jedem Belag? Ich sag ja, kann er.
Ja, Rasen bin ich mir nicht
sicher, Ja, okay, da können wir drüber diskutieren, aber auf Hart und Sand auf jeden Fall aus meiner Sicht. Gewinnt er bei einem Grand Slam 7 Spiele in Folge bei einem normalen Verlauf, nicht bei einem günstigen Verlauf. Das heißt, wo er auf jeden Fall auf mindestens 3, wenn nicht sogar 4 absolute Top-Leute trifft, ich sage nein. Diese Fähigkeit, sich dann über diese 2 Wochen gegen die absoluten Top-Leute mit unterschiedlichen Strategien, bei unterschiedlichen Voraussetzungen, bei unterschiedlichen Umständen da durchzubeißen, auch mental diese Stärke mitzubringen, die Variabilität dafür mitzubringen. Es kann ja immer nur einer einen Grand Slam gewinnen. Und da sehe ich halt grundsätzlich, also von den Startbedingungen her, ein paar andere vor ihm. Und deswegen aus meiner Sicht, also wir können jetzt nur über jetzt sprechen, wir wissen nicht, was in 2-3 Jahren ist. Es verändert sich immer wahnsinnig viel in diesen Zeiten. Aber Stand jetzt würde ich sagen, sehe ich halt andere vor ihm. Und deswegen diese Aussagen, er wird auf jeden Fall mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen.
Vor fünf Jahren
funktioniert gesagt, nicht. Ja. So gucke ich halt drauf. Aber ich wäre blind. Überragendes Spiel. Und dann gibt es halt ein paar, und ich glaube, Tsitsipas gehören mit dazu, gegen die spielt er einfach nicht gerne. Ja? Da gibt es gewisse Erinnerungen, da trägt er einen Rucksack mit sich rum. Da ist er verkrampft. Bei Medvedev scheint es mir ähnlich zu sein, selbst auf Sand, ja, erinnern wir uns. So. Das ist das Paket.
Ich finde, wenn man mal kurz zurückgeht, Wimbledon letztes Jahr, da finde ich, da hat man das sehr gut gesehen. Zverev schlägt brutal gut auf, was für Rasentennis natürlich schon mal großartig ist. Aber er kann sein restliches Spiel nicht an Rasen anpassen. Dann hast du so jemanden wie den Alcaraz, der ja eigentlich ein Grundlinienspieler ist. Der macht halt genau das Gegenteil, also was nicht genau das Gegenteil. Der kann halt sein Spiel adaptieren, der kann es anpassen an Rasen. Der steht dann halt nicht 5 Meter hinter der Grundlinie, sondern der steht dann halt direkt knapp hinter der Grundlinie oder sogar drauf und der holt dann halt auch nicht 5 Stunden lang aus mit einer riesen Ausholbewegung, sondern der hat dann halt eine kurze Ausholbewegung. Der ist in der Lage, sich anzupassen an veränderte Bedingungen und ich habe da meine Zweifel, ob Zverev das kann.
Na, und noch viel einfacher, du triffst in Wimbledon, trotz deines guten Aufschlages auf einen wie Berrettini, der die Dinger an diesem Tag sowas von um die Ohren haut. Ja, also das kann natürlich auch passieren, wo dir dann dein eigener guter Aufschlag mal so gar nichts hilft.
Aber auch das hätte er gewinnen können.
Aber auch das hätte er gewinnen können,
wenn er sich ein bisschen, wenn er sich ein bisschen anpasst.
Ne? Aber das hat er eben nicht. Ja. Und das ist genau das, was eben dann, was eben dann fehlt. Und es war schon so, dass man eben vor 10 Jahren gesagt hat, ist nur eine Frage, A, wann er den Grand Slam-Titel holt und B, Boris Becker mit seinen 6 Stück wird er pulverisieren. So, dann ist er älter geworden. Dann ist er älter geworden, dann war er so um die 20, dann sagt man, na gut, wann ist immer noch die Frage, aber er wird seine Grand Slam-Titel gewinnen. Vielleicht nicht mehr 6, aber er wird sie gewinnen. Und mittlerweile muss man sich eben, wie es Markus gerade gesagt hat, die Frage stellen, kann er 7 Leute in einem Turnier schlagen, davon 3, 4 richtig gute? Und demzufolge die Frage, kann er überhaupt noch mal einen Grand Slam-Titel gewinnen? Und da, ich glaube, möglich, prinzipiell ist es möglich, aber ich würde nicht mehr mein Leben drauf verwetten. Also das, ich bin da nicht mehr 100%ig sicher, dass er einen gewinnen wird. Ich halte es für möglich, aber ich glaube nicht, dass es ein Automatismus ist.
Ein Wort noch zum Tennis, spannende Frage. Gestern, Götze, gleichzeitig während du mit Mischa kommentiert hast, ist Rafael Nadal wieder zurückgekommen und hat sehr gut ausgeschaut gegen Sportskameraden Coboli.
Ja,
ich weiß, der Aufschlag ist schwierig, das geht wahrscheinlich nicht wegen der Bauchmuskel im Moment, so wie es geht, aber ich bin richtig gespannt, der kommt ja nicht zurück, damit sie mehr sind, sondern der kommt zurück, weil er glaubt, er kann Tennisspiele gewinnen.
Ich darf das eigentlich gar nicht sagen, aber wir sind ja hier unter uns, weil sonst kriege ich Ärger mit meinem Chef, obwohl das ja genau parallel zu diesem Hanfmann-Spiel lief, das ich mit Mischa kommentiert habe. Ich habe durchaus ein paar Ballwechsel gesehen. Warum? Weil Kollege Zverev ein ziemlich großes Handy hat, wo das Spiel lief und ich ab und zu mal rüber gelinst habe. Also das Ergebnis spricht ja für sich. Ne? Und die paar Ballwechsel, die ich gesehen habe, die sahen einfach gut aus. Er hat sich wirklich gut bewegt. Es ist eine Frage des Körpers, nicht der Qualität seines Tennis. Ich würde es mir wahnsinnig wünschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bloß mal jetzt die Vorstellung. Roland Garros. Djokovic bis dahin wieder in Topform. Rafa bis dahin gesund. Hat einige Matches gewonnen. Ja? Sinner auch noch ein Stück besser adaptiert auf Sand. Tsitsipas wieder offensichtlich zu Hause auf der roten Asche. Hoffentlich auch Sascha Zverev bis dahin mit ein paar echt guten Erfolgen. Und Alcaraz dann eben hoffentlich auch wieder gesund. Also so würde ich gerne mir das Turnier in Paris angucken. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Klingt gut.
Klingt gut.
Oder?
Also ernsthaft. Wobei bei Nadal muss ich trotzdem sagen, man muss einfach abwarten. Ich meine, Roland Garros hat halt 3 Gewinnsätze. Ich meine, der wird jetzt auch nicht jünger. Und bei dem hat man ja den Eindruck, egal wie gut er drauf ist, in irgendeinem Match, in irgendeinem Spiel reißt sich dann doch irgendwie wieder was ab. Oder der Fuß macht wieder Probleme oder irgendeine Bauchmuskelzerrung kommt daher. Also da muss ich sagen, da muss man, glaube ich, erstmal noch abwarten. Und ob es bei Djokovic auf Dauer so weitergeht, weiß ich auch nicht. Ich meine, der hat halt auch ein ziemlich körperlich belastendes Spiel oder eine Art zu spielen. Ja, das ist nicht lustig.
Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
Tom, du bist excused, fast, aber du kannst gern noch die abschließende Frage an Herrn Götzi, muss ich dir stellen. Jetzt global gesehen im deutschen Handball.
Da bin ich raus.
Ja, schön, genau.
Bei mir hat es bei TuS Nürnberg auch
gefehlt. Ja, genau.
Die waren damals auch Bundesliga.
Jeder Stunde.
Ist diese Überlegenheit von Magdeburg mittlerweile jetzt schon, ich meine, das waren 2 Spiele nur am Wochenende, aber das Finale hat 30-19 gewonnen gegen die Füchse, im Grunde genommen nie in Gefahr. Sie werden, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, sage ich, Magdeburg wieder deutscher Meister werden, Champions League weiß man nicht, kann immer viel passieren. Ist das schon wie Kiel in den besten Zeiten oder gibt's da noch einen kleinen Unterschied in puncto Überlegenheit?
Ein harter Cut von Roland Garros. Den Aussichten, was die Tennis-Weltspitze in den nächsten Monaten betrifft, zum SC Magdeburg. Aber okay, was die Klasse betrifft, des Dargebotenen, finde ich, darf man da ruhig.
Ist Champions League, SC, oder?
Ja, natürlich ist es Champions League. Ich bitte dich. Das ist natürlich. Also, vergangenes Wochenende, das war eine Demonstration. beim Final Four absolut unangefochten, überhaupt gar keine Frage. Und das auch noch bei dieser Vorgeschichte. Nicola Portner, die Geschichte mit dem positiven Dopingbefund. Wo ich, als ich das gehört habe, war einfach nur mein... Ich hatte zwei Gedanken. Zum einen, das ist schon etwas, was eine Mannschaft auch in Mark und Bein erschüttern kann.
Wir haben mit Uwe auch drüber kurz gesprochen.
Ja, genau. Wir haben und das Zweite, offen und ehrlich gesprochen, ich habe versucht, mir vorzustellen, wie es dem Nicola Portner gerade geht. Und der Kerl tut mir einfach mal leid. Das sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich, ohne natürlich zu wissen, was genau passiert ist. Das wird hoffentlich sauber aufgeklärt. So, der SC Magdeburg ist offenbar von nichts und niemandem aufzuhalten. Der SC Magdeburg wenn der SC Magdeburg deutscher Meister wird in dieser Saison, dann... Ich weiß nicht, was da passieren muss. Auch ja, nein, ernsthaft. Ja. Weil die, also man hat ja jetzt gesehen, rein von den Punkten ist Berlin ja noch voll im Rennen. Aber jeder, der regelmäßig Handball-Bundesliga guckt, sieht, was gerade los ist bei den Füchsen. Die haben am Limit performt über Monate hinweg. Die können jeden schlagen, wenn Folgendes ist. Gitzel Sachen macht. Mhm. Ja, also irgendwas Außerirdisches. Und, nicht oder, sondern und Milosavljev mindestens 15 Bälle hält. Mhm. Und dann müssen alle noch ihr Schärflein beitragen. Wenn irgendetwas davon nicht stattfindet, haben die Berliner im Grunde gegen jede Mannschaft, wie wir zuletzt gesehen haben, Baling, Wetzlar und so weiter und so fort, riesengroße Schwierigkeiten. Das ist die verdammte Wahrheit. Ja. Und das Problem der Berliner ist, dass Lasse Andersson und Matthias Gitzel und eben Dejan Milosavljev, die haben jetzt über Monate hinweg komplett durchperformt. Und sie haben es natürlich auf allerhöchstem Niveau getan, aber dass das natürlich mit einem gewissen Substanzverlust einhergeht, ist vollkommen klar. Und aus meiner Sicht mit das größte Problem bei den Füchsen ist, dass diejenigen, die eigentlich entlasten sollten, das nicht tun können im Moment. Paul Drucks und Fabian Wiede allen voran. Ja. Beide so oft schon verletzt gewesen. Weil die sind, dafür wären die jetzt da. Ja. 10, 15 Minuten auf hohem Niveau zu entlasten. Und das können sie momentan nicht Woche für Woche aus körperlichen Gründen vor allen Dingen nicht bieten. Und deswegen haben die Füchse große Schwierigkeiten. Deswegen, das kann schon sein, dass Magdeburg übrigens am Freitag, ist morgen ja schon, übermorgen schon, spielt Magdeburg zufälligerweise in Flensburg. Und natürlich ist es denkbar, dass sie da was liegen lassen. Aber ich kann mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass die Füchse bis zum Saisonende jetzt durchmarschieren ohne Punktverluste. Und mehr als 2 Punkte gibt Magdeburg auf gar keinen Fall mehr her in dieser Saison. Deswegen ist der SCM für mich ganz klarer Favorit. Und auch selbstverständlich für die nächsten Jahre. Übrigens ganz kurz nochmal reingeworfen. Benno und die Magdeburger, die suchen sich ja ihre Leute aus. So, dermaßen messerscharf. Ja? Also das Anforderungsprofil ist so eindeutig. Und nach meinem Kenntnisstand holen sie 2025 den Jonsson mit dazu von Melsung, der schon wieder Faust aufs Auge da reinpasst. Ja? Abwehr, Zentraldecken, vorne Durchbruch und so weiter. Also alles, was du brauchst fürs Magdeburger Spiel. Also ich sehe nicht den geringsten Grund, warum sich daran, an dieser Vormachtstellung in den nächsten Jahren irgendwas ändern sollte.
Prinzipiell ja, aus der 60. Sicht, aber es hat mich auch gedacht damals beim THW Kiel, als der THW ohne auch nur ein Spiel verloren zu haben, mit 68-0 Punkten deutscher Meister geworden ist. Da hat man auch gedacht, wer soll diese Mannschaft, selbst wenn irgendwann mal Karabatic und so weggehen, wer soll diese Mannschaft jemals schlagen, wenn man das nur halbwegs normal weiterführt, das System. Dieses Gefühl hat man jetzt auf einer Ebene drunter, weil du vorhin gefragt hattest, kann man das mit Kiel vergleichen, sage ich noch nein. Auf einer Ebene drunter glaube ich, dass das bei Magdeburg durchaus möglich wäre, dass sie so eine Vormachtstellung haben könnten, weil Bennett Wiegert für mich der herausragende Trainer überhaupt ist. So wie, also was sein Vater als Spieler war, ist er als Trainer. Also die Familie hat sich sensationell geil aufgestellt. Und ich glaube auch, bei den Füchsen ist das Problem, dass eben gerade, Markus hat es gerade gesagt, mit Drucks und Wiede, zwei da sind, die eigentlich auch erste Sieben werden und Stammspieler von Beginn an sind und auch diese große Belastung auch von der Spielzeit her vertragen können müssten, aber eben schon als Jugendliche mit 16, 17 Jahren total auf Verschleiß gefahren wurden, weil die eben tatsächlich Sonnabend oder Sonntag früh Junioren gespielt haben, A-Jugend, unter Papanning übrigens, und dann nachmittags bei den Profis schon gespielt haben und so schon relativ schnell und relativ früh in dieses System reingekommen sind und kaum Zeit mit zwei solchen Spielen am Wochenende, kaum Zeit zur Regeneration hatten. Dann kamen die Nationalmannschaften schnell dazu, nahtloser Übergang von den Junioren zu den zur A-Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Zwei Megatalente. Und ich glaube, das große Plus der Füchse ist, dass sie eben wirklich eine überragende erste Elf, hätte ich fast gesagt, haben. Dass die wirklich gerade...
Füchse oder von Magdeburg?
Die Füchse. Das stimmt wirklich. Aber eben das Problem ist, was Markus gesagt hat, eben, dass sie eben wirklich nicht gleichwertigen Ersatz hinten dran haben, wo, glaube ich, Magdeburg besser wechseln kann. Und das ist eine Geschichte, die im Endspurt einer Saison, wie gesagt, noch... Ich glaube, die Füchse sind gar noch Tabellenführer. Nach Minuspunkten kann das sein. Nee,
nach Minuspunkten
nicht mehr.
Nach Pluspunkten sind sie.
Auf jeden Fall, ja. Natürlich ist die Meisterschaft noch drin. Ne, wir haben, ich hätte auch nie gedacht, dass jetzt Flensburg gegen Melsungen verliert im Halbfinale und dann haben sie trotzdem verloren. Also genauso glaube ich auch, dass Melsungen, dass Flensburg trotzdem
kann Magdeburg gewinnen.
Ja, gewinnen kann. Also, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber ich glaube natürlich auch, dass Magdeburg der Favorit ist und die Füchse müssen was tun und zwar hinten dran, also an der Zweitbesetzung sozusagen, weil Hans Lindberg, wenn man sieht, dass der mit 41, glaube ich, ist er, immer noch die Dinger nahtlos reinballert und den Rekord immer höher schraubt, der geht jetzt weg. Da haben sie natürlich trotzdem den weltbesten Handballer in den Reihen, wo du schon vom ersten Spiel an vor zwei Jahren, glaube ich, warst, gesehen hast, dass Gitzel dieses Team auf ein ganz anderes Level hebt. Also das ist ein Genuss, dem zuzugucken.
Ja, aber der Wahnsinn ist, wie Gitzel spielt, wundere ich mich, dass der immer gesund ist. Der haut sich ja bei jedem
Ball voll rein.
Mit dem Körper rein, das ist absurd. Eigentlich.
Und wenn da noch eine halbe Miljosavljev, überragender Torhüter, ich glaube, da haben sie, glaube ich, die wenigsten Probleme im Tor, weil der Kirilev heißt, glaube ich, der Ersatzmann, der ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Dann hast du hinten dran noch auch einen Deutschen noch, der hat jetzt irgendwann mal schon gespielt und so. Also da ist schon Potenzial da, aber ich glaube, bei den Feldspielern, da könnte die zweite Reihe noch die eine oder andere Auffrischung vertragen.
Die wird es aber nicht geben. Der Kader steht schon für die kommende Saison und es sind nur Eingewächse.
Wegen Drucks und Wiede. Ich habe gelesen, Max Benecke kommt jetzt zurück.
So
besteht die Gefahr bei Benecke auch oder ist der schon zu alt? Spielt er nur noch? Ich meine, wegen des Verschleißes, meine ich.
Ich finde das sehr schwierig zu sagen. Auf der einen Seite, das weiß ich natürlich auch, was Sebastian sagt, dass sowohl Fabian Wieder als auch Paul Drucks in sehr jungen Jahren schon für viele unterschiedliche Mannschaften gespielt haben und natürlich entsprechend belastet waren. Jetzt müsste man aber mal den Quervergleich zum Beispiel zu Matthias Gitzel ziehen, wie viele Spiele der in seinem Leben schon gemacht hat, ja, ob das tatsächlich weniger waren. Ich kann das nicht sagen. Du weißt, es gibt ja auch etwas, was außerhalb der Belastungssteuerung stattfindet. Ja. Wie stabil ist ein menschlicher Körper? Da gibt's ja auch riesengroße Unterschiede. Da gibt's ja auch den Faktor Pech bei Verletzungen. Also deswegen, ich kann das nicht beurteilen, ob das daraus resultiert. Aber ich kann dir zu Benecke sagen, dass das ein überragender Handballer ist und dass der die zweite Liga kurz und klein geschossen hat jetzt in der vergangenen Saison und dass die Berliner da eine Firepower bekommen, die ihnen auch in der Bundesliga helfen wird. Das ist ein Top-Mann, aber ich meine, wir reden hier gerade vom SC Magdeburg, wir reden von der allerobersten Kategorie. Ich traue Max Benecke übrigens durchaus zu, in 2, 3, 4 Jahren irgendwann mal in diesem Qualitätssegment mitzuspielen, aber jetzt wollen wir dem jungen Kerl mal zugestehen, dass der sich da in der kommenden Saison, klar, er hat ja schon Bundesliga gespielt, aber wenn er jetzt ganz regelmäßig bei den Füchsen im Kader steht, dass er sich da auch erstmal dann akklimatisiert. So, wir haben ja den Vergleich eben zu Magdeburg gezogen und die sind halt echt auf jeder Position mindestens doppelt oberste Sahne, oder wie sagt man, oberstes Regal.
Oberstes Regal.
Ja, besetzt und deswegen das ist schon tough für Berlin auf der anderen Seite und damit beende ich mein Pamphlet auch. Wenn du so natürlich einen Titel gewinnst, mit 7, 8 Leuten aus dem eigenen Stall.
Ja, das dann, natürlich super geil.
Ja, ja. So, dann ist es natürlich schon das Allergeilste und das hätte einen außergewöhnlichen Wert und Bob Hanning hat nun mal, das ist feine Philosophie und daran wird sich nichts ändern. Punkt. Und sie holt den Österreicher mit dazu und den finde ich richtig gut, den Herburger, für die Abwehr.
Ist mir zu wenig aufgefallen, aber ja, okay.
Hast du mitgekriegt, sie holen ihn jetzt als Abwehrspieler. Das ist ein richtig guter Mann, vor allen Dingen auch, was die Mentalität betrifft. Gute Ergänzung, ja, finde ich gut.
die Big Show 507, was immer, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Jedenfalls, es neigt sich dem Ende zu, aber ich muss dich schon noch was fragen, Götzi. Der SED hat jetzt bestätigt, dass Juri, oder ich habe es im SED gelesen, dass Juri 2025 sich verändern wird oder möchte. Neue Herausforderung, sportlich, wie es so schön heißt. Hättest du es für möglich, dass Juri in diesem Sommer schon geht, weil da die Rhein-Neckar-Löwen vielleicht eine größere Kompensation bekommen?
Also denkbar ist das natürlich. Vertraglich ist es wohl so gestaltet, er hat grundsätzlich einen Vertrag bei den Rhein-Neckar-Löwen bis 2026 mit einer Ausstiegsklausel für 25. Und er hat den Löwen, das haben die Löwen ja jetzt auch bestätigt, mitgeteilt, dass er, ich füge jetzt mal das Wort, spätestens 2025 sich verändern will. Heißt, er hat in Aalborg ab 25 einen Vertrag. So, und jetzt ist alles eine Frage der Zahlen. Wir wissen alle, dass Mikkel Hansen in Aalborg aufhört. Jetzt, ja, im Sommer. Das heißt, Aalborg hat jetzt Bedarf. Und ob man sich da einigt und wie viel Aalborg bereit ist, da an Ablöse auf den Tisch zu legen und ob die Löwen bereit sind, ihn ein Jahr früher dann aus dem Vertrag zu entlassen, das kann ich dir nicht sagen. Das ist ein offener Prozess, aber möglich ist es selbstverständlich.
Kaiser nickt, denn auch er weiß, dass Mikkel Hansen die größte Diva im Welthandball, aber ein geiler Spieler am Ende des Tages.
Moment mal, also die größte Diva im Welthandball war ohne Zweifel Ivano Balic.
Ich dachte, du sagst jetzt Stefan Kretschmer, aber
nein,
das ist draußen
nicht. Auf keinen Fall.
Oder Jackson Richardson.
Der war keine Diva. Das war ein cooler Typ.
Der war auch cool.
Also, ja, warte.
Diva fand's nicht.
Ivano Balic. Ich hab einen, das war das EM-Finale 2008, war es, glaube ich, in Norwegen. Kroatien gegen Dänemark. Und ich habe wirklich genau hinter der kroatischen Bank gesessen und habe von da kommentiert. Was Ivano Balic da 60 Minuten abgezogen hat, das war ein Schauspiel. Gegenüber das war Burgtheater,
ja,
Ralf.
Ja, aber gegenüber, ja? Wem? Schiedsrichter, Teamkameraden?
Allen. Ja. Okay. Der ist ja immer Abwehrangriff ausgewechselt worden. Und jedes Mal, wenn der rauskam, das kann man sich nicht vorstellen. Einmal ist er gestorben, musste sich hinlegen, dann hat er irgendwelche Tropfen bekommen, dann hat er einen Schimpfanfall. Also da war alles mit dabei. Das ganz große Theater, das kann man sich. Und das Beste war, der kam raus und es haben sich immer sofort 6 Leute um ihn gekümmert. Ja? Der Rest war vollkommen egal. Es ging nur um Ivano Balic. Ich habe sowas noch nie gesehen, davor und danach. Da ist Mikkel Hansen ein Mannschaftsspieler durch und durch. Von Gottes Gnaden, aber ganz nebenbei, der Balic war natürlich trotzdem ein genialer Handballer.
Natürlich, hat Spaß gemacht. Danke, Männer.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!